Just quiet quickly, please.
Gebt uns ein B, wie blinde Begeisterung für Leipzig.
B!
Hören wir ein I für Integrität, wie man sie sonst nur bei der FIFA und im IOC kennt.
I!
Und geht da auch noch ein G für Grassroots-Sportarten, die wir völlig ignorieren?
G!
Und was heißt das jetzt?
B-I-G! B-I-G! B-I-G!
Dazu noch die bewährt katastrophale Tonqualität, immer die gleichen Stimmen und der verzweifelte Versuch, mit einigen wenigen längst zurückliegenden Stargästen unserem ohnehin schon sehr niedrigen Anspruch gerecht zu werden.
Hallo, hier ist die Laura Siegemund.
Ja, hallo, da ist Andi Herzog.
Hi, hier ist Christian Ehoff.
Hallo, das ist Victoria Redensburg.
Guten Morgen, Matthias Ekstermeer.
Die Big Show von Sportradio 360. Fast live aus dem Münchner Hasenbergl und der Welt. Jetzt.
Big Show 686, Sportradio 360. So. Ja, heute kommen wir natürlich nicht ganz ohne Politik aus. Ja, schwierig. Alles miteinander. Gehen wir es einfach mal durch, wie wir es versucht haben anzugehen. Zunächst einmal Fußball. Zwei Teile mit Toni Tomic, Thomas Wagner und Martin Konrad, wo wir ja uns auch ein kleines bisschen um den christlichen Beistand Sorgen machen, aber auch in Anfield und in Stuttgart, in Linz, in Frankfurt vorbeischauen. Danach Michael Körner. Ja, da wird es ein ganz kleines bisschen politisch, aber da sprechen wir auch über eine Dokumentation, die er mir vor ein paar Jahren schon ans Herz gelegt hat und die ich jetzt halt angeschaut habe mit ein paar wirklich interessanten, lustigen Insights und natürlich auch über den deutschen Basketball. Danach Motorsport, zunächst Eddie Mielke und Stefan de Vos Heinrich über ein unglaubliches MotoGP-Rennen am vergangenen Sonntag in Malaysia? Ich glaube Malaysia. Es muss Malaysia gewesen sein. Habe ich auch schon Chatlag, so wie Eddie. Danach Formel 1 mit auch kein schlechtes Rennen in Brasilien, da bin ich mir sicher, mit Stefan Ehlen und mit Stefan de Vos Heinrich. Danach schalten wir nach Boston und nach Los Angeles, so zumindest die Idee, aber Jürgen Schmieder, lasst euch überraschen, ist nicht in Los Angeles. Zwei Teile, zwei kürzere Teile, schon hörenswert, wie ich finde. Ja, zum Thema du jour, zumindest aus Sicht jener, die doch sentimental mit einem Amerika verbunden sind, dass es so vielleicht irgendwann mal vielleicht auch gar nie gegeben hat und das jetzt vielleicht auch nicht mehr geben wird und gibt, was weiß ich. Aber Schmiedi und Heiko haben natürlich ganz andere Insights. Zurück zum Sport dann mit Andreas Renn und mit Nicolas Martin, die NFL sehr ausführlich. Danach noch ein sehr schönes Segment, ebenfalls ein sehr schönes, alle Segmente sind schön, aber ebenfalls ein sehr schönes Segment mit Sepp Dumitru zur NBA und hinten raus noch Tennis mit Klaus Bellstedt und Paul Häuser. Nochmal der Hinweis, in diesem Jahr gibt es kein neues Heft, aber es kann ja nicht sein, dass alle, die uns hören, schon die Hefte, die historischen Hefte der vergangenen Jahre am Start haben. Also bitte Hefte bestellen. 2019, 2020 und 2023 hätte ich im Angebot 12 Euro plus Versand 1,60. Schreibt mir eine E-Mail steilpass@sportradio360.de steilpass@sportradio360.de bitte mit Versandadresse, die gehen dann gleich raus. Das haben schon ein paar Leute gemacht, aber irgendwann muss selbst mein Keller mal ein bisschen leerer werden. Also bestellt gerne, bestellt mehrere Exemplare. Sind nette Geschenke, kann ich auch sagen. Und die meisten, fast alle, sind auch zeitlos. Auf geht's. Big Show 686. Es gibt so viel zu diskutieren und vor allen Dingen auch im Bereich des Fußballs. Ich freue mich sehr, dass wir eine sehr, sehr feine Dreierrunde in der Früh zustande bekommen. Zum einen auf dem Weg, ich weiß nicht wohin, aber am Handy erreichbar, Thomas Wagner. Guten Morgen, lieber Thomas.
Schönen guten Morgen aus Frankfurt.
Aus Frankfurt, okay. Wahrscheinlich aus Gründen, wie ich annehme. Dann Martin Konrad, vermutlich in Graz. Grüß dich, Martin.
Ein herzliches Willkommen aus Linz. Oh, vermutlich aus Gründen.
Aus Gründen. Und wo zum Henker ist Toni Tomic? Guten Morgen, lieber Toni.
Guten Morgen und aus guten Gründen aus Stuttgart.
Herrlich. Gestern Abend, Michael Born hat es bei der Zone in der Konferenz kommentiert. Papa Born wurde er genannt. Wir beginnen selbstredend mit dem Elefanten im Raum. Und dieser Elefant trägt den Namen Christoph Pelzer oder Pelcher. Ich weiß nicht, wie man ausspricht. Und die erste Frage, na, zuerst muss man vielleicht erklären, wer das ist. Christoph Pelcher war Pfarrer des SK Rapid Wien und ist noch Obmann des SV Stripfing. Und nachdem sich ein paar Leute aus der Rapid-Fanszene aufgeregt haben, dass sich der Obmann des SV Stripfing über den Pokalsieg gegen den SK Rapid zu sehr gefreut hat, ist jetzt Christoph Pelzer zurückgetreten als Rapid-Pfarrer. Thomas Wagner A., stimmst du mit dieser Vorgehensweise deiner Fans des SK Rapid Wien überein? Und B., gibt es in irgendeinem anderen Verein so etwas wie einen Pfarrer? Gibt es in Deutschland irgendeinen Bundesliga-Verein, der auch einen eigenen Pfarrer hat? Ich habe keine Ahnung.
Boah, da erwischst du mich aber jetzt wirklich mit schwierigen Themen. Also ich weiß es nicht. Ich weiß, dass es teilweise Kapellen in den Stadien gibt. Und ich weiß auch, dass Entschuldigung, dass es kirchliche Würdenträger gibt, die teilweise Fans oder Vereinsveranstaltungen auch segnen oder ihre Aufwartung machen. Ich glaube, bei Schalke habe ich sowas schon auch mal gehört. Es gibt auch Friedhöfe mittlerweile für Fans. Und das Erste, ganz ehrlich, mit Stritzing und Rapid und Rücktritt, das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Ich weiß nur, dass es ein kleiner, großer Fleck auf der bislang so makellosen Rapid-Saison ist, dass wir in Stritzing verloren haben, zumal das nächste Los ja auch einigermaßen machbar gewesen wäre.
Ja, Martin, das ist irgendwie dein Stichwort. Ich habe das Spiel sogar gesehen, weil ich zu der Zeit in Österreich war und Rapid darf dieses Spiel nicht verlieren, weil Stripfing zweimal vor dem Tor war. Rapid hat mit der zweiten Aufstellung gespielt. Also Robert Klaus hat eigentlich alles richtig gemacht und der Obmann des SV Stripfing hat sich halt zu sehr darüber gefreut, dass gegen Rapid gewonnen wurde. Ist das jetzt komplett overblown? Haben die Ultras bei Rapid mal wieder zu viel Macht? Oder mache ich das jetzt einfach zu groß, das Thema, als es eigentlich ist, Martin?
Nein, du hast nur ein wesentliches Detail vergessen. Stripfing, der Zweitligist, das ist ja eine Gemeinde mit ein paar hundert Einwohnern, das wäre jetzt noch nicht das Thema, dass der dortige Obmann, der vielleicht auch einen Beruf hat und der sich irgendwie mit Rapid dann eben auch auseinandersetzt, dass ich freuen würde. Das, was du vergessen hast, ist eher allerdings sehr entscheidend. Stripfing ist der Kooperationsverein der Austria Wien. Also, Es gibt kaum einen größeren Gegner für den SK Rapid. Und wenn jetzt der Kooperationsklub einen Obmann hat, der sozusagen grün und violett ist, dann ist das bei den Grünen nicht so gut angekommen. Und wenn er dann auch noch gewinnt und sich freut, dann hat das eben diese Folgen gehabt. Kann man als Randnotiz sehen. Ich glaube aber natürlich, dass der Pfarrer auch da jetzt sich einiges anhören musste. Aber ich glaube, jetzt sind die Wogen wieder geglättet. Und zum Sportlichen, nun gut, da könnte man den Thomas schon noch fragen. Es ist ja nicht nur Robert Klaus dort im Trainerteam. Und die Frage lassen wir dann schon einmal durchaus gelten, wenn, ich sag mal, ohne Not bis auf den Torhüter die 10 Feldspieler getauscht werden und dann quasi 4 oder 5 Spieler gegen Stripfing spielen, die in derselben Liga spielen, nämlich auch in der zweiten Liga bei Mitrapid, ob das dann vielleicht zu viel des Guten war.
Ich bin nicht der Pressesprecher von Thomas Kraus, aber ich gebe da gerne natürlich Auskunft zu. Ich glaube, das wirst du besser wissen, dass der Kader jetzt nicht so besonders breit und dick aufgestellt ist mit Qualifikation im Sommer und mit jetzt den Conference League Spielen, die ja auch gut bestritten wurden. Ich kann schon vorstellen, dass du vielleicht bei einem Pokalspiel, wo du denkst, beim, glaube ich, zweitletzten der zweiten Liga, da kommst du eventuell auch so durch vom Spielverlauf. Ich habe das Spiel teilweise auch gesehen. Hat ja eigentlich nichts darauf hingedeutet, dass du eine Pokalsensation erlebst, wie du kriegst früh ein Standard-Gegentor und rennst dann gegen eine Abwehr an. Aber wenn du ein Spiel dort verlierst, dann ist die Frage natürlich ist berechtigt. Und die Frage muss ja dann auch immer sein, warum so eine Radikalrotation? Warum machst du das nicht auf 4, 5 Positionen, sondern auf 10? Aber da bin ich ja nicht im Trainerstab drin. Ich glaube, sie waren überzeugt von dieser Aufstellung. Es ist schiefgegangen, also müssen sie auch mit der Kritik leben.
Und sie haben ja dann...
So ist es.
Ja, und sie haben ja dann in Graz Christian Ilzer. Wenn Christian Ilzer mal freiwillig sagt, dass eine andere Mannschaft eigentlich besser war, nämlich bei Gleichzahl, dann haben sie in Graz ja dann wieder viel richtig gemacht. Jetzt haben wir.
Ja, und Rapid macht das sehr gut, um das abzuschließen. Ja, Rapid macht das heuer verdammt, also hat schon im Frühjahr sehr gut gemacht, aber macht es jetzt, finde ich, noch besser. Außerdem sind auch 2, 3 entscheidende Spieler verletzt. Das kommt ja auch noch dazu. Aber ich sag mal so, das war eine unnötige Niederlage und jetzt gibt's halt noch 2 Bewerbe. Punkt.
Punkt. So, jetzt haben wir Toni
Domic. Ich muss ganz ehrlich sagen, das zum Abschluss noch zu machen, in folgender Reihe. AS Rom, West Ham United und Olympiakos Piräus sehe ich den SK Rapid und ich finde, das ist dann auch eine Silberware, die wir gerne mitnehmen.
Ja, das schon. So, jetzt haben wir Toni Tomic in diese Sendung gelockt mit der Aussicht auf echten Spitzenfußball und kommen ihm mit Stripfing gegen Rapid daher. Toni, du hast bewegte Tage hinter dir. Du warst am Dienstag bei der ersten Niederlage eines deutschen Clubs live vor Ort und warst am Mittwoch bei einer zweiten Niederlage eines deutschen Clubs live vor Ort, nämlich zuerst in Liverpool und dann in Stuttgart. Erzähl uns bitte vom Abend in Liverpool. War das ein 4:0? War Liverpool um 4 Tore tatsächlich besser? War es dem Spielverlauf geschuldet? Frimpong, ich habe es ohne Ton angeschaut. Offenbar gibt's Fragen, ob das Tor von Frimpong vielleicht doch hätte gelten sollen. Wie hast du es erlebt, diesen Abend in Liverpool?
Also ich muss sagen, dass ich nach 45 Minuten gedacht habe, puh, was für ein fieser Langweiler das werden wird, weil sich beide Mannschaften relativ neutralisiert haben, aber auf gutem Niveau und trotzdem ist dabei vorne dann nicht viel rausgekommen. Ich finde, dass es Leverkusen relativ gut gemacht hat, aber man hat natürlich dann in diesem Spiel deutlich gemerkt, was für einen Impact der neue Trainer bei Liverpool hat auf die Mannschaft. Das heißt, das ist jetzt nicht nur bei dem Spiel so gewesen, sondern auch schon in den Wochen zuvor, auch 3 Tage zuvor gegen Brighton oder zum Beispiel auch gegen Arsenal vor einer Woche oder vor 10 Tagen. Dieser Mann schaut sich offensichtlich das Spiel 45 Minuten lang an und sieht, wie der Gegner agiert. Manchmal agiert der Gegner sogar besser als Liverpool. Und dann macht er taktisch ganz, ganz feine Veränderungen, justiert hier ein bisschen nach, justiert dort ein bisschen nach. Das erinnert mich so ein bisschen an die Formel 1, wo du dann noch ein bisschen an deinem Motor tunst und dann mit hoher PS-Zahl wieder rausgehst und dementsprechend war die Partie dann auch in der zweiten Hälfte so dominant, plus natürlich der Faktor des Stadions, was ja schon gegen Brighton angesprochen wurde, dass es extrem laut wurde. Dieses Stadion, es war mal wieder, finde ich, ein Beweis, dass das Anfield das einzige Stadion ist, das Spiele gewinnen kann oder selbst Tore herbeirufen kann. Es ist immer lauter geworden und irgendwann mal 2, 3 Minuten später fällt das erste Tor, dann fällt das zweite Tor. Dass Leverkusen dann aufmacht, auf Dreierkette umstellt und dann hinten raus noch 2 kriegt, das ist, glaube ich, letztlich dem Spielverlauf danach geschuldet. Aber ein 4:0 ist natürlich für mich und für die Leistung der Leverkusener zu hoch. Aber trotzdem darfst du natürlich als Spitzenmannschaft, die ich jetzt auch, ich sehe Leverkusen als Spitzenmannschaft natürlich nicht so eingehen.
Thomas, 3 Niederlagen für die deutschen Mannschaften, 2 Siege, einer davon gegen den glorreichen SK Buntekammer Sturm Graz. Aber bei Leverkusen zu bleiben, sind die ein bisschen entzaubert oder ist es einfach back to normal? Weil sie immer noch eine gute Mannschaft sind, aber halt nicht auf dem ganz gleichen Level wie letztes Jahr spielen.
Ja, da spielen sie nicht, da kommen aber auch Kleinigkeiten dazu. Du hast dann teilweise auch das Spielglück nicht. Das Einzige, wo ich sage, das darf dir nicht passieren, das war das 2:2 zu Hause gegen Kiel nach 2:0 Führung, was sie in der Liga ja auch ins Hintertreffen bringt. Jetzt haben sie noch eine beschissene Pokalauslosung bekommen. Ich muss sagen, ich fand Leverkusen in der ersten Hälfte überzeugend. Ich fand, sie waren sogar die bessere Mannschaft. Zweite Halbzeit hat ja Toni angesprochen, macht der Trainer von Liverpool schon gut. Auch in der ersten Halbzeit war zum Beispiel bei mir am Fernseher habe ich im Stadion gar nichts gehört, aber auch da wurde dann die zweite Hälfte mitgenommen. Ich finde, das 4:0 ist zu hoch, aber trotzdem kann man schon mal festhalten, was ja immer erzählt wird, so oft, wir hätten die zweitstärkste Liga Europas. Das halte ich für gelinde gesagt eine klare Übertreibung. Ich finde, es ist ein klarer Gap zur Premier League. Wir sind auch hinter der Primera Division. Ich finde das Abschneiden dieses Jahr bisher nicht gut, was aber nicht heißt, dass nicht immer mal wieder auch wie letztes Jahr Borussia Dortmund als positiver Ausreißer in der Lage ist.
Martin, unsere Außenansicht auf die deutsche Liga, wie hat sich die durch den, wie ich finde, beherzten Auftritt des SK Sturm Graz in Dortmund. Natürlich war Dortmund die bessere Mannschaft, aber wenn man das Gegentor erst in der 86. Minute bekommt, sage ich schon, schade. Wie sehen wir die deutsche Liga als interessierte Beobachter aus dem Ausland?
Ja, also ich würde sagen, wenn der Gap zwischen Premier League und deutscher Bundesliga enorm ist, dann ist er ja auch zwischen deutscher Bundesliga und der österreichischen Bundesliga. Es verfälscht natürlich, gibt dem Thomas recht, das haben wir schon öfter in dieser Form auch besprochen. La Liga hat natürlich hohe Qualität, wird natürlich auch überstrahlt über 2-3 Teams, aber das gilt natürlich auch bei Deutschland, dass eben 2 Teams oder 3 Teams vielleicht auch gegen Teams von der Insel bestehen können, aber die Liga insgesamt, was die Ausgeglichenheit betrifft, ist natürlich einzigartig, die Premier League. Und ich sage auch eben, auch bei La Liga ist es schwieriger wahrscheinlich für die Top-Teams, sich überall durchzusetzen. Was Sturm betrifft oder was das Spiel betrifft, um das noch vielleicht auch herauszuholen, ich finde, wenn eine Dortmunder Mannschaft am Zahnfleisch geht, dann ist natürlich für jeden Gegner etwas möglich. Und insofern ist es auch ein wenig enttäuschend, aber man muss es auch zur Kenntnis nehmen, dass Sturm nicht in der Lage ist, in der Offensive besser zu sein. Bei Balleroberung defensiv okay, aber in diesen Umschaltmomenten ist es dann einfach auf diesem Niveau zu wenig, um dort auch gewinnen zu können. Und das war in Hälfte 2, so ab Minute 60, 65 möglich, weil dann Sturm einfach mehr vom Spiel hatte, weil Dortmund auch praktisch keine Möglichkeit zu wechseln hatte, bis auf Malen, und der hat dann nicht das Tor gemacht.
Ja, aber Thomas, darf man das Dortmund durchgehen lassen? Weil das war auch, ich weiß nicht, wer das Spiel bei DAZN kommentiert hat, aber es war für mich anstrengend, weil die ganze Zeit gejammert wurde, ja, Dortmund hat keine Optionen von der Bank. Ja, kann schon sein, aber die 10 Leute plus Torwart, die auf dem Feld gestanden sind, da verdient einer so viel wie der ganze Sturmkader. Vielleicht nicht ganz, aber das muss trotzdem reichen für Dortmund.
Ja, also ganz klar stehe ich mit dir da. Im Tor steht Meier. Das ist für mich ein super Ersatzkeeper. Und ansonsten hast du mit Ausnahme von Gittens nur Nationalspieler da drauf. Also mir ist dieses Gejammer auch zu viel. Natürlich ist die Bank schmal besetzt. Aber ich glaube, es geht bei dem Gejammer vor allen Dingen darum, Nuri Sahin aus der Schusslinie rauszunehmen, weil er bisher noch nicht geliefert hat, mit Ausnahme vielleicht des Spektakels gegen Celtic und des überzeugenden Siegs gegen Leipzig, wird dieser schmale Kader immer so ein bisschen als Ausrede genommen. Mit diesen Leuten, die da gespielt haben, alleine hinten, Groß, Can, Schlotterbeck, Benzebaini, Mittelfeld, Sabitzer, Brandt, Netscher, vorne Girassi, Bayer, da kannst du nicht permanent mit Verletzten kommen. Die Leistung war nicht gut gegen Graz. Trotzdem muss man ja daran sagen, das interessiert aber wirklich keinen, wenn du das Spiel gewinnst, in der Champions League stehen sie gut da. Also dafür möchte ich jetzt die Borussia dann nicht gerade kritisieren.
Na ja, nicht. Aber ich meine, was Martin natürlich sagt, Sturm hat eine gute Chance gehabt durch Pires. Den kann man machen, den Kopfball. Die Flanke war nicht ganz perfekt, aber ansonsten ist nach vorne da leider sehr wenig los. Um noch beim Dienstag ganz kurz zu bleiben, Toni, oder gerne auch länger. Manchester City. Also Sturm Graz hat ja in Champions League Spiel Nummer 3 zu Hause gegen Sporting Lissabon gespielt. Da war gerade das Tennisturnier in Wien und der Kollege vom Kurier, der Harald Otto, war zurückgekommen und hat gesagt, bah, Sporting Lissabon, das ist schon eine echt gute Mannschaft. Aber dass sie so gut ist, dass sie klar und deutlich gegen Manchester City gewinnen, ist Sporting da, ich weiß, du wirst nicht viel gesehen haben, um nicht zu sagen gar nichts, aber ganz grundsätzlich hat Manchester City im Moment ein Problem, das lösbar ist, oder wird dieses Problem ein bisschen länger andauern? Weil in der Premier League ist es ja auch nicht ganz so rund gelaufen.
Ja, also mit Blick auf die Paarung jetzt am Dienstag habe ich mir ja schon gedacht, dass in der Form, in der Manchester City momentan ist, dass Sporting nicht nur Chancen hat, vielleicht sogar auch das Spiel gewinnen kann, was ja dann am Ende so gekommen ist. Ich habe das Spiel nicht gesehen, aber 2 Elfer waren da offensichtlich dabei, plus ein Verschossener von Manchester City. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich ganz klar konstatieren, wenn du halt 3 Niederlagen in Folge hast und die haben gegen Tottenham im Pokal verloren und die haben bei Bournemouth verloren, das auch sicherlich eine gute Mannschaft ist, vor allem wenn sie zu Hause spielen, aber normalerweise immer ein machbarer Gegner war für Manchester City, dann muss man eben festhalten, dass A, Manchester City in einer schlechten Phase ist bezüglich Intensität, die sie nicht mitgehen können, bezüglich Energie, was mich schon enorm wundert im im Herbst. Plus natürlich dazu auch dasselbe Problem wie bei Dortmund, aber man kann es natürlich dann über Wochen nicht gelten lassen, dass sie Verletzungspech haben, denn die Mannschaft, die von Manchester City dann auf dem Platz steht, die lässt sich dann auch sehen dementsprechend, genauso wie es Thomas jetzt bei Dortmund skizziert hat. Insofern sind es momentan schwierige Wochen und es ist sicherlich für die Konkurrenz von Manchester City, ob jetzt national oder international, dankbar auch, dass diese Mannschaft nicht auf dem Höhepunkt momentan läuft. Warum, weswegen das so ist, das sei mal dahingestellt. Das ist sicherlich auch eine Frage der Sättigung, aber auch natürlich der Anfälligkeit in den Rückwärtsbewegungen. So anfällig habe ich Manchester City noch nicht erlebt unter Pep Guardiola. Insofern, also kann jetzt vom Spielverlauf nichts sagen zu dem Spiel, aber dass Sporting eine gute Mannschaft ist, das hat sich mittlerweile, glaube ich, auch nach England rumgesprochen.
Ja, darf ich nur ergänzen, weil wir hier... Ja, ich wollte nur sagen, ein Satz. Entschuldigung. Ja, sag du zuerst.
Nee, dann bitteschön, dann gebe ich natürlich der K&K Monarchie den Vorrang, bitteschön.
Na, ich durfte das nämlich sehen, weil wir in Österreich ja Sky-Rechteinhaber ist und ich durfte den Dienstag begleiten und habe dieses Spiel auch verfolgt. Zwei Dinge. Erstens, Sporting. Alle Spiele gewonnen in der portugiesischen Liga, das ist im Moment ein Top-Team mit einem Top-Trainer. Das ist ja übrigens auch eine tolle Geschichte, der spielt dann noch gegen City und ist eigentlich schon United-Trainer, also und wechselt aber eben erst in den nächsten Tagen, in der Meisterschaftspause in der kommenden Woche. Das ist das eine. Das andere ist, dieses Spiel war, auch wenn der erste Elfmeter vielleicht diskussionswürdig war, insgesamt eine klare Angelegenheit. Und City, und da gebe ich dem Toni recht, da fehlt Rodri an allen Ecken und Enden. Und das ist im Moment ein gefährlicher Moment für Pep Guardiola und diese Truppe. Das ist auf diesem Niveau geht sich das nicht aus oder zumindest nicht alle drei Tage. Und das sieht man dann auch, dass es eine Niederlage war, der man vor allem in der zweiten Hälfte nichts entgegensetzen konnte. Und das war dann eigentlich aus City-Sicht, wenn man das so in den letzten Monaten und Jahren beobachten konnte, ja, eigentlich enttäuschend, beziehungsweise man muss fast sagen, damit konnte man jetzt zuletzt nicht wirklich rechnen, aber in der letzten Woche in drei Bewerben, drei Niederlagen am Stück.
Ich habe das ja schon mal hier gesagt, ich habe ja so in jedem Fußballland eigentlich so eine Mannschaft, mit der ich so ein bisschen sympathisiere. Und im Ausland ist das oft grün-weiß, mit Rapid, mit Celtic und eben mit Sporting. Und ich beobachte diesen Trainer schon ein bisschen länger, in den letzten 4 Jahren zweimal Meister, zweimal Pokalsieger. Ich glaube, dass Manchester United einen der heißesten Traineraktien in ganz Europa verpflichtet hat und ich wage mich zu sagen, wenn Amorim Sporting nicht verlassen hätte, weil dieses Jahr sind sie noch mal stärker, Martin hat es gerade gesagt, in der heimischen Liga und im Pokal alles gewonnen, die haben ein Selbstvertrauen, dann wäre für mich Sporting in diesem Jahr tatsächlich fast sogar ein Halbfinalkandidat für die Champions League. Ich finde es ein bisschen schade, dass diese Geschichte jetzt schon endet, irgendwie aber trotzdem bemerkenswert, dass er noch 3 Spiele macht und sich mit einem Sieg von Sporting jetzt schon praktisch in die Herzen von Manchester United spielt.
Das ist großartig, das Ganze. Und es wäre so schön, Thomas, wenn du recht behieltest, trotz des Abgangs von Amorim, dass Sporting Lissabon, das wäre so erfrischend, wenn so eine Mannschaft mal wenigstens ins Halbfinale käme. Kurze Pause in der Big Show 686 mit Martin Konrad, mit Thomas Wagner und mit Toni Tom.
Hallo Freund von Sportradio 360, hier ist Roberto, Servus.
Sportradio 360, die Big Show 686 geht weiter. Toni Tomic, Martin Konrad und Thomas Wagner sind in der Leitung. Und bevor wir auf den Mittwoch in der Champions League kommen, es gibt ganz selten Leserpost bei uns, aber bitte gerne mehr. Entweder bei X oder steilpost@sportradio 360. Aber hier schreibt uns der Andreas, man könnte nochmal auf Kloppos Resümee bei Felix und Toni reflektieren. Da würde mich die Meinung von Thomas Wagner und Toni Tomic interessieren. Gibt's eine Meinung von Thomas Wagner und Toni Tomic zu dem, was Jürgen Klopp im Podcast von Felix und Toni Kroos gesagt hat? Thomas.
Ja, er hat ja, glaube ich, ich habe ihn nicht gehört, aber ich habe viel gelesen. Auf welche Aussagen sollen wir denn jetzt eingehen, praktisch?
Ja, das ist für ihn, glaube ich, er sagte, dass es für ihn perfekt ist. Ich glaube, darauf soll es hinauslaufen. Und I tend to agree, ganz ehrlich, aber bitte. Also lass mal einfach, dass er sagt, das ist für ihn eine perfekte Lösung.
Okay, also dass es für Jürgen Klopp eine perfekte Lösung ist, im Fußball verbunden zu bleiben, aber nicht so in dem Tagesgeschäft drin zu sein, ohne den Spieltagsdruck. Das hätte er meiner Meinung nach nur als Nationaltrainer oder mit so einem Job machen können. Da gebe ich ihm recht. Ich glaube auch, dass es dieses Konstrukt ja gar nicht bei so vielen Clubs gibt. Von daher ist seine Erklärung seiner Motivation angemessen, was ja nichts daran ändert, dass trotzdem viele enttäuscht sind, weil sich Jürgen Klopp auch unwidersprochen gerne auf diesen Fußballromantiker-Thron hat hieven lassen. Er hat zwar nie was Negatives über RB gesagt, das stimmt auch, das hat er ja auch immer wieder betont, aber er hat für viele all das verkörpert, was beim Fußball mittlerweile fehlt. Das hat er, glaube ich, auch gerne angenommen, diese Lorbeeren, deshalb muss er jetzt auch damit leben oder damit leben, dass viele dieses Denkmal runterholen, dass viele enttäuscht sind. Ich muss sagen, ich hätte es eigentlich auch nicht erwartet. Letztlich wird Klopp das herzlich egal sein, was wir darüber denken. Aber wie ich ja schon häufiger hier in diesem in dieser Sendung gesagt habe.
Diesem Konstrukt, ja? Ja.
Genau, diesem Konstrukt einer Sportshow. Nein, wie ich in dieser Sendung, in dieser hochgeschätzten Sendung schon gesagt habe, ich kann mit dem Konstrukt RB nicht anfangen. Ich sehe schon, dass sie mit viel Geld jetzt gute Entscheidungen treffen. Aber der Weg dahin ist für mich als Fußballromantiker nach wie vor indiskutabel. Und wie gesagt, diese Meinung wird Jürgen Klopp herzlich egal sein. Und wenn er irgendwann in 4 Jahren vielleicht doch deutscher Bundestrainer wird, dann werden ihm wahrscheinlich auch genauso viele zujubeln, wie sie es jetzt gemacht hätten.
Toni, hau rein, wenn du noch reinhauen magst.
Prinzipiell gibt es jetzt nichts Neues, Erhellendes von meiner Seite. Thomas hat ja auch alles gesagt, dass ich war mir ziemlich sicher, weil mich natürlich auch viele Menschen gefragt haben, ja, was glaubst du, was macht denn Klopp jetzt? Ich war mir ja ziemlich sicher, dass er bei keinem Verein jemals wieder arbeiten wird. Und das hat er auch so ein bisschen durchklingen lassen. Das ist natürlich dann der, ich sag mal in Anführungszeichen, Klassenfeind des romantischen Fußballs geworden ist. Ist ja, wie Thomas auch richtig gesagt hat, Klopp hat sich ja nie positioniert gegen RB oder gegen das Konstrukt RB. Insofern finde ich es nur logisch, dass also von RB-Seite, dass sie versucht haben, mit allen Mitteln Klopp für sich zu gewinnen, gerade in der Konstellation eben 5 oder 6 oder vielleicht in Zukunft mehr Mannschaften in der großen Gruppe drin zu haben. Und was er ja auch klipp und klar gesagt hat, es geht ihm ja eher um die Trainerentwicklung und auch um die Spielphilosophieentwicklung. Und da ist er ja ganz, ganz weit weg auch vom Tagesgeschehen. Sprich, also wen holt man, wen verkauft man in der Art. Insofern glaube ich eher, dass ihn dieses Thema an sich oder diese Jobbeschreibung gereizt hat und dass er sich auch freut. Machen wir uns nichts vor, Fußballromantik ist längst vorbei. Seit etlichen Jahren. Insofern, also ob er nochmal Bundestrainer wird oder nicht, das ist ja eine völlige zukünftige Frage und ich glaube auch, das ist ihn momentan gar nicht beschäftigt. Wer weiß, wie es in 3, 4, 5 Jahren aussieht. Vielleicht macht er den Job weiter und sagt, okay, nach 5 Jahren war es das, mein Auftrag ist erfüllt und ich lege mich in Mallorca auf die Liege und das war's, also mit Fußball. Ich möchte gar nicht so weit denken, aber so wie Thomas jetzt beschrieben hat, er hat es ja richtig gesagt.
Martin, magst du auch noch was dazu sagen oder wollen wir gleich zu...
Zwei Dinge. Erstens zu Klopp. Ich finde, die Position ist natürlich die beste, wenn es darum geht, keine Verantwortung zu haben. Weil du bist für 4, 5 Stationen zuständig und kannst alles sagen, kannst positiv, negativ sein. Also ich finde, das ist großartig. Da nimmt er auch noch 10 Millionen im Jahr mit oder was. Also insofern passt das, wenn er das so möchte. Und das andere, sorry Thomas, aber diese Diskussion, wenn schon nicht verlogen, dann zumindest an den Haaren herbeigezogen. ich weiß nicht, ein Leipzig-Fan freut sich genauso oder ein City-Fan wie ein Dortmund-Fan und diese immer vom Konstrukt wird gesprochen. Es ist doch nur mehr in Deutschland und auch in Österreich diese 50+1-Regel. Wir werden das in den nächsten Jahren erleben, auch hier wird sie fallen. Und warum? Weil es überall so ist. Weil was ist die Alternative? Wir sehen es ja. Die Vereine, die dann nicht mitmachen können, sind unzufrieden, wenn sie sportlich nicht auf allerhöchstem Niveau spielen und dann brauchen sie woanders das Geld. Und woher holen sie es sich? Dann sagen sie, wir brauchen die Superliga oder wir brauchen noch mehr Spiele in der Champions League, weil wir brauchen noch mehr Einnahmen oder 500.000er Stadion, keine Ahnung. Also das ist halt einmal so. In Italien ist es so, in Spanien, überall gibt es mittlerweile Besitzer aus den USA, aus Asien oder aus dem arabischen Raum. Wir können uns nicht mehr ändern, aber am Ende spielen trotzdem 11 gegen 11. Ja, und die wollen gewinnen.
Sehe ich komplett.
Und ob die jetzt, das sehe ich komplett. Ja, ich weiß, aber ich sehe es nüchtern, du siehst das aus dem vorigen Jahrhundert. Sorry.
Ja, das kannst du ja gerne sagen, das Folge ist ja auch jetzt 24 Jahre vorbei, also so schlimm finde ich das jetzt gar nicht. Und du kannst dich ja gerne als Fan dieser neuen Realität outen. Für mich hat spätestens mit der Einführung der Champions League, also ich sag's auch ganz klar, mich interessiert Fußball lange nicht mehr so wie früher. Früher war Fußball, auch früher wurde es, ging es übrigens um Geld. Und früher hatte der eine einen größeren Sponsor als der andere. Das hast du ja selbst in der Bezirksliga auf dem Dorf. Das ist gar nicht schlimm. Aber dass es so dreist ist, wie es im Fall Leipzig war, du holst dir eine Deutschlandkarte, sagst, okay, da ist ein weißer Fleck, da kaufe ich mir jetzt einen Oberligisten und steige mit einem viermal so hohen Etat wie der erste Verfolger viermal auf. Und dann lasse ich mich dafür feiern, dass ich ja so ein gutes Scouting-System habe. Das ist für mich eine totale Perversion von dem, wie ich mit Fußball aufgewachsen bin, dass auch Traditionsvereine große Investoren haben, dass das in England so ist und dass Gazprom Schalke finanziert hat und Heuschrecken Hertha und dass der HSV mal abhängig von einem einzelnen Mäzen war. Das will ich alles überhaupt nicht abstreiten. Aber ich kann trotzdem sagen, dass das für mich nicht mehr der Fußball ist, wo du einfach wie am Reißbrett dir etwas entwirfst, praktisch eine Franchise dahin baust und sagst dann, okay, ich bin jetzt da als RB Leipzig. Weil für mich hat Fußball schon auch noch was mit Tradition zu tun. Und wenn Leipzig zu einem Halbfinale nach Glasgow fährt vor 2 Jahren und kriegt nur 1500 Eintrittskarten verkauft, das ist für mich ein Treppenwitz. Und das wird dieser Verein noch niemals schaffen, dass es mehr ist oder dieses Konstrukt nicht mehr schaffen. Deshalb, ich kann anerkennen, dass da gute Fußballer spielen. Ich freue mich auch für die Leute in Leipzig, dass sie da Bundesliga-Fußball sehen. Aber für mich, auch wenn du es als altbacken bezeichnen magst, ist das eine Perversion und mich interessiert auch gar keine Club-WM. Und sollen sie alle in die Super League gehen? Mich interessiert das gar nicht mehr. Sollen die Bayern und Dortmund rausgehen aus der Bundesliga? Ich brauche das nicht. Ich brauche nicht dieses verlogene, wir brauchen mehr Geld, um unsere Spieler zu halten. Ob du jetzt 19 oder 21 Millionen verdienst, das ist für mich sowas von verlogen. Also ich persönlich brauche das nicht. Und ich werde das mit Verlaub auch in dieser Sendung immer wieder sagen, wenn ich gefragt werde.
Gottes Willen, ja, bitte, sag es bitte. Wie kriegen wir jetzt die Kurve zu einem Verein aus diesem Konstrukt, der gestern Abend, Martin, tatsächlich mal wieder gewonnen hat? Und Coach Fredel Tatar hat uns ja vor 3 Wochen, glaube ich, hier gesagt, dass er nach wie vor glaubt, dass Salzburg besser werden wird. Jetzt haben sie gestern bei Feyenoord Rotterdam gewonnen. Ganz interessanter Spielverlauf, wie ich finde, mit 3-1. Dann Konaté haut diesen Elfer an die Querlatte, schießt aber danach schießt Salzburg doch noch ein Tor. Siehst du einen Aufwärtstrend bei Salzburg oder war das jetzt nur ein Spiel, das auch vom Spielverlauf her ganz gut gelaufen ist für die Salzburger?
Übrigens Salzburg ist Red Bull nur Sponsor offiziell. Deshalb kann dort Klopp zwar mit Rat und Tat was sagen, aber eigentlich offiziell ist er dann nicht verantwortlich. Das nur so nebenbei. Und zu Thomas wollte ich nur sagen, das finde ich ja hervorragend. Dieser Gedankenaustausch und ein Potpourri an Argumenten.
Ja.
Und so soll es ja sein. Das finde ich ja im positiven Sinne. Und noch abschließend, ein Freund dieser ganzen aktuellen Situation bin ich gar nicht, aber ich sehe nur, dass man sie aufhalten kann.
Du akzeptierst sie.
Ja, aber was heißt, nicht nur ich akzeptiere sie, sondern ich nehme sie so hin. So ist das Leben. Und zu Salzburg, um es kurz und knapp zu machen, schwierige Phase. Ich glaube, es gibt da seit 1-2 Jahren die Idee, noch jünger zu werden und wenn es jung ist, dann noch einmal jünger zu werden. Und ich glaube, man übersieht, dass Fußball ein Teamsport ist und dass es doch Hierarchien benötigt in jeder Mannschaft und nur Teams auch wirklich funktionieren, wo es auch klare Strukturen gibt in einem Team, in einer Kabine. Und das ist in den letzten 1,5-2 Jahren etwas vernachlässigt worden. Und deshalb gibt es bei Salzburg hohe Qualität, aber große Probleme, das dann auch umzusetzen. Und nur wenn man einmal in Rotterdam gewinnt, das ist zwar eben möglich, sehe ich es insgesamt noch bei weitem nicht, dass sie wieder dort sind, wo sie sich selbst sehen und wo sie auch sich erwarten, am Ende des Jahres zu stehen. Und das heißt nämlich, im Idealfall in der Champions League unter die besten 24 zu kommen und damit in die K.O.-Phase und in der Meisterschaft natürlich Meister zu werden in Österreich. Und ich glaube, Salzburg freut sich, dass in Österreich nach dem Grunddurchgang die Punkte halbiert werden. Das früher
hat sich geärgert.
Mittlerweile freut sich Salzburg. Genau.
Okay, dann lasst uns noch zum Abschluss zum zweiten Teil der großen Reise von Toni Tomic kommen. Denn Toni, du warst gestern in Stuttgart und lass mich zuerst eine Frage zum Gegner des VfB gestern stellen, nämlich Atalanta Bergamo. Ist es denn realistisch und wünschenswert, und ich glaube, es ist sogar realistisch, dass Atalanta Bergamo aufs Sporting Lissabon in einem Halbfinale der Champions League treffen könnte? Ich finde, das ist eine sehr, sehr gut komponierte und spielende Mannschaft. Wie war dein Live-Eindruck?
Ja, absolut. Also ich hätte den Live-Eindruck jetzt gestern überhaupt gar nicht gebraucht, um das zu bejahen, Jens. Also wer die Europa League gewinnt, und zwar in der Art und Weise, wie sie es gewonnen haben, der zählt für mich, ehrlich gesagt, nicht nur in Italien zu den Meisterschaftsfavoriten. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob sie es über 34 Spieltage hinweg dann auch konservieren können. Der zählt auch für mich in der Champions League dann zu den engeren Kandidaten, weiter oben zu landen, sprich also entweder Viertelfinale oder in dem Fall auch ein Halbfinale. Das ist eine Mannschaft, die über Jahre hinweg gewachsen ist, deren Star eigentlich eher der Trainer ist. Es gibt keinen großen Star. Also Lookman ist natürlich einer, der immer mal wieder rausfällt, weil er enorm viele Tore macht und besonders spielprägende Aktionen hat. Aber es ist interessant, wie dieser Trainer aus dieser Mannschaft rausgeholt hat, wie er die Spieler besser macht. Das gibt ja auch nachgewiesene Beispiele, dass Spieler, die weggegangen sind von dort, nicht unbedingt besser geworden sind, die vielleicht gehofft haben, einen, den nächsten Karriereschritt zu machen. Aber wir müssen Hand aufs Herz sagen, er hat alle Spieler auf ein anderes Level gehoben und als kompakte Einheit sind sie eben so stark geworden, wie sie jetzt momentan sind. Mir ist klar, dass die Euphorie in Stuttgart enorm groß ist, und ich habe natürlich mit einigen Leuten vorher gesprochen und habe mich sehr gewundert auch über die Einschätzung der ganzen Sache, weil sie gestern irgendwie alle davon ausgingen, dass Stuttgart das Spiel klar gewinnt. Am Ende hat man natürlich auch gesehen, warum Atalanta so eine Spitzenmannschaft ist. Sie hat nicht viele Chancen bekommen, glaube ich, 4 oder 5 Torschüsse, und davon waren eben 2 drin. Klar kann man sagen, das 2-0 geht ganz klar auf die Kappe von Ronoro, weil er diesen Fehler macht als letzter Mann. Aber auf diesem Level, um auf diesem Level zu performen, musst du eben, und da ziehe ich jetzt den Bogen auf die Stuttgarter Seite, anders performen. Du hast 12 Torschüsse, du hast nur einen einzigen Torschuss aufs Gehäuse gehabt. Für mich ehrlich gesagt zu wenig, und dann musst du halt eben aus der Vielzahl an Chancen, die sie dann wirklich auch rausgespielt haben gegen eine sehr gute Mannschaft, die Tore machen, um entweder einen Punkt mitzunehmen oder ein Spiel zu gewinnen. Und das ist der Lerneffekt der jungen Mannschaft. Auf der anderen Seite muss man sagen, mit Real, mit Juventus Turin und mit Atalanta Bergamo in den ersten 4 Spielen, hätte man vor diesen ersten 4 Spielen gesagt, okay, wenn man 4 Punkte hat, dann kann man zufrieden sein. Jetzt, nachdem man so gut performt hat, sowohl gestern als auch zum Beispiel gegen Real Madrid, kann man natürlich nicht zufrieden sein. Trotzdem finde ich, dass der Gesamteindruck kein schlechter ist aus Stuttgarter Sicht. Aber um das Thema abzuschließen, Atalanta Bergamo ist für mich absoluter Kandidat auch auf ein Halbfinale in der Champions League. Denn die Mannschaft kann in einem guten Tag auch wirklich jeden Gegner schlagen.
Thomas, Wo steht dann also die italienische Liga in deinem internationalen Ranking, weil gestern Inter ja auch gegen Arsenal gewonnen hat, AC Mailand gewinnt in Madrid bei Real. Ist das so eine ganz kleine Renaissance, auch wenn natürlich Inter, Arsenal gab es gestern 1-2 Aktionen, wo man noch ein Fragezeichen hintermachen müsste?
Ja, ich finde, dass die Renaissance der italienischen Liga schon ein bisschen länger anhält. Das hast du ja vor 1,5 Jahren gesehen mit 3 italienischen Mannschaften in 3 Finals, auch wenn sie dann alle verloren haben. Ich würde grundsätzlich die italienische Liga so in unserem Bereich ansiedeln, im Moment in dieser Saison mit Vorteilen für die Serie A. Und ich finde Atalanta, ich habe die letztes Jahr häufig in der Europa League gesehen, ist ja ein ganz interessantes Konzept, dieses Mann gegen Mann über den ganzen Platz. Und du fragst dich, wie schaffen die das nach über 60 Spielen noch im Finale mit Leverkusen? Gasperini ist ein geiler Trainer. Ich mag die Stadt, ich mag den Verein. Also ich wäre für ein Finale in der Champions League Atalanta gegen Sporting. Da bin ich dabei.
Unterschreibe ich sofort. Da haben wir aber noch ein paar Wochen Zeit bis dorthin. Und das heißt für euch Robotti, Robotti, Robotti. Martin, du bist heute in Linz. Was wirst du am Wochenende begleiten?
Heute den LASK in der Conference League. Das ist nämlich auch so ein Konstrukt, das entstanden ist aufgrund des Gelddrucks. die Mannschaft spielt gegen Serkel Brügge. Ah, ja. Das ist das einzige Österreicher Duell in der Conference League, was die Trainerbank betrifft. Markus Schopp gegen Miron Muslic, ein österreichischer Trainer, der gehypt wird. War im Vorjahr Zweiter bei der Wahl zum Trainer des Jahres in Belgien. Gewonnen hat dann ein gewisser Alexander Plessin. Den kennt man jetzt auch noch besser in Deutschland. Und am Wochenende, was gibt's am Wochenende? Ja, ein steirisches Derby.
Hartberg
gegen Sturm Graz, genau.
Schön. Aus dem Westfalenstadion nach Hartberg. Das ist die harte Realität dann wieder. Toni, was gibt's für dich in den kommenden Tagen?
So ganz kurz nur, um den Gedanken von Thomas abzuschließen. Das ist Fußballromantik pur. Ein Champions League-Finale Atalanta Bergamo gegen Sporting Lissabon. Wenn wir schon bei Konstrukten sind, frage ich mich ehrlich gesagt, warum die UEFA denn nicht den Europapokalsieger, der Pokalsiegerwettbewerb wiederbelebt hat. Das hätte dann nochmal sowohl im Zuge des Gelddrucks und der Romantik nochmal Pluspunkte verschafft. So haben wir halt jetzt dieses andere Konstrukt mit der Conference League. Und um deine Frage zu beantworten, bei mir ist es am Samstagabend Liverpool gegen Aston Villa und am Sonntag Chelsea gegen Arsenal als Match of the Week.
Sehr, sehr fein. Thomas ist heute.
Und ich wollte nur sagen, in der Conference League wünschen wir uns ein Finale, damit wir diese Romantik weiterführen.
Ja, bitte, Rapid
gegen Panathinaikos. Oh. Oder, Thomas?
Ja, zweimal grün-weiß, da kann ich gut mit leben.
Herrlich. Thomas, was machst du außer heute Abend in Frankfurt und dann am Wochenende?
Heute die Eintracht gegen Slavia und am Samstag sehe ich das Trainer-Comeback von Dieter Hecking an der Castro. Bochum, das ist auch Romantik. Gegen das Halbkonstrukt Bayer Leverkusen. Das ist mein Wort.
Großartig. Dann verabschieden wir uns von allen Konstrukten, nicht ganz, aber für diese Woche mit größter Freude. Herzlichen Dank, Martin Konrad. Herzlichen Dank, Thomas Wagner. Danke vielmals, Toni Tomic. Kurze Pause in der Big Show 686.
Hallo, hier ist die ehemalige Biathletin Kati Wilhelm und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 686, weiter geht es mit Michael Körner. Guten Morgen, lieber Michael.
Guten Morgen, Jens. Lass mich raten, wir reden über Politik.
Nein, aber nah dran. Das waren noch Zeiten übrigens, als du Christian warst, ich Robert, wir waren so in Aufbruchstimmung und keine 3 Jahre später geht das den Bach runter. Nein, ich möchte zunächst einmal, wir können dann gerne über Politik sprechen, aber zunächst einmal, du hast mir an dieser Stelle vor ein paar Jahren die Dokumentation empfohlen, die in der ARD lief, über der Pate von St. Pauli oder die Paten von St. Pauli. Erinnerst du dich, Waage?
Ja, ich erinnere mich, ja.
Netflix hat mir jetzt diese Dokumentation vorgeschlagen. Die heißt irgendwie FD65 oder so ähnlich. Also, aber das findet jeder. Mhm. Und ich finde es ja, also es gibt 5 Teile, ich bin noch nicht ganz durch, aber es kann nicht mehr besser werden. Denn, Michael, du weißt, ich war Croupier im Casino und ich hatte ja keine Ahnung, weil es immer heißt, falsch spielen. Aber gibt's irgendwas Großartigeres, unter Anführungszeichen, als dass ein Gangster im Casino Travemünde einbricht, den Kessel rausbricht, den Roulette-Kessel, und einen manipulierten Roulette-Kessel dort einsetzt, wo die, ich glaube, der Filz bei Schwarz war höher als bei Rot, sodass die Wahrscheinlichkeit 4-mal höher ist, dass Rot kommt. Faszinierend.
Absolut. Also ich habe natürlich extrem etwas dagegen, im Casino oder am Pokertisch betrogen zu werden. Ja,
absolut.
Das ist finde ich ganz schlimm. Aber es gibt Menschen, die gerade auch beim Karten geben. Ja, das ist Wahnsinn, was die können. Also die geben dir einfach wirklich exakt die Karten, die sie dir geben wollen. Und du siehst denen zu und die mischen und mischen und mischen und du denkst, es kann ja nicht sein, das geht ja nicht, es ist nicht möglich. Und dann geben die die Hand und die geben sich einen Royal Flush und was es ist. Es ist so abgefahren. Ich liebe sowas auch, ja. Also gerade auch, was sich Menschen für Gedanken schon gemacht haben. Eine meiner Lieblingsgeschichten, ich versuche sie ganz kurz zu erzählen. Phil Ivey ist mit der beste Pokerspieler aller Zeiten. Und der spielt auch gerne alles Mögliche im Casino. Und zum einen Baccarat. Ja, das ist, brauchen wir die Regeln gar nicht zu erklären. Aber die Baccarat-Karten, also wenn du dir eine Spielkarte umdrehst, dann sind da ja oft so ganz, ganz kleine Muster. So mini, mini kleine Rauten, ne? So wirklich ein Millimeter pro Raute. Und der ist, beziehungsweise eine Freundin von ihm, ist Meisterin im Card Edging. Das bedeutet, die erkennen dort, wo der Rand der Karte ist, wo sozusagen dieses Muster abgeschnitten ist.
Ach was, ja? Erkennen sie die Karte?
Sie können da Unterschiede erkennen. Hm. Also, und wenn die wissen, und wir reden jetzt wirklich, also was ich jetzt sage, ist wirklich wahr. Wir reden über einen Bereich von vielleicht einem halben Millimeter oder sowas, da an den Umrandungen, wo diese kleinen Rauten, wie die am Rand geschnitten wurden, aus dem, ne, daran können die erkennen, ist das eine Karo 7 oder eine Kreuz 10. Und das hat der gemacht im Casino in London, ist mit dieser Frau dahin, das ist eine Chinesin, die wahnsinnig gut sehen kann. Also wirklich, die sieht alles und hat das Casino um, ich glaube, 27 Millionen erleichtert. Ja, so, dann sind die dem auf die Schliche gekommen, weil das ist natürlich, also das ist ein bekanntes Phänomen, dass es Card Edging gibt, das ist jetzt nicht von ihm erfunden. Und haben die gesagt, naja, du hast betrogen. Da hat er gesagt, ich habe doch nicht betrogen. Ich habe einfach nur eine Fähigkeit, die es gibt, angewendet, um einen Vorteil zu haben. Das ist nicht gegen die Casino-Regeln. Das ging bis vor Gericht, das wurde mehrfach verhandelt. Er musste nicht alles zurückzahlen. Also die haben sich irgendwie außergerichtlich irgendwann geeinigt, weil er hat ja im Prinzip recht. Er hat ja nicht betrogen. Wenn es halt Menschen gibt, die wirklich diese 0,5 Millimeter Dinge sehen können, ja, dann musst du halt eine andere Karte erfinden, wo das dann eben nicht ist. Weiß ich auch nicht, wie das geht, aber ist so. Und das habe ich auch, ich habe mir dazu auch alles durchgelesen, angeschaut, natürlich selber Card Edging mal versucht.
Mit unseren alten Augen, Michael, das ist unmöglich.
56 Jahre alt, also völlig ausgeschlossen natürlich. Ich bin froh, wenn ich auf der anderen Seite die Karo 7 erkenne. Also sehr, 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 sehr spannendes Thema.
Ja, auch in dieser Dokumentation fand ich ja auch spannend, dass es hieß, dann dieser eine Amerikaner ist in Monte Carlo im Casino aufgeflogen, weil er meine Karte aus dem Ärmel gerutscht ist. Also er hat offenbar selbst Karten mitgebracht nach Monte Carlo ins Casino dort, beim Blackjack war es, glaube ich. Und dann gezinkte Jetons, ganz großartig, weil ich habe auch im Casino gearbeitet und da gab es da auch immer diese Geschichten, ja der und der hat damals betrogen, aber das war für mich nicht greifbar, weil ich nicht wusste wie. Aber wenn man es mir erklärt, okay, da kommt jemand mit gezinkten Jetons vom Casino Graz, großartig. Also nicht großartig, ja. Natürlich ganz, ganz böse, aber faszinierend. Ja,
es gibt aber vor allen Dingen, was ich noch schöner finde, sind eben diese legalen Mittel. Also Counting zum Beispiel, genau, beim Blackjack.
Du wirst in Las Vegas herausgeschmissen, wenn du countest. Aber eigentlich ist das Gleiche, was du sagst, wie mit dem Card Edging.
Genau, also mittlerweile ist es super schwierig zu counten, weil die die Decks häufiger austauschen oder weil die da irgendwie auch 8 Decks reinlegen. Dann hört es irgendwann auch auf mit dem Counten. Das ist ja zum Beispiel was absolut Legitimes. Und wenn du es, also das zu erkennen über eine Überwachungskamera, ist schwer. Also, das ist nicht so einfach.
In diesem Zusammenhang darf ich euch allen da draußen empfehlen, den Film The Cooler mit William H. Macy. Und ich möchte nicht zu viel spoilern, aber da wird noch auf analoge Fähigkeiten gesetzt in einem Casino in Las Vegas. Michael,
alles auf Liebe.
Alles auf Liebe. Ja, ja, das sowieso. Okay. Das muss immer gehen. Apropos Liebe, was für ein Übergang, Michael. Wirst du heute auf dem Weg in die SAP Arena, wo du hoffentlich das Spiel zwischen dem FC Bayern Basketball und Kaunas kommentieren wirst, wirst du in einem Blumenladen vorbeischauen, um Andrea Trinchieri mit Blumen zu begrüßen, wenn er zurück nach München kommt.
Nein, weil ich auf dem Weg zur Arbeit an der SAP Arena vorbeifahren werde.
Nein, du bist halt nicht, ich bin nämlich dort. Ich hätte mich so gefreut, dich wieder persönlich zu sehen.
Und ich fahre ins Studio, weil ich der Moderator der Euroleague-Konferenz bin aus dem Magenta-Konferenzstudio. Das heißt, ich werde an dem Spiel nicht ganz vorbeikommen, aber ich werde es im Rahmen der Konferenz begleiten.
Was darf ich denn da erwarten?
Freue mich aber trotzdem genauso drauf. Also insofern. Ja,
natürlich. Was darf ich erwarten? Kaunas ist, glaube ich, Euroleague-Tabellenführer. Die Bayern sind Fünfter, haben zu Hause ein paar also erstaunliche Matches gewonnen. Gegen Paris war ich neben Markus Krawinkel begeisternder Zuschauer, außer dass dieser Video-Review ewig gedauert hat. Aber was erwarte ich heute Abend?
Ja, also ich glaube das schon, dass das ein sehr cooles Spiel wird, um ehrlich zu sein. Freue mich generell auf die Konferenz, weil da sind immer Spiele dabei, die wirklich super interessant sind. Aber das hat natürlich eine besondere Bewandtnis. Man muss dazu sagen, dass Trinchieri natürlich, die Geschichte ist schon krass gut. Also das ist kein Riesenbudget, was Kaunas da hat. Und er ist schon in der Lage, weil er einfach wirklich auch ein guter Trainer ist, am Anfang einer Saison beziehungsweise eine Philosophie, die er da verkörpert, das geht schon. Also er ist schon in der Lage, Spieler wirklich auf seine Seite zu ziehen. Das Problem bei Trinchieri ist, dass er hat das ja selber mal gesagt, nicht, dass er es für ein Problem hält, aber dass er es macht, dass er die Spieler so auswringt. Also dass dann irgendwann ist einfach dann auch mal gut. Ich finde noch spannender, wie Francisco heute spielen wird. Sylvain Francisco, der von den Bayern ja nicht weiter verpflichtet wurde. Die haben wohl eine Ablösesumme bekommen von Kaunas. Jetzt spielt er da und spielt halt sehr gut. Also beziehungsweise er verändert das Spiel, was ja das Entscheidende oft ist. Wir leben ja in einer sehr Point Guard-orientierten Basketballwelt. Ja, ja, ja. Und die Point Guards machen halt sehr, sehr krass den Unterschied momentan aus. Ja, also die Top-Spieler in der Euroleague, die sind alle 1,80 oder kleiner. Also das ist Wahnsinn, was da gerade passiert. Sehr, sehr schön für den Sport, weil man immer sagt, ja, muss ja mindestens 2 Meter sein, um Basketball zu spielen. Das ist natürlich Quatsch. Aber jetzt auch diese moderne Spielweise, Paris ist natürlich auch ein fantastisches Beispiel. Aber die Bayern ja eigentlich auch. Mit dem kleinen Edwards,
ja genau. Ja, ja.
Genau, oder eben Kaunas ist auch ein Paradebeispiel mit Francisco, der ist auch nicht viel größer als 1,80. Denn das ist schon sehr, also zum Zugucken, jetzt als Zuschauer mit Popcorn auf dem Schoß, ist das mega.
Ich freue mich drauf, tatsächlich. Worüber wir schon länger nicht mehr gesprochen haben, wir bleiben beim Basketball, Michael, noch ist über Oldenburg. Und was ist da in Oldenburg los? Oldenburg hat den Coach gewechselt. Sind denn die Ansprüche, ich kann mich noch erinnern, also ich glaube, wir haben drüber gesprochen, Oldenburg ist ja, jetzt korrigier mich bitte, aber ich meine 2009 deutscher Meister geworden. Ist es schon so lange her oder war es dazwischen nochmal? Mit anderen Worten, man hat dort schon mal was gewonnen. Wie hoch dürfen denn die Ansprüche in Oldenburg sein und warum jetzt der Trainerwechsel, wo die Saison ja noch nicht so wahnsinnig alt ist?
Das ist ein super schwieriges Thema und ich weiß, ich habe noch keine endgültige Meinung dazu. Fakt ist, Oldenburg ist eine Mannschaft, die ein Verein mit einem relativ guten Budget. Ja, die zahlen nicht schlecht, die haben ein ordentliches Budget, um einen guten Kader zusammenzustellen. Pedro Caes. Es ist echt, es ist schwierig für mich gerade. Ja, da schnauft er, genau. Also, das ist nach Meinung von Menschen, die noch mehr Ahnung haben vom Basketball als ich.
da gibt's nicht viele, aber bitte.
Doch, da gibt's einige. Ein sehr guter Trainer, ja. Der eine gewisse Philosophie hat. Und die Frage ist, ob das alles so zusammengepasst hat. Das, was er an Spielern da hat, mit seiner Philosophie. Es ist schon enttäuschend. Letztes Jahr hatte er natürlich so ein bisschen die Ausrede ist immer so böse formuliert, aber die hatten ja über die ganze Saison den halben Kader immer verletzt. Ne? Dass man da nicht in die Gänge kommt, ist ja kein Wunder. Jetzt haben sie eigentlich alle gesund, aber es passt halt überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wem ich da die Schuld geben soll, was ja auch immer schwierig ist. Gibt es da den Hauptschuldigen? Also es gibt, glaube ich, mehrere Dinge, die da zusammengekommen sind. Der Kader passt eventuell nicht so richtig. Caes ist vielleicht auch nicht in der Lage gewesen, da selber auch zu adaptieren, zu gucken, was kann man da verändern. Und du hast mit Hermann Schüller, das ist der Chef da in Oldenburg, also der, dem der ganze Bums da gehört, der so ein bisschen da auch auf der Schatztruhe sitzt, jemanden, der ich glaube, da weiß, also der da einfach das jetzt so beschlossen hat für sich, der Kaius muss weg. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob es so war, aber ich vermute, dass das sehr viel von Schüller ausging. Nur aus meiner persönlichen Erfahrung, ich will ihn gar nicht angreifen, das ist ein super, super netter Mensch, der Herr Schüller, also liebe Grüße. Ich glaube nur, dass das vom Kopf aus entschieden wurde und nicht jetzt irgendwie mit 7 Leuten diskutiert wurde. Ich weiß es nicht. Andererseits hat Kaius, ja, er hatte okay Erfolg mit das, was er vorher gemacht hat, aber ich glaube auch selber sehr hohe Ansprüche an sich und seine Arbeit. Irgendwas hat nicht gepasst. Ich glaube aber nicht, dass es die eine Geschichte ist, also das eine, dieser eine Grund, ne, dafür ist. Also ich glaube auch, es gibt mehr Gründe, warum Menschen Trump wählen oder warum die Ampel gescheitert ist, als einen. Und so würde ich das mal. Ich will jetzt keine Überleitung basteln, aber.
Ja, die kommt schon noch, die kommt schon noch. Ja. Okay, das ist das eine. Das andere, das ist eben das Positive. Tobias Fenster, unser lieber Freund, berichtet ja immer aus Ulm. Er hat dich, wenn du in Ulm bist zum Kommentieren, bist du ja netterweise auch immer dabei beim Postgame. Und jetzt spielt Ulm wieder eine bis jetzt sehr erfolgreiche Saison. Ich weiß nicht, ob es brillant ist, aber es ist zumindest erfolgreich den Resultaten nach. Warum passt diese Mannschaft wieder, so wie sie vor 2 Jahren gepasst hat, wo sie wie aus dem Nichts deutscher Meister geworden ist?
Ja, da bin ich natürlich noch ein bisschen unter dem Eindruck des Spiels gestern, was ich kommentiert habe, dass die Niederlage in Podgorica nach Verlängerung, also Ulm macht erst einmal Spaß, sich anzuschauen, und das schon seit Jahren, weil die immer einen Kader, übrigens hat Ulm auch ein sehr gutes Budget. Ja, also die machen immer so leicht auf Understatement, aber ich glaube, die sind in den Top 4 in Deutschland mit dabei, mit Berlin, also Bayern ist natürlich weit vorne, Berlin.
Jetzt bin ich gespannt.
Oldenburg. Oldenburg 3. Ulm, also nee, ich sag Ulm auf 3.
Okay.
Ja, kein Witz. Aber vielleicht sind es auch auf 15 und ich kriege wieder böse Anrufe von Thomas Stoll. Was sagt er da? Demnächst werden ja fast alle Vereine ihre Budgets offenlegen. Das wird ganz spannend werden. Also bis auf 3 Teams, die Bayern, Oldenburg und Bonn weigern sich, aber ansonsten legen alle ihre Budgets offen. Okay. Ulm macht wahnsinnig viel Spaß, interessanter Kader. Die haben natürlich auf der Jugendabteilung da den Ben Saraf. Ich sag immer Saraf, der heißt aber Safar. Das ist der schwierigste Name für mich aller Zeiten bei Ulm.
Ben Saraf oder Ben Safar?
Er heißt Ben Saraf. Ich habe gestern im Kommentar auch einmal Safar gesagt und ich habe einmal bei einer Zusammenfassung, die nicht live war, ich weiß nicht, warum ich diesen Safar Saraf durcheinander schmeiße. Ich habe ihn schon 5-mal kommentiert dieses Jahr. Also den mag ich zum Beispiel wahnsinnig gerne. Der war gestern verletzt. 18 Jahre jung, Israeli, safe NBA, safe in, weiß ich nicht, 3 Jahren, ich glaube 2027 geht er erst in den Draft. Also, aber super. Dann haben sie diesen Noah Essenge, den Franzosen, der ist 17. Der hat gestern wieder 21 gemacht. 2,7 groß, der bewegt sich wie ein Guard, der springt unter das Hallendach und kann werfen und passen. Braucht halt noch ein bisschen mehr Muskeln, aber echt super Typ. Und egal wie, und dann haben sie noch diesen, also den Jessup, der wahnsinnig gut spielt, den haben sie vom letzten Jahr behalten. Ich finde es auch von der Idee her sehr, sie sind sehr offensiv orientiert. Also das hat mit Gavel jetzt nicht mehr so viel zu tun. Das ist jetzt etwas anders, das ist etwas mehr Offense, weniger Defense. Das hat man gestern gesehen, im 105 Punkte kassiert. Aber zum Gucken ist das super. Also ich mag das total gerne. Die haben eine gute Moral. Die haben, ich glaube, es fehlt noch ein, sie haben sich ein bisschen vertan mit einem Spieler. Nicht vertan, nicht, aber der ist nicht so präsent, der Brasilianer Marcio Santos. Hatten gestern noch 3 Verletzte. Deswegen hat es auch am Ende nicht gereicht. Also mit einer sehr kurzen Rotation gespielt. Ich finde Ulm immer, sie machen das halt so clever, weil sie sich jetzt wieder so einen Ben Saraf holen. Der hat natürlich 27 Ausstiegsklauseln für Euroleague, NBA und hast du nicht gesehen. Aber es hat sich rumgesprochen, dass man in Ulm als 17-, 18-jähriger Spielzeit bekommt, dass du auf dem Radar des europäischen und des NBA-Basketballs bist, weil die Ulmer einfach europäisch spielen schon seit Jahren, und dass du da den Weg in die NBA schaffen kannst. Die haben in den letzten Jahren auf ihrer Point Guard-Position Spieler in die NBA gebracht. Sie haben mit Jago letztes Jahr einen Spieler gehabt, der jetzt Euroleague spielt. Sie haben schon wieder jetzt ein Riesentalent, zwei Riesentalente in der Starting Five. Also das ist der einzige Haken ist, die gehen halt irgendwann. Ja, okay, ne? Also nach zwei Jahren. Die sind dann halt weg. Ja. Aber so zum Gucken ist das irgendwie spannend. Also du hast da immer einen Kader, mit dem du dich schnell identifizieren kannst irgendwie. Also schon cool. Es gibt Vereine, da tue ich mich echt schwer, mich zu identifizieren, weil ich denke, was ist das wieder für ein Gemischtwarenladen? Ja, also no offense, aber wenn ich jetzt Teams wie ein MBC mir anschaue, dann muss ich wirklich gucken, wer kommt woher, wer hat wo gespielt, wer hat da die Mütze auf, wer ist da ein bisschen der Leader. Das ist alles so ein bisschen immer sehr, dann sind die nach drei Wochen manchmal auch wieder weg. Also das macht es einem dann nicht einfach. Und Ulm macht es mir immer sehr leicht, mich mit der Mannschaft anzufreunden. Das ist gerade in dieser BBL mit dieser hohen Personalfluktuation natürlich was sehr Dankbares.
Schön, ich war leider schon lange nicht mehr in Ulm, aber die 3-4 Mal, die ich dort war, hat mir immer sehr, sehr gut gefallen. So, jetzt die letzte entscheidende Frage. Kurt Kister.
Kurt Kister,
Süddeutsche Zeitung, Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung, hat vor ein paar Tagen, ich glaube jetzt sogar wörtlich geschrieben, nur die junge Union freut sich auf Friedrich Merz als Bundeskanzler. Jetzt wird Friedrich Merz im kommenden März, also ich wüsste nicht, was passieren sollte, dass zumindest die CDU nicht stärkste Partei wird oder die Union. Mhm. Freut sich tatsächlich außer der Jungen Union niemand auf Friedrich Merz? Also ich bin nicht bei der Jungen Union und ich freue mich nicht, aber freut sich noch jemand auf Friedrich Merz? Also Kurt Kister hat auch gesagt, die Ampel ist gescheitert, hört bitte auf damit. Aber ja. Er sagt auch, Merz ist, ja, niemand freut sich auf ihn. Freust du dich auf Friedrich Merz, ist, glaube ich, meine Frage, Michael.
Nein, das ist es. Also das ist auch ein schwieriges Thema. Ich sage schon immer, es geht ja oft, wenn Wahlen anstehen und man diskutiert im Freundes- und Bekanntenkreis, was wählt man, wieso wählt man, was ist los? Und dann sagen immer, ja, den mag ich nicht und den finde ich doof. Und dann, wenn ich dann diskutiere und sage, können wir mir bitte aufhören, immer diese Personalwahl zu machen? Immer nur, ja, der ist doof, den wähle ich nicht. Schaut doch mal auf das Parteiprogramm, was dahinter steht. Wofür stehen die? Mach mal den Wahl-O-Maten, damit du mal ein bisschen über den Tellerrand dieser Einzelperson hinausschauen kannst. Und das nervt mich oft, ja. Ah, die Baerbock mit ihrer Stimme, der Habeck, und das, ne, und Merz, Blödmann, arrogant. Ja, ist so. Ja, wahrscheinlich ist tatsächlich Friedrich Merz ein relativ, glaube ich auch, schnöseliger, arroganter Charakter, ja. Der wird aber Bundeskanzler werden, das ist relativ sicher. Und ich versuche immer, mich zu bemühen, nicht Personen zu wählen, sondern Programme. So. Und das ist super, super schwierig, aber ich glaube, dass das mehr Sinn macht. Weil ja, es gibt Menschen, die sind einem deutlich sympathischer. Natürlich mag ich Baerbock lieber als Merz. Jetzt vom Charakter von denen, wie die so auftreten. Die war noch nie bei mir zum Essen, aber wenn man die halt so sieht.
Sie war bei mir in der Show. Big Show 397. Annalena Baerbock.
Wow. Okay, damit ist sie natürlich bei mir ganz weit vorne. Ja. Also, weißt du, was ich meine? Ne? Ja, das ist klar. So. Möglicherweise ist der Merz auch ein Lamm. Und wenn der zu Hause im Freundeskreis kocht für alle, dann gibt's vielleicht auch super Paella und er erzählt irgendwelche Geschichten, wie scheiße die alle bei BlackRock waren und lacht sich kaputt. Weiß ich nicht. Aber es wirkt natürlich immer erstmal anders. Ja, also es wird auch wahrscheinlich Menschen geben, die sagen, der Trump ist nett. Weiß ich nicht. Gibt's auch bestimmt. Weiß ich nicht.
Ja,
aber vom Gefühl her würde ich sagen, nee, der ist nicht nett. Also er ist halt so, wie er ist tatsächlich. Also ein Narzisst irgendwo, der sind nicht alle, ja, aber Weißt du, was ich meine? Ich möchte, meine Wahlentscheidung soll eigentlich so wenig wie möglich davon abhängen, ob ich den Vorsitzenden der Partei oder die Vorsitzende mag persönlich oder nicht. Das ist super schwierig, weil wir sind natürlich sehr stark darauf gepolt, Menschen in Schubladen zu stecken, einzuordnen. Ich will, dass der das und das und das und das ist. Das ist super schwer. Aber ich freue mich jetzt auf Merz persönlich nicht. Aber ich bin ganz ehrlich, die Ampel hat mich jetzt so enttäuscht. Also alle drei Parteien. Und ich gebe offen zu, ich habe eine davon gewählt. Das hat mich doch... Wir sind auf Platz 27 von allen 27 EU-Ländern im Bereich des Wirtschaftswachstums. Wachstum stelle ich hier in Anführungszeichen. Wir sind ein komplett überbürokratisiertes Land geworden. Wir sind das langsamste Land der Welt. Wir haben Vorschriften, wenn du hier gründen willst, Unternehmen gründen willst, dann wirst du von Abraham nach Bebra haben. Wie gut, dass wir kein Zebra haben geschickt. Es ist unfassbar, wie weit wir hinterherhinken im Bereich Digitalisierung. Estland, Lettland, die sind alle 800 Kilometer schneller als wir in sowas. Das gibt's doch gar nicht. In Norwegen sind 95% aller Neuzulassungen bei Autos E-Autos. Bei uns haben diese E-Autos ein so beschissenes Image, dass unsere ganze Autoindustrie vor die Hunde geht. Also wir haben keinen, der an der Spitze der Regierungen, die uns mitreißen, Visionen geben, Dinge anpacken, Fortschrittsdenken. Wir sind auch, wir Wählerinnen und Wähler sind, haben uns diesem Trott hingegeben, dass alles immer gut wird, dass wir doch Deutschland sind, dass wir ein starkes Fundament haben. Und daran ersticken wir gerade. Und das hat die Ampel halt von A bis Z verkörpert. Wenn ich mir die Namen dieser neuen Gesetze anschaue, die in den letzten Wochen und Monaten durch den Bundestag gegangen sind, da hat ja kein Gesetz weniger als 38 Buchstaben. Das ist ja, allein das finde ich so weird und komisch, und dass wir alles immer so kompliziert machen. Und das ist auch der Grund, warum übrigens Menschen einen Trump wählen. Warum die Menschen eine AfD wählen. Weil die das alles nicht mehr ertragen können. Diese Art und Weise, wie wir hier alles unter Umständen verkomplizieren. Die schauen dann nur auf sich und sehen, es ist schlechter geworden, ich wähle die anderen, ich bin gegen das Establishment. Und dann bist du halt ganz schnell bei Trump, ganz schnell bei der AfD. Ich glaube, wenn wir da andere Herangehensweisen hätten, eine andere Denke hätten, dann hätten wir diese Problematik an den Rändern gar nicht. Aber was die Ampel da ausgestrahlt hat, ist offen gesprochen ein Desaster.
Lass uns im 2-Wochen-Rhythmus dennoch diskutieren, mit wem der Merz dann koalieren möchte, wenn dieser Schreihals aus Bayern eine Partei grundsätzlich ausschließt, dann viel Spaß im demokratischen
Spektrum. Ja, also ich komme gerade von einem einstündigen Spaziergang mit meinem Nachbarn. Wir haben alle Koalitionsmöglichkeiten durchexerziert. Es ist im Grunde super, super simpel. Eigentlich gibt es nur eine mögliche Koalition. Also natürlich ist Quatsch, was ich jetzt sage, aber weil wir noch gar nicht die Ergebnisse wissen. Aber was soll es anderes geben als CDU, SPD mit unter Umständen Grün dabei? Als genau dieses Konstrukt. Die FDP wird nicht mehr in den Bundestag kommen.
Mit Recht übrigens.
Wagenknecht ist, wird nicht, mit denen werden sie nicht koalieren. AfD, bei aller Liebe, die Brandmauer hält im Bund, also zu 100%. So, das war es dann schon. Dann sind wir bei drei Parteien, CDU 32%, SPD, 18. Weiß ich nicht, 15 bis 18, genau, das war so ungefähr mein Korridor. Grüne
10.
Ja, vielleicht 12. So, und dann musst du halt gucken, reicht das? Also CDU 30 plus X, ne? Das sind wir, glaube ich, relativ sicher. Und wenn das mit der SPD reicht, dann gibt es die große Koalition. Und wenn nicht, dann müssen die Grünen mit dazu und fertig ist es. Also Thema durch. Bin bereit für andere Vorschläge, ich sehe sie nicht.
Ihr hört es hier first. Schreibt uns bitte. Steinpass@sportradio 360, wenn ihr andere Vorschläge habt. Fantastisch. Schade, dass ich den Michael heute Abend nicht sehe. Ich werde es trotzdem Kaunas gegen den FC Bayern Basketball versuchen zu genießen.
Ja. Kurze Pause. Das wird bestimmt super.
Ich freue mich. Kurze Pause. Big Show 686.
Hi, Hallo, hier ist die Dorothea Wiere und ihr hört Sportradio 360.
Weil ich mir dachte, jetzt wird's mal Zeit.
Es wird Zeit zum Winterreifenwechsel. Big Show 686. Es geht weiter mit dem Motorsport. Ich freue mich sehr in dieser Woche auch wieder nach einem ganz, ganz spannenden MotoGP-Wochenende, wo er früh raus und rein ins Studio musste. Eddie Milke für Sky. Servus, Eddie.
Ja, servus. Ich habe tatsächlich immer noch Jetlag, obwohl ich Deutschland nicht verlassen habe in den letzten zwei Wochen. Aber zwei Wochen in erst Thailand und dann Malaysia hintereinander mit den Anfangszeiten. Ja, da hat man dann tatsächlich, obwohl man wie gesagt im Lande geblieben ist, Jetlag. So blöd es klingt, aber für euch stehe ich natürlich trotzdem auf.
Das ist grandios. Wir freuen uns sehr. Und für uns, das heißt natürlich wie jede Woche auch Stefan der Voice Heinrich in Tübingen. Servus, Stefan.
Ich habe keinen Jetlag, aber ich muss Eddie natürlich insofern ganz besondere Grüße rüberschicken, denn das war ein MotoGP-Rennen eigentlich für die Ewigkeit. Was also da die zwei Hauptprotagonisten gezeigt haben, war Eddie wirklich von einem anderen Stern, und das zu kommentieren muss ja dann auch wirklich große Freude machen.
Also ich war nicht müde am Sonntagmorgen, dann spätestens nach dem Sturz von Beko Bagnaia am Samstag. Aber was die beiden dann am Sonntagmorgen abgeliefert haben, ich habe wirklich Gänsehaut gehabt beim Kommentieren. Das habe ich nicht mehr bei jedem Rennen, was ich kommentiere, gebe ich zu. Aber ich habe mich von dann erinnert gefühlt an damals Jorge Lorenzo gegen Valentino Rossi in Barcelona oder andere große Duelle. Das war mir eine Ehre, das kommentiert haben zu dürfen, weil ich finde, auch wie die beiden das gemacht haben, wie sie sich dann auch abgeklatscht haben nach dem Rennen. Und da sagen ja immer viele, uns fehlen Charaktere, uns fehlen Typen. Nee, ich finde diese Sportlichkeit, die die beiden an den Tag gelegt haben und was die für eine Show geliefert haben, ja, Max Verstappen, letztes Wochenende in der Formel 1, ist ja heute auch noch ein Thema, in Brasilien auch komplett outstanding. Darf jetzt keiner meiner Entscheider bei Sky hören, aber ich hätte das auch umsonst kommentiert. Also das war ein großer Sport.
Lass mich das dann schneiden, Eddie, aus der Sendung. Nein, es war großer Sport. Es hat aber natürlich durch diesen Ausfall, Eddie spricht ja an der Voice, aber Pecco schmeißt es beim Sprint raus und er weiß dann sofort natürlich, ich muss gar nicht mehr aufs Motorrad hüpfen, weil ich keine Chance habe, Punkte zu machen. Ist denn der Eindruck, ist mein Eindruck richtig, dass Jorge Martin deshalb Weltmeister werden wird, wahrscheinlich, weil er der konstantere Fahrer ist, aber eben nicht der schnellere?
Ich glaube, schneller würde ich das nicht sagen. Ich glaube, dass die sich wirklich nichts geben. Das ist auf einem dermaßen außerirdischen, epischen Niveau, was die da zeigen. Und den Speed, den sie auch Wochenende für Wochenende zeigen, auch unter Drucksituationen, egal bei welchen Bedingungen, egal auf welcher Rennstrecke. Also die sind drei Klassen weiter als alle anderen. Und wie Eddie sagt, also Typen haben wir in der MotoGP mehr als genug. Außergewöhnliche Charaktere. Man muss es nur noch ein bisschen besser vermarkten. Denn aufgrund der sportlichen Leistung, muss man sagen, steht die MotoGP nicht unbedingt bei uns direkten Motorsportfans, aber dann doch ein bisschen im Schatten. Denn das ist galaktisch. Das ist einfach mit nichts anderem zu vergleichen, was die auf diesen Raketen, diesen erdgebundenen Raketen, immer wieder Wochenende für Wochenende zu zeigen imstande sind. Und du hast recht, die nach den Siegen in den Sonntagrennen steht 10-3 für Pecco Bagnaia. Aber ganz klar, Jorge Martin ist der Tabellenführer und sieht alles danach aus, als könnte tatsächlich beim Saisonfinale den Titelsack zumachen, als erster unabhängiger Fahrer eines Satellitenteams gegen die Werksarmada. Das ist schon toll, denn seine Pramac-Truppe, die ja da auch ihr Abschied hat für Ducati, die ja dann im nächsten Jahr für Yamaha starten werden, und eben Jorge Martin selbst, für den das ja auch ein Abschied von der Ducati ist, er wird dann vermutlich eher etwas kleinere Brötchen backen müssen bei seinem Wechsel dann zu Aprilia, die aktuell ein bisschen stehen geblieben sind. Aber es ist wirklich eine absolute Freude, das anzugucken. Und ich sehe es genau wie Eddie. Bei mir wäre es ähnlich. Es ist eine absolute, was ganz besonders eine absolute Ehre, sowas verfolgen zu dürfen und dann auch zu kommentieren. Ich glaube tatsächlich, dass das was ist, was man sich tatsächlich auch wird merken müssen, denn auf so einem Niveau zwei Sportler, die sich auf der Rennstrecke es komplett gegenseitig besorgen, sich gegenseitig an die absolute mögliche Leistungsgrenze bringen und dann aber, sobald sie vom Motorrad runter sind, so miteinander umzugehen, fantastisch. Also da gibt's weltweit wenig. Und ich bin nicht nur im Motorsport, ich kenne andere Sportarten auch. Es gibt wenig, die man damit vergleichen kann. Und das über das ganze Jahr jetzt eben noch auf die Spitze getrieben. Vorletztes Grand Prix-Wochenende, vor dem großen Finale. Und immer noch machen sie Shake Hands und unterhalten sich dann vor der Podiumszeremonie beim Blick auf den Monitor. Das ist wirklich fantastisch und äußerst ungewöhnlich und was ganz Besonderes.
Dazu muss man aber sagen, da möchte ich mich nochmal eben kurz ein, die beiden kennen sich natürlich. Die waren, als sie angefangen haben, auf WM-Niveau Motorradrennen zu fahren, also in der Moto3 einst, Teamkollegen bei Mahindra, in einem unterlegenen Team. Da haben die sich teilweise dann sogar, weil das auch ein Team war, mit wenig Budget die Hotelzimmer geteilt. Die kennen sich sehr, sehr genau. Und umso bemerkenswerter finde ich, wie sie miteinander umgehen. Jetzt, weil das ist eine Kopie vom letzten Jahr, wo sie auch um den Titel gekämpft haben, mit dem am Ende glücklicheren Ende für Pecco Bagnaia, dass sie es geschafft haben, trotz dieser Rivalität. Also die gehen nicht mehr abends essen oder so, wie damals, als die Teamkollegen waren. Aber sie haben sich den Respekt bewahrt. Und das finde ich besser als immer dieses Gemecker, früher war alles besser und wir brauchen Typen. Das sind Typen, das sind echte Typen und ich finde, das hat die MotoGP auch am letzten Wochenende, ich erinnere an die Aussage von Pecco Bagnaia, als es darum ging, fährt man ein Saisonfinale durch die Flutkatastrophe beeinträchtigten Valencia oder nicht, wo er gesagt hat, also ihr könnt ja machen, was ihr wollt, ich fahre da nicht, weil das wäre moralisch nicht verantwortbar, in Valencia zu fahren. Da hat er also wirklich eine Initialzündung aufgeliefert. Und ich kenne ja auch beide persönlich. Das sind klasse Typen, das sind herausragende Sportler. Und dieser Kampf ist in meiner Welt episch. Also das ist großes Kino.
So, wenn jetzt der Voice... Und gerade, Eddie, soll ich doch vielleicht auch nochmal erwähnen, dass gerade in der Formel 1, wir haben den Vergleich vorhin ja schon mal gebracht mit der tollen Fahrt von Verstappen, dem Mann, dem König aus der Gischt von Brasilien. Auch dort, Lando Norris und er, seit den Go-Kart-Sporten eigentlich, Go-Kart-Sport seit Kindertagen eigentlich, kennen die sich, haben großen Respekt voneinander. Aber jetzt, wo es tatsächlich ans Eingemachte geht, wo es um den WM-Titel geht, da merkt man... Reden
Sie nicht mal miteinander.
Da merkt man, dass da genau eine große Spaltung reinkommt, weil der Druck dann ganz offensichtlich dazu führt, dass man dann doch egozentrischer wird, nur noch auf den eigenen Bauchnabel, die Ellenbogen rausfährt. Und genau das haben wir bei den beiden gerade genannten Pecco Bagnaia und Jorge Martin eben in dieser Form nicht. Das ist aus sportlicher und auch aus moralischer, persönlicher, menschlicher Sicht was Herausragendes, was Ungewöhnliches. Und du hast gerade angesprochen, also wenn wir gerade schon drüber reden, was Pecco da gemacht hat, die Initialzündung, das geht gar nicht, was die FIM da gemacht hat. Da müssen wir hier an dieser Stelle, glaube ich, zumindest ich muss das stark kritisieren, der Jorge Viegas, der hat sich nicht mit Ruhm bekleckert und seine Leute. Denn es ist völlig klar, dass in Valencia die Rennstrecke selbst relativ unbeschädigt ist, alle Anfahrtswege und vor allem die komplette Umgebung in Katastrophenstimmung ist, wo nach wie vor immer noch Leichen geborgen werden. Da kann man natürlich kein Rennen fahren. Und dass das so lange gedauert hat und dass sie so lange dran festgehalten haben, dass sie einfach auch, was haben sie gesagt, um die Region, der Region was zurückzugeben, müssen wir das Rennen dort abhalten. Argumente, wo du nur noch kopfschüttelnd da sitzen kannst und sagst, Leute, vielleicht ist dann neben dem Motorradweltverband und dem Automobilweltverband, wo wir ja leider den Herrn Bünzulayim als Präsidenten auch öfter kritisieren müssen, es ist mal langsam Zeit, dass diese alten weißen Männer da abhauen. Denn das geht überhaupt nicht, dass man da sagt, ja, wir müssen aus ökonomischen Gründen an Valencia festhalten. Ich glaube, die Fahrer rund um Pecco Bagnaia haben da sehr früh dann klar gemacht, dass das so überhaupt nicht akzeptabel ist. Und Gott sei Dank hat man sich ja auch umentschieden. Wobei wir auch sagen müssen, Eddie, Barcelona ist eigentlich von der Krisenregion auch nicht so weit weg.
Nee, und vor allen Dingen stand gestern der Flughafen Barcelona auch unter Wasser. Ich bin da bei Pedro Acosta, der zum Beispiel klar gesagt hat, also seiner Meinung nach darf man im Moment überhaupt nicht drüber nachdenken, in Spanien ein WM-Finale zu fahren. Okay, jetzt so wie es im Moment aussieht, haben wir das für Barcelona, aber auch für uns, für meine Sky-Kollegen aus der Produktion, war das ein schwieriges Wochenende, weil wir müssen ja planen. Also wir haben ja auch eine Verantwortung, das zu übertragen. Wir haben da Verträge und wollen das ja auch übertragen, wenn es denn stattfindet. Aber die ganze Haltung, und da, Stefan, hat völlig recht, die ganze Haltung von Jorge Viegas und der Dorner zu dem Thema, die Informationspolitik, das war eine glatte 6-, wie wir da übers Wochenende klein gehalten worden sind. Ich habe dann natürlich per WhatsApp mit meinen persönlichen Kontakten das Team von Jorge Martinez Aspas zum Beispiel, kommt ja direkt aus Valencia, oder Aaron Canet oder viele andere, oder Jorge Navarro, der als Gastfahrer überragend Zweiter geworden ist im Moto2-Rennen. Da kommen ganz viele aus Valencia. Valencia ist so ein bisschen sowas wie eine Hauptstadt der MotoGP. Wie die sich da verhalten haben von Funktionärsseite, ja, kann ich mich nur anschließen, großes Kopfschütteln, weil wir als Reporter müssen uns dann ja auch immer überlegen, wie verkaufen wir das eigentlich on air? Was sagen wir den Menschen? Da kämpft eine Region mit weit über 200 Toten und im Moment immer noch über 2000 Vermissten ums Überleben. Da haben ganz viele Menschen Haus und Hof verloren. Und die reden über so einen Quatsch wie, wir müssen da fahren. Ja, kann ich auch nur, Stefan, bestätigen. Großes Kopfschütteln meiner Seite, großes Fragezeichen. Kann ich nicht nachvollziehen und wirft so ein bisschen einen Schatten auf dieses sportlich tolle Wochenende. Umso bemerkenswerter fand ich, wie die Fahrer sich verhalten haben. Das ist ja auch Marc Marquez gewesen, der als achtfacher spanischer Weltmeister direkt gesagt hat, also Freunde, im Moment haben wir echt andere Probleme, als über ein Rennen in Valencia nachzudenken. Kickt ihr noch ganz sauber. Da bleibt man aber dann, auch wenn man das schon mehrere Jahrzehnte macht, sprachlos zurück und fragt sich, ob die wirklich noch ganz dicht sind.
So, apropos Marc Marquez, ich wollte sowieso fragen, um zum Sportlichen zurückzukommen, aber The Voice, Pekka Bagnaia, Jorge Martin in diesem Jahr, ihr habt das ja gerade in blühenden Farben geschildert, und wie viel besser. Jetzt war es aber doch so, vor etwas mehr als einer Woche, dass Marc Marquez da sehr, sehr gut mitgefahren ist, und zwar nicht auf einem Motorrad, das dem Standard 2024 genügt. Ist davon auszugehen, The Voice, dass im kommenden Jahr, wenn Marc Marquez die Werkunterstützung hat, er mindestens so schnell ist wie Pecco Bagnaia, vielleicht sogar schneller?
Also, dass die dann einen extrem spannenden Ducati-Werksteam internen Zweikampf haben werden, steht völlig außer Frage. Er hat die Verletzungsserie, das haben wir paar Mal aber bei dir bereits in diesem Sommer unterstrichen, endgültig abgeschnitten. Wir wussten das vorher, Eddie und ich haben schon vergangenen Winter gesagt, passt uns auf den Marc Marquez auf, der hat ein Vorjahresbike, aber der hat seinen Biss und seine Gier nach Erfolg bei weitem nicht verloren, seine fahrerischen Fähigkeiten auch nicht. Wo war es in diesem Jahr auch? Er ist herausragend bei den Fahrern mit Vorjahresmaschinen und insofern kann man da Ducati in gewisser Weise verstehen, die in einer irrsinnigen Zwickmühle waren, wen sie denn neben Pecco Bagnaia ins Werksteam für 2025 hiefen. Sie haben sich dann für Marc Marquez entschieden. Das ist natürlich für Jorge Martin eine ganz bittere Pille gewesen, der ja schon vorher einmal eigentlich sich fast qualifiziert hatte für das Werksbike. Und das ist natürlich jetzt auch der Grund, warum er dann weggeht, Ducati verlässt, obwohl er so erfolgreich auf dem Motorrad ist. Da bricht schon auch ein bisschen was zusammen. Es gab das Problem, dass Ducati offenbar große finanzielle Probleme hat, deswegen auch die Anzahl der Werksbikes zusammengestrichen hat. Und es gab halt neben dem Weltmeister Pecco Bagnaia nur einen freien Sitz dann. Den mussten sie alle eingeben. Was mich ein bisschen verärgert hat und ich ein bisschen Stürzrunzen super beachten muss, man hatte mündlich dem Jorge Martin schon mitgeteilt, dass er tatsächlich im nächsten Jahr 2025 neben Pecco Bagnaia eine Werks-Ducati bekommen wird und hat dann aber sich nochmal umbesonnen, auch weil Marc Marquez und seine Berater taktisch und argumentativ sehr clever vorgegangen sind und im Grunde Ducati die Ducati-Führung vor sich hergetrieben hat. Dass der natürlich jetzt stinkesauer ist und deswegen auch besonders motiviert beim letzten Start mit Pramac Ducati ist, der Werks Ducati Team nochmal zu zeigen, steht außer Frage. Wahrscheinlich eine Situation für die Ducati-Chefs, bei der du eigentlich nur verlieren kannst, wenn du solche Fahrer zur Auswahl hast. Kannst es nur einem die Streifen geben und die anderen sind natürlich dann enttäuscht und stinkig. Fakt ist, man hätte das vielleicht auch ein bisschen besser kommunizieren können. Aber klar ist, der ist im nächsten Jahr selbstverständlich einer der ganz großen Titelanwärter und wird das Leben für Pecco Bagnaia ganz sicher nicht leichter machen.
Da gebe ich dir recht, Stefan. Der muss auch Titelanwärter sein nächstes Jahr, weil ansonsten wäre die Ducati-Politik ja komplett hanebüchen. Ich betone aber nochmal meine Meinung zu Francesco Pecco Bagnaia. Der ist für mich jetzt schon einer der ganz großen, zweifacher Weltmeister. Und wie er sich jetzt auch so als Persönlichkeit verkauft, auch, und das fand ich fast noch bemerkenswerter, als seine Druckresistenz am Sonntag dann, weil Jorge Martin hat ja entgegen seiner Ankündigung alles versucht. Und die ersten vier Runden da in Sepang am letzten Wochenende zu kommentieren, wie die sich da gegenseitig überholt haben. Ich glaube, es waren 16 Überholmanöver in den ersten vier Runden. Und dann am Ende so abzuplatschen und auch die Gestik, die Mimik, die Körpersprache, das, was die dann da in dem Cooldown-Room sich gegenseitig erzählt haben. Zwei großartige Sportler, die es eigentlich beide verdient hätten. Doch, jetzt ist die Situation halt so, dass sie nächstes Jahr getrennte Wege gehen, was die Marke angeht. Ja, und Marc Marquez ist damit in Zugzwang. Der muss liefern und der muss bestehen gegen einen, und da möchte ich nochmal sagen, was ich über Francesco Bagnaia denke, gegen einen der ganz, ganz Großen aller Zeiten, weil Pecco Bagnaia hat es nicht immer einfach gehabt, sondern hat sich wirklich mit kleinen Mitteln von ganz unten nach ganz oben gearbeitet. Und wenn man in der Lage ist, so ein Rennen wie Sonntag Francesco Bagnaia zu gewinnen, gegen den Druck von Jorge Martin, ja, da muss man da nicht drüber diskutieren. Das ist ein Ausnahmekönner der MotoGP und der wird irgendwann auch in den Geschichtsbüchern ganz großartig abgefeiert werden und das auch zu Recht. Und nächstes Jahr, schauen wir mal, hat Marc Marquez sich nicht gerade die leichteste Aufgabe aufgebürdet.
Ja, wir werden das Saisonfinale natürlich kommende Woche uns dann ganz genau voranschauen. Danke, Eddie, der Voice bleibt noch da, denn wir sprechen jetzt natürlich noch ein bisschen ausführlicher über die Formel 1.
Das ist Daniel Theiss und Sie hören Sportradio 360. Danke.
Big Show 686. Weiter geht's mit dem Motorsport. Der Voice ist dabei geblieben. Frisch aus Landshut. Mit im Rohr. Nein, nicht mit der Leitung selbstverständlich. Am Rohr ist Stefan Ehlen. Servus, Stefan.
Hallo, allerseits.
Ja, Mick Schumacher wird, fangen wir damit an. Mick Schumacher wird im kommenden Jahr kein Cockpit bekommen. Voraussichtlich in der Formel 1. Und da hat mich ehrlicherweise der Sportinformationsdienst, den ich sonst sehr schätze, ein kleines bisschen geärgert, weil da stand in der Überschrift kein Cockpit für Mick Schumacher, sinngemäß Sauber gibt es oder Audi gibt es einem No-Name. Und dann lese ich mir diesen Artikel durch und denke mir, hoppla, was heißt No-Name? Der junge Mann aus Brasilien, dessen Namen ich natürlich vergessen habe, aber trotzdem hat die Formel 3 gewonnen, fährt jetzt in der Formel 2 herausragend, scheint offenbar eines der größten Talente im Motorsport zu sein. Da finde ich No-Name irgendwo zwischen frech und unverschämt.
Naja, wenn man dann sagt, dass der Schumacher halt einen Namen hat, ist das schon ein Unterschied.
Ne? Naja,
der Schumacher
gut,
ist halt den hat er klangvoll geerbt, im Gegensatz.
Den hat er geerbt, den Namen, ja.
Genau, den hat er geerbt. Er ist nicht deswegen ein Name im Motorsport, weil er selber so gut war. Er ist auch ein guter Rennfahrer, der Mick Schumacher, gar keine Frage. Er hat auch die Formel 3 gewonnen, er hat auch die Formel 2 gewonnen, aber... Und das ist vielleicht der Unterschied zu einigen anderen im aktuellen Formel-1-Feld und im Unterschied zu Gabriel Bortoleto. Der hat es im ersten Jahr geschafft und der Schumacher hat immer 2 Jahre gebraucht. Ja? Also er hat die Meistertitel geholt, aber es hat halt eine gewisse Zeit gedauert, bis er die Erfolge eingefahren hat. Und ganz ehrlich, also man muss die Situation ganz nüchtern betrachten bei Mick Schumacher. Der ist jetzt 2 Jahre raus aus der Formel 1. Er war 2 Jahre Mercedes-Testfahrer und Toto Wolff hat immer in den höchsten Tönen von ihm geschwärmt. Und dann hat Toto Wolff ein Cockpit frei, weil Lewis Hamilton freiwillig geht und er befördert Mick Schumacher nicht. Also, und damit und mit der ganzen Konstellation, dass praktisch jedes Team im Fahrerlager mal die Chance hatte, Mick Schumacher zu verpflichten, das aber nicht getan hat und manchmal auch wiederholt nicht getan hat, das muss einem einfach zu dem Eindruck dann bringen, er war vielleicht irgendwie Kandidat bei Audi, aber vielleicht auch nicht so ernsthaft. Und wenn man ganz ehrlich ist, eigentlich ist Gabriel Bortoleto auch nur zweite Wahl. Die wollten den Sainz haben, der Sainz hat sich gegen Audi entschieden und alles andere war irgendwie der Versuch, irgendwas noch zu retten an diesem Projekt. Also die Außenwirkung ist schon jetzt fatal, das tut mir leid für Audi, ja, die sind da wirklich mit Pauken und Trompeten reingestartet, aber seither gibt es eigentlich hauptsächlich Negativschlagzeilen. Und dass man sich jetzt da irgendwie festbeißt an Mick Schumacher, dass der im Audi hätte sitzen müssen, wie es wirklich in den sozialen Medien rauf und runter passiert, da liest man erschreckende Kommentare, so nach dem Motto, die Fahrerwahl ist der Tod für die Formel 1 in Deutschland. Also da gehe ich auf jeden Fall nicht mit. Die haben sich entschieden, die wollen einfach einen jungen Fahrer haben, der eine Zukunft hat, der nicht verbraucht ist, der nicht verbrannt ist in der Formel 1. Und das ist halt alles Mick Schumacher einfach nicht. Der kann eine wunderbare Karriere haben in der Langstrecke, zum Beispiel 24 Stunden von Le Mans, kann man gutes Geld verdienen, da kann man auch schöne Erfolge einfahren. Da ist er auch richtig schnell unterwegs, da zählt er zu den Besten im Feld. Das ist auch völlig in Ordnung. Es muss nicht für allen und für jeden die Formel 1 sein. Und ich glaube, seinen Traum von der Formel 1, den muss er allmählich abhaken, weil für nächstes Jahr ist keine Chance mehr auf ein Stammcockpit und für 2026 haben sich die meisten Teams auch schon orientiert und damit ist das Thema durch. Und so ehrlich muss man halt sein, er hatte seine Chance, es waren schwierige Umstände, er hat viel kaputt gemacht. Und dann ist das halt das Ergebnis, dass er halt jetzt ohne Cockpit dasteht. Und dabei wird es wahrscheinlich auch bleiben.
Das ist ein wunderbares Stichwort, das mir der Stefan da gibt, weil ich habe während meines Wien-Aufenthalts das erste Buch von Günter Steiner gelesen. Und da ist halt dann auch gegen Ende des Buches...
Das klingt so ein bisschen wie erste Buch Moses.
Ja, ja, es ist auch so. Also und je weiter man kommt in diesem Buch, dann stellt man auch fest, naja, Mick Schumacher, ich weiß nicht, wie viel Kohle er mitgebracht hat von seinem Sponsor, aber da schreibt dann Günther Steiner, hoffentlich zerlegt er das Auto nicht und 10 Seiten weiter zerlegt er dann das Auto. Er hat Haas auch einigermaßen viel Geld gekostet dann durch diese Unfälle. The Voice, inwieweit spielt sowas denn eine Rolle für Audi? Gut, dem VW-Konzern geht schlecht, aber Audi geht's ja gut. Also spielt sowas für Audi auch eine Rolle?
Gut, Audi geht's auch nicht gut. Die aktuellen Zahlen sind auch ziemlich dramatisch. Aber Fakt ist, dass das natürlich eine entscheidende Rolle spielt, ist ja klar. Wobei man auch vielleicht der Fairness halber einräumen muss, dass tatsächlich neben allen Ecken und Kanten und Social Media Hype um Günther Steiner und seinen Charakter tatsächlich eher vielleicht nicht das richtige Händchen für einen Jungstar wie Mick Schumacher hatte. Seine Ecken und Kanten, seine ruppige Art kommt bei vielen Leuten an, aber klar ist, für die Psyche eines Neueinsteigers in der Formel 1 ist das vielleicht nicht das Richtige gewesen. Mick hat aber 2 Jahre gehabt, das muss man sagen. Im ersten Jahr war das Auto eigentlich fast unfahrbar, dieser Haas damals. Dann hat er halt versucht, unter dem Druck tatsächlich Leistung zeigen zu müssen. Und es sind in der Formel 1 eben nur eine begrenzte Anzahl von Cockpits. Und klar ist, die Uhr tickt. Du hast wenig Zeit. Du hast nicht 2, 3 Jahre und kannst erst mal 1 Jahr reinschnuppern und dich mit allem an alles gewöhnen und die Rennstrecken kennenlernen. Nein, der Druck ist da im Kessel, ob du Geld mitbringst oder nicht. Klar ist, dass das wahrscheinlich einfach eine Kombination war, die dem Mick ganz sicherlich nicht geholfen hat. Ich glaube schon, dass, Stefan hat es gerade gesagt, er ein exzellenter Rennfahrer ist. Ob er zu den besten 20 der Welt gehört, die ein Formel-1-Cockpit auch wirklich verdienen, ist diskussionswürdig, keine Frage. Ich glaube, dass er aber tatsächlich, Stefan, wie siehst du das, meiner Ansicht nach, vor allem im zweiten Jahr dann schon gute Leistungen gezeigt hat, aber da war im Grunde das Kind schon im Brunnen gelegen. Da war tatsächlich der Druck noch größer. Ich glaube, dass er unter Wert geschlagen worden ist und bei einem besseren Umfeld, in einem besseren Team vielleicht hätte andere Leistungen zeigen können.
Gehe ich ein Stück weit mit und sage, ja, die Leistungen waren tatsächlich gut. Er hat aber trotzdem halt weiterhin Schrott produziert und teilweise abstruse Abflüge hingelegt, da in Japan, Training war schon abgewinkt und er fliegt noch ab und landet in den Banden. Das war halt nicht so förderlich. Und was auch nicht so förderlich war, dass von außen alle auf Haas eingeprügelt haben. Ja, was soll denn der Günther Steiner dann machen? Wenn das so ist, dass jeder Fan in Deutschland sagt, hey, ihr müsst ihm ein besseres Auto hinstellen, hey, der Mick braucht ein besseres Umfeld, hey, Haas ist so schlecht. Natürlich geht der Günther Steiner dann auch in die Offensive, so ein Typ ist er einfach und dreht den Spieß quasi rum. Ja? Und Onkel Ralf Schumacher hat auf Sky auch immer kernige Gründe gefunden, warum es nicht gelaufen ist bei Mick Schumacher. Und Sky an sich, ich will jetzt keine Medienschelte betreiben, aber die haben auch Mick Schumacher Fernsehen betrieben und jedes Mal Mick Schumacher. Und das machen sie auch bisher immer noch. Und also so in dem Stil, dass man quasi jedem einimpft, es liegt nicht am Mick. Es ist nicht der Mick schuld, sondern es sind andere Umstände, die verhindern, dass er sein wahres Talent entfalten kann. Und diese Wahrnehmung, die dabei entstanden ist, die ist halt gefährlich, weil da ist eine falsche Erwartungshaltung geschürt worden, die er unmöglich erfüllen konnte. Und in der Konsequenz mit der Erfahrung, was bei Haas passiert ist, haben andere Teams dann wahrscheinlich auch gesagt, den Schuh ziehen wir uns nicht an. Also ein Williams hätte sicherlich auch den Mick Schumacher genommen. Ein Alpine hätte den Mick Schumacher in die Formel 1 bringen können. Auf jeden Fall, gar kein Problem, ja. Aber der Rucksack, den Mick Schumacher halt mitschleppt, ob jetzt selbstverschuldet oder nicht, also selbstverschuldet im Sinne davon, dass er wirklich einiges kaputt gemacht hat und nicht selbstverschuldet, was da um ihn drumherum in dieser Blase passiert, das war halt für viele, glaube ich, einfach zu groß. Dann nimmst du lieber jetzt im Beispiel Audi den Gabriel Bortoleto, das ist ein unbeschriebenes Blatt sozusagen, ein junges Talent, der kann auch Auto fahren, mindestens so gut wie Mick Schumacher, würde ich denken. Und der ist dann noch einer, der vielleicht in Südamerika tatsächlich den Markt ankurbeln kann. Wir sehen ja, was passiert mit Franco Colapinto in Argentinien. Das ist ein ganz neuer Hype, aber in Deutschland, da gewinnst du mit der Formel 1 keinen Blumentopf mehr. Deswegen auch die ganzen Unkenrufe von wegen, jetzt ist die Serie tot hierzulande. Naja, das war sie ehrlich gesagt schon, wenn man so will. Weil die Einschaltquoten von Sky, die sind seit Jahren wenig berauschend. Von den 20 Millionen, die RTL zu Spitzenzeiten hatten, ist man weit entfernt. Und man hat in Deutschland die Formel 1 halt durchgespielt. Mit Michael Schumacher. Nochmal mit Sebastian Vettel. Auch Nico Rosberg hat ein paar Levels gewonnen, ne? Also, was soll da kommen, wenn nicht ein neuer Max Verstappen, der nochmal alle mitreißt? Und selbst dann wäre er der Dritte oder Vierte. Und ein Mick Schumacher, sorry, das ist halt kein Max Verstappen. Und deswegen muss man, glaube ich, einfach sagen, muss man jetzt so hinnehmen. Auch Mick Schumacher muss sagen, okay, prima, mach ich halt was anderes. Auch gut.
Das ist so, Jens, um in deiner Branche zu bleiben, so ein bisschen wie Michael Stich, der ein exzellenter Tennisprofi war, aber er war halt der Zweite hinter Boris Becker. Und da hast du es dann natürlich in der öffentlichen Wahrnehmung und mit den Medien sehr, sehr schwer, ist gar keine Frage. Fällt mir auch ein, dass die Kinder von Franz Beckenbauer auch ein oder zwei der Kinder tatsächlich den Eindruck hatten, sie wollten Fußballprofi werden. Ist natürlich bei dann einem solchen Namen, mit einem solchen großen Schlagschatten, ist schwer.
Keine Frage. So, jetzt ist der Name Franco Colapinto gefallen. Da sagen meine Schüler, die sehr aufmerksam sind, die leider nicht diesen Podcast hören, aber doch sehr aufmerksame Formel-1-Fans sind, dass argentinische Medien berichtet hätten, dass Colapinto eigentlich schon so gut wie sicher, wir haben noch kein Wort über das Brasilienrennen, das kommt schon noch, da ganz kurz auch, aber dass Colapinto eigentlich schon so gut wie sicher der Ersatzfahrer oder der Ersatz für Sergio Perez sein wird. Ich dachte eher, es wird Liam Lawson. The Voice, was sagt die Gerüchtebörse zu diesen Ideen?
Na, Red Bull hat natürlich klar jetzt die Ohren offen, denn auch das nicht nur das Mexiko Heim Grand Prix Wochenende für Sergio Perez war ein Desaster, wenn man denkt, es geht nicht noch schlimmer, kommt dann Brasilien und es war natürlich gegen den überragenden Teamkollegen Max Verstappen ohnehin schwierig, dann da noch positiv aufzufallen, aber er hat es wieder komplett vergeigt, Samstag und Sonntag. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sogar schon Ende der Saison der Stecker gezogen wird und jemand anders reinkommt in das Auto. Denn Geduld haben sie nun wirklich lang genug mit ihm gehabt. Während da Verstappen quasi übers Wasser fährt und eine fantastische, sensationelle Leistung mit diesem Auto zeigt, kommt Perez nicht ran. Und klar ist, Red Bull hat tatsächlich verlauten lassen, dass sie Interesse hätten, den Franco Colapinto unter Vertrag zu nehmen. Das heißt aber nicht, dass der jetzt automatisch das zweite Red Bull-Cockpit gleich bekommt. Sie würden gerne ihn als Förderpilot unter Vertrag nehmen. Ich glaube tatsächlich, dass ein Liam Lawson sehr viel bessere Chancen haben dürfte, zumal der jetzt bei den sicherlich schwierigen Bedingungen im Regenchaos von Brasilien auch wieder
eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt hat. Ich glaube, dass der einfach auch weiter ist. Colapinto, man muss zugeben, hat zwar jetzt tatsächlich in Sao Paulo in Brasilien zwei Unfälle gebaut, aber auch das ist so ein bisschen ein Zeichen, dass sich in der Formel 1, was jungen Leute, was Nachwuchsleute angeht, ein bisschen was ändern muss. Darüber muss die FIA nachdenken, zusammen mit Liberty Media. Der ist zum allerersten Mal tatsächlich mit einem Formel 1 Auto im Regen gefahren, der Franco Colapinto. Und das kann natürlich nicht sein. Das musst du vorher mal ausprobiert haben. Du kannst da nicht jetzt sagen, wir schmeißen dich jetzt in Grand Prix Wochenende rein und zum ersten Mal fährst du auf Wasser mit so einer Formel 1 Rakete. Dass das auf Dauer nicht gut gehen kann, ist ja logisch, ist ja gar keine Frage. Also insofern bei ihm, bei Colapinto sind die Unfälle, die er sich geleistet hat, und er war bei weitem nicht der Einzige. Es gab ja insgesamt Millionen Schäden und auch viele Starfahrer haben sich nicht mit Ruhm bekleckert, wobei Lance Stroll kein Starfahrer ist, aber das war an Peinlichkeit kaum zu überbieten, dieser Auftritt. Dank Papa wird er den Cockpit bei Aston Martin auch im nächsten Jahr wieder halten, aber da kann man auch nur noch den Kopf schütteln, was der gezeigt hat. Ich glaube, Franco Colapinto hat sich in der weniger Wochenenden einen tollen Namen gemacht. Klar ist, dass er jung ist, dass er noch ordentlich Potenzial hat, und klar ist, das ist insofern für Red Bull für die Zukunft durchaus interessant.
Ja. So, jetzt müssen wir doch noch zwei, drei Worte verlieren zu Brasilien. Stefan Ehlen, inwieweit, das war natürlich fantastisch, wie Max Verstappen das gemacht hat. Natürlich, ja, rote Flagge, es hat ihm viel in die Karten gespielt. Aber wenn jemand im Regen vorne wegfährt, dann hat er schon mal per se einen Vorteil. Wie viel Prozent der überragenden Fahrt waren auch dem geschuldet, dass er eben nach dem Restart sofort in Führung gegangen ist und eigentlich freie Fahrt gehabt hat?
Also wenn man Max Verstappen selber hört, dann sagt er, hätte er nicht sofort den Ocon überholt, dann hätte der Ocon möglicherweise gewonnen, weil dann wäre es echt schwierig geworden. Aber der Max Verstappen hat es verstanden, die Reifen auf Temperatur zu bringen und dann eben den Angriff zu setzen. Und damit war es im Prinzip geklärt. Und realistischerweise, er war das schnellste Auto im Feld, er hat es gut gemacht. Und wenn man das Rennen gesehen hat, dann war man schon sehr beeindruckt, weil im Prinzip er der Einzige war, der irgendwas probiert hat und das aber auch sehr konsequent und tatsächlich auch messerscharf auf den Punkt. Der hat keinen Bremspunkt verfehlt, der hat sich nicht verbremst, der hat auf der Innenbahn angebremst, der hat die Leute außenrum überholt, aber so präzise wie eine Maschine. Also das war wirklich wie aus dem Lehrbuch, wie er das gemacht hat, und andere sind reihenweise abgeflogen. Also ein Lewis Hamilton war neben der Strecke, ein Lando Norris, der WM-Titelkonkurrent von Max Verstappen zum Beispiel, ist auch mehrfach runtergerutscht. Also solche Fehler darfst du dir halt dann nicht erlauben. Und bei diesem Rennen fand ich exemplarisch, Max Verstappen in Bestform, da gibt's keinen besseren im Feld. Und das hat's einfach nochmal gezeigt. Ja, er hatte da Glück mit der roten Flagge, aber er hat das Glück sich auch erarbeiten müssen, glaube ich, weil er eben von so weit hinten gestartet ist. Und ganz ehrlich, also das gehört tatsächlich auch dazu. Das ist, Lando Norris hat dann hinterher gesagt, ja, es ist tatsächlich nur hauptsächlich Glück und wenig Talent, aber da gehe ich nur zur Hälfte mit, weil tatsächlich muss der erstmal in die Position kommen von Platz 17 aus, dass er davon profitieren kann von so einer roten Flagge. Und dann ist es natürlich irgendwo auch ein bisschen ein Zocken darauf, was passiert. Und das kann gut gehen, das geht weniger gut. Das haben wir in der Vergangenheit auch immer schon wieder gesehen. Manchmal feiert man dann sowas als Geniestreich. Andere sagen dann, naja, haben halt einfach Glück gehabt. So war es schon immer. Und ich finde aber, Max Verstappen hat sich diesen Sieg hauptsächlich dadurch verdient, dass er auf der Strecke eben eine unfassbar gute Präsenz gezeigt hat. Übersicht, clever gefahren. So fährt tatsächlich ein Weltmeister. Und so ist halt ein Lando Norris nicht gefahren. Und die ganzen 18 anderen im Feld, beziehungsweise es waren ja weniger, weil einer hat nicht mitfahren können, der Alex Albon, die haben das halt so in dieser Form nicht bewiesen. Und was Lance Stroll gezeigt hat, das grenzte schon fast an Arbeitsverweigerung. Also Max Verstappen, der war die Lichtgestalt in Brasilien. Ansonsten ist es zappenduster geworden für einige.
Jetzt hätten wir vor ein paar Jahren das, was Stefan gerade über Lando Norris gesagt hat, der Voice, hat man vor ein paar Jahren auch über Max Verstappen vielleicht gesagt, dass so ein Weltmeister nicht fährt, weil er vielleicht zu viel riskiert hat, wobei ich mich jetzt nicht daran erinnern kann, ob Verstappen auch mal so rausgerutscht ist wie Norris jetzt hier gleich zweimal in Brasilien. Dürfen wir von Lando Norris erwarten, dass er in zwei, drei Jahren tatsächlich so fährt wie ein Weltmeister? Vielleicht schon kommendes Jahr.
Mhm. Ich glaube, dass der auch reifen wird. Also sowohl McLaren, da müssen wir sagen, Andreas Teller hat das auch nicht ganz zu Unrecht gesagt, zusammen mit Zac Brown, die Führung also von McLaren, dass man auch als Team lernen muss, Weltmeisterschaften zu gewinnen und dass McLaren das schon viele Jahre lang nicht gemacht hat. Ganz sicher war auch die Entscheidung der Renntaktik bei Red Bull deutlich besser und klarer als bei McLaren. Wobei, wenn du natürlich hinten bist, kannst du erstmal mal abwarten, was die Spitzenleute machen. Und der Druck war ganz klar auf Lando Norris. Für mich war Max Verstappen das auch diese fantastische, denkwürdige Leistung, eine Antwort auf die Schlagzeilen rund um den Grand Prix Mexiko kurz zuvor, als es ja hieß, Max Verstappen verliert die Nerven im WM-Kampf. Nein, die hat er mitnichten verloren. Aber so ein bisschen ähnlich wie in der Motorrad-GP, wo wir einen Pecco Bagnaia haben, der im letzten Jahr tatsächlich dann aufgrund seiner Routine als amtierender Weltmeister gegen den Herausforderer, gegen Jorge Martin, der zum ersten Mal um den WM-Titel gekämpft hat, dann eigentlich stärker war, mental stärker. Jetzt aber in diesem Jahr 2024 Jorge Martin, das eben schon diese Erfahrung aus dem Vorjahr umsetzen kann und jetzt weiß, worauf es drauf ankommt. Er war im letzten Jahr schon in dieser Drucksituation und kann damit jetzt besser umgehen. Ich glaube auch, Stefan, das siehst du vermutlich in diesem Fall ähnlich, dass ganz klar Lando Norris lernen wird aus den Fehlern aus diesem Jahr und dass der und McLaren mit Sicherheit im nächsten Jahr darauf aufbauen werden. In diesem Jahr, glaube ich allerdings, ist das Thema jetzt durch. Der Matchball liegt quasi auf dem Elfmeterpunkt und das wird sich ein Max Verstappen vielleicht sogar schon in Las Vegas nicht mehr nehmen lassen, oder?
Sehe ich ganz genau auch so, ja. Und die große Frage ist halt zum Beispiel, lernt Lando Norris die Lektion, dass er definitiv aggressiver werden muss auf der Rennstrecke oder lernt er sie nicht? Weil das ist gewissermaßen der finale Schritt. Wenn er so ruchlos fährt wie Max Verstappen, wenn er die Ellenbogen so weit ausfährt wie Max Verstappen, dann kann das was werden. Ansonsten, glaube ich, ist Max Verstappen einfach trotzdem nochmal eine Nummer größer.
Und er muss die Starts besser hinkriegen. Das ist bei Lando Norris wieder mal Pole Position, wieder mal nicht Führung. Wiederführung verspielt. Also das ist zu wenig. Einfach nur Speed zu haben und das dann nicht umzusetzen im Rennen. Solche Fehler, Serienfehler dürfen nicht passieren.
Aber ist heute schon ein schöneres Wort gefallen als ruchlos. Das finde ich sehr, sehr schön von Stefan Ehlen und ich finde, das ist besser wird es jetzt nicht mehr, zumindest nicht im Motorsportteil. Danke ihr beiden. Formel 1 macht dann diese Woche eine Pause. Dann geht's weiter in Las Vegas. Danke Stefan De Voice, danke Stefan Ehlen. Kurze Pause in der Big Show 686.
Hi, I'm Heather Watson and you're listening to Sport Radio 360. No, that's wrong.
Big Show 686. Heiko Oldorp ist noch in Boston, aber Jürgen Schmieder ist am Flughafen. Schmiedi, müssen wir uns so... Wo dürfen wir dich abholen, Shampoos? Wo dürfen wir dich abholen?
Ich bin ein Gate B10 in Reno. Was ungefähr der schlimmste Flughafen der Welt ist. Nein, ich flüchte nicht auf dem Land. Ich war gestern im swingiest county, im swingiest state, wie es hieß, und habe mich mit so Election Deniers dann getroffen, wie die diese Wahl beobachten, weil wir natürlich dachten oder antizipierten, dass auch Frau Harris gewinnen könnte. Und was dann natürlich los gewesen wäre mit The Steel und so weiter. Also war ich gestern in Reno und flieg jetzt zurück nach LA.
Also wir haben alle ihre Missforken gestern dann wieder weggepackt, brav.
Ja, es war tatsächlich relativ interessant, weil es tatsächlich Probleme gab. Also bei 13.000 Wahlunterlagen waren die Unterschriften falsch und zwar deshalb, weil junge Leute keine Unterschrift mehr haben, weil die nicht mehr kursiv können. Das heißt, die müssen beim Führerschein oder bei der Wahlbeauftragung müssen die in so ein iPad ihren Namen reinschreiben. Ich habe gesehen, wie mein Sohn das geschrieben hat. Und dann müssen sie, wenn sie wählen gehen, müssen sie tatsächlich mit dem Stift unterschreiben. Und dann hat die Software bei vielen gesagt, naja, das heißt, die Unterschrift stimmt nicht. Völlig zu Recht. Ich habe Leute getroffen, die haben mir ihre Unterschrift gezeigt, wo du sagst, Alter, bist du ein Grundschüler? Abend. Und dann sagt er, ja, aber ich lerne kein Kursiv mehr. Also so entsteht's natürlich, aber so entsteht ein Zweifel. Also diese Gruppe, mit der ich mich getroffen habe, Operation Sunlight heißt die, die sagt natürlich, oh, schau mal, das sind schon wieder 13.000. Hier stimmt es nicht. Dann kommt ein 55-Jähriger, bei dem die Unterschrift auch nicht gestimmt hat. Also die werteten natürlich alles als Beweis, dass es nicht mit rechten Dingen zugeht. Und ich habe dann gefragt, die eine, diese Zertifizierungskommission sind 5 Leute, die die Wahl zertifizieren müssen. Und ich habe gesagt, zertifizierst du sie nicht, egal wer gewinnt. Und sie hat mir on the record gesagt, was ich heute hier erlebt habe, ich werde die Wahl nicht zertifizieren. Und Donald Trump hat in Washoe County gewonnen, er wird auch Nevada gewinnen. Am 15. November ist die Abstimmung. Also ich bin gespannt, wofür diese Frau stimmen wird. Obwohl sie so fest davon überzeugt ist, dass es nicht mit rechten Dingen zugeht. Also die Antwort, ob sie ihre Forke weggelegt hat, kriegen wir dann am 15.
Heiko aus der Ferne. Jürgen sagt ja, es wäre möglich gewesen, dass Harris gewinnt. Also ich habe natürlich keine Ahnung, hier so weit weg. Und hab mich auch diese Illusion hingegeben. Ich bin am Dienstagabend schlafen gegangen und dachte, okay, ich wach auf, es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen sein. Und dann hat um 4.30 Uhr die New York Times schon geschrieben, naja, wahrscheinlich wird Trump gewinnen mit einer Wahrscheinlichkeit von über 80%. War das jetzt naiv im Nachhinein betrachtet? War Kamala Harris eine schwache Kandidatin?
Ach, ich bin ja jetzt genauso wenig Politikexperte, wie ihr es wahrscheinlich seid, aber also allein der Fakt, dass es ja bis zum Ende immer hieß, es ist ein ganz enges Rennen, und auch der Fakt, dass es angeblich viele unentschlossene Wählerinnen und Wähler gab, da dachte ich immer, in was für einer Welt leben wir hier eigentlich? Und ich bin gestern reingegangen, habe mir bewusst freigenommen, weil ich finde das immer interessant, dann mache ich auch ein bisschen nachts durch und ich hatte kein Gefühl. Ich konnte dir nicht sagen, wer gewinnt, und ich war auf alles vorbereitet. Und dann merkte man ziemlich schnell, ich habe nur CNN geguckt, weil ich wollte mir die wie drückt man es förmlich aus, diese Onanier-Show auf Fox nicht gönnen. Deshalb habe ich nur CNN geguckt und habe dann aber schon gemerkt, wie denn John King anfing. Naja, sie liegt, alles, was bisher rot ist, war auch zu erwarten, rot, und in Georgia, ja, Harris liegt hinten, aber sie kann noch hier in Atlanta, so kann sie aufholen, sie kann noch die Philadelphia ist noch nicht ausgezählt, und irgendwie war das immer so ein bisschen schon, also es ist noch nicht vorbei, aber man erkannte so eine Tendenz. Und letztlich muss ich sagen, ich hoffe, dass es wie 2016 ist, dass die Demokraten, dass Donald Trump mit überwältigender Mehrheit in einer demokratischen Wahl gewonnen hat, ist eine Sache. Das muss man anerkennen, da kann man sich drüber ärgern, da kann man den Kopf schütteln, aber es ist hier kein Putsch gewesen, es ist kein Betrug gewesen, es ist eine demokratische Wahl, und er wurde von der Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger als der Mann für die nächsten 4 Jahre gewählt. Aber natürlich hoffe ich, dass die Demokraten auch einen tiefen Blick in den Spiegel werfen und sagen, holy fuck, wie groß ist unsere Schuld eigentlich an diesem Debakel? Haben wir zu lange an Biden festgehalten? Haben wir Kamala Harris zu wenig Zeit gegeben? Ist das wieder ein Zeichen? War das ein Fehler, eine Frau ins Rennen zu schicken, nachdem Amerika 2016 schon nicht bereit war, für eine weiße Frau zu stimmen? Und 2024, wie konnten wir denken, dass Amerika bereit sei, für eine schwarze Frau zu stimmen? Also all solche Fragen, ich hoffe, dass die wirklich gestellt werden und auch, dass die auch wirklich lernen. Denn eben, also was ich so jetzt gehört habe, es gibt ja, egal welches Bundesland du nimmst, welchen Bundesstaat du nimmst, die großen Städte, die Universitätsstädte und so, das sind immer Bastionen der Demokraten. Aber die ländlichen Regionen, da hat Trump halt gepunktet, und da wird er auch immer punkten, die wählen für ihn. Und ich finde, es ist zu einfach jetzt, ich erwische mich ja auch immer wieder, zu sagen, boah, das sind doch nur Ungebildete und dumme Leute, die für Trump wählen. Nein, das ist es nicht. Und die Demokraten müssen einen Weg finden, dass sie für diese Leute wieder interessant sind. Für den Handwerker, der nicht aufs College gegangen ist oder der College abgebrochen hat, der sagt, okay, ich habe dieses Jahr wieder nur trotz harter Arbeit 50.000 verdient. Und trotzdem, jedes Mal, wenn ich in den Supermarkt gehe, dann ist die Rechnung nie unter $100 mehr. Ich kann mir das nicht leisten. Das sind ja gar nicht Leute, die von 2-mal Urlaub im Jahr irgendwo in Europa oder in Asien träumen. Sondern diese Leute müssen ernst genommen werden. Und gut, ich gehe mal davon aus, da kennt Jürgen sich vielleicht ein bisschen besser aus. Spontan würde ich sagen, 2028 ist der demokratische Frontrunner euer Gouverneur Gavin Newsom. Ich finde, er hätte vielleicht jetzt schon bereitstehen müssen, hat aber immer gesagt, nee, frühestens ab 28. Aber ja, also das ist so meine spontane erste Reaktion, weil klar, oh, interessant auch, 17 Millionen Menschen weniger haben gewählt als 2020. Wahnsinn. Wenn du hörst, dass da waren wohl 4.200 irgendwie Wahlkreise mehr oder weniger und Trump hat in knapp 1.000 besser performt als 2020 und Kamala Harris hat in einem, wo es drauf ankommt, der Wahlkreise besser performt als Biden in 2020. Da sage ich, boah, entweder komplett falsches Programm, komplett falsche Kandidatin oder komplett am Puls des Landes vorbei. Weil, sind wir mal ehrlich, wir alle haben ja wirklich gedacht, also wenn es ein knappes Rennen gibt, das ist doch eigentlich kaum möglich, weil die können doch nicht ernsthaft diesen Trump wählen. Doch, die haben gewählt, diesen, der 4 Jahre schon im Amt war, der Covid komplett an die Wand gefahren hat, der verurteilte Straftäter in mehreren Fällen ist, der diesmal auch sagt, ich werde Millionen illegale Immigranten deportieren, ich werde den Frauen die Rechte wegnehmen. Die haben gesagt, dem trauen wir mehr zu als der Kamala Harris, die, glaube ich, einen sehr sauberen Rekord als Staatsanwältin hat und die Leute wie Trump, den Vorverurteilten, früher in den Knast gesteckt hat. Aber dieser Frau trauen wir weniger zu als Trump. Entschuldigung, das war jetzt eine lange Antwort.
Jürgen, du warst quasi angesprochen.
Ja, eine relativ richtige Antwort, weil ich glaube, Heiko hat einen ganz wichtigen Satz gesagt, nämlich, dass wir alle die Trump-Wählen für dumm halten. Der größte Trump-Unterstützer ist wahrscheinlich der schlauste Mensch der Welt, nämlich Elon Musk. Punkt. Und ich bin in meinem Leben sehr oft für dumm erklärt worden, für einen Weirdo, für einen Freak. Und meine Reaktion war sehr häufig, wenn ihr das sowieso von mir denkt, why not lean into it? Dann trage ich halt eine Scheißhose. Dann sag ich halt was, das euch nicht passt. Dann tue ich was, über das ihr vielleicht den Kopf schüttelt. Und so geht's auch. Wenn ich von einem Politiker für dumm, ungebildet, für einen Idioten erklärt werde, dann bin ich für die anderen. Und wenn Elon Musk eines gezeigt hat, dann, wie man Wahlen gewinnt, ja, dann kauft ihr ein Social Media Network. Der hat gestern in einem, aber so
viel. Ja, aber
Wahlfunk. In Deutschland ist es doch genauso, wo man sagt, die AfD ist ja bei TikTok und holt da ihre Wähler ab. Da ist meine Frage, warum sind die anderen nicht da?
Ja.
Also es ist einfach zu jammern. Es ist einfach dem politischen Gegner für dumm, ungebildet, unfähig zu erklären. Das ist einfach. Es geht darum, eine Wahl zu gewinnen. Und ich habe gestern Elon Musk zugehört, der sagte in Pennsylvania, seine Strategie war, wir gehen zu den Amish People. Elon Musk, der Mann, der recycelbare Raketen baut, E-Autos, Roboter und so weiter, hat sich hingesetzt und hat gesagt, wie gewinnen wir den Bundesstaat Pennsylvania? Wir gehen zu den Amish People. Da ist der persönlich hingefahren und hat gesagt, Leute, ihr seid Bauern. Hat denn Biden irgendwas für euch getan oder hat er euch nicht irgendwas weggenommen? Was schlägt denn Kamala Harris für euch vor? Nichts. Nichts. Wenn ihr eurem Ärger Luft machen wollt, dann stimmt für Trump, weil Trump mag vielleicht nicht okay sein. Trump mag Dinge tun, die ihr nicht mögt. Aber für euch als Bauern in Pennsylvania, der wird euch in Ruhe lassen. Der wird euch nicht überregulieren, sondern ihr könnt machen, was ihr wollt. Und das sagen diese Leute, pass mal auf, für mich ganz persönlich, glaube ich, dass mein Leben in den nächsten 4 Jahren unter einem Präsidenten Trump besser sein wird. Und das haben Trump und Musk im Wahlkampf kapiert. Mit Arroganz kommst du in einer Demokratie, wo das IQ-Spektrum von, ich weiß nicht, 70 bis 150 reicht, nicht weit. Und vor allem, es gibt ja dann Leute, die haben ein IQ von 110, halten aber sich selber für 130. Und erklären dann alle anderen für doof. Also zu einer Demokratie gehört, dass alle wählen. Niemand kann was für seinen IQ. Und in dieser Demokratie hat jeder Mensch eine Stimme. Und sich dann danach hinzustellen, so, ja, die sind jetzt alle durchgeknallt und die Amerikaner sind verrückt und was weiß ich. Nein, die haben so abgestimmt, wie es in einer Demokratie mit mehr als 300 Millionen Menschen, 300 Millionen Individuen, 300 Millionen IQs, Sorgen, Ängste, Nöte. die haben ganz bewusst für Donald Trump gestimmt. Und da muss man jetzt keine Trauerarbeit machen und da muss man nicht wütend sein und das weiß ich, sondern das kann man auch einfach mal...
Jürgen, glaubst du, weil du hast ja Elon Musk, wenn man die SZ liest, du hast ihn ja schon ewig lang begleitet, ja, warst du auch bei diesem einen Versuch, wo er sich durch die Röhre hat schießen lassen, wenn ich mich richtig erinnere, aber denkst du, dass der Twitter tatsächlich schon mit der Idee gekauft hat, dass er politisch aktiv wird oder war das zum Zeitpunkt des Kaufs einfach mal, weil ihm langweilig war?
Sowohl als auch. Also ich glaube, Musk ist A, ein absoluter Pragmatiker. Also der hat eine Idee und wenn ihm jemand sagt, die Idee ist unmöglich, dann sagt er jetzt erst recht. Und dann sucht er nach relativ einfachen Lösungen und ich glaube, dass auch für Musk irgendwann die Frage war, welcher Präsident ermöglicht mir, meine Ziele durchzusetzen. Und dieser Präsident, er wusste, dass wenn Harris Präsidentin wird, wird sie ihm nicht schaden oder nicht großartig. Er wusste aber, wenn er Trump unterstützt und Trump gewinnt, wird er davon ganz gewaltige Vorteile haben. Also dann ist er relativ pragmatisch. Und das Zweite, was er ist, aufgrund seiner ADHD, glaube ich, und Asperger's, dass er sehr impulsiv ist. Das bedeutet, wenn Elon Musk 2022 da sitzt und sagt, okay, mein Ziel ist es, diese Wahl zu gewinnen, meine Firmen voranzubringen, die Menschheit zum Mars zu bringen, wie Mama's denn? Ist er relativ impulsiv und sagt, dann muss ich Twitter kaufen. Und er hat natürlich als einer der ganz, ganz wenigen Menschen auf diesem Planeten die finanziellen Möglichkeiten, so eine impulsive Entscheidung einfach mal zu treffen und zu sagen, das machen wir jetzt. Und wenn du so ein bisschen über dein eigenes Leben nachdenkst, wie oft wünscht man sich denn, dass man mal so eine Entscheidung, die man jetzt hat, einfach treffen kann und sagt, ich will in 5 Jahren das machen, aber dazu muss ich jetzt 100.000 in Training oder irgendwas investieren und das macht man dann einfach mal. Und dann sagen die Leute vielleicht, Mensch, bist du aber verrückt. Aber wenn du dann schaust, den Track Record von Musk, was er aus seinen Firmen gemacht hat, musst du sagen, also da sind schon sehr viele Entscheidungen, die für ihn ganz persönlich letztlich sehr viel Sinn gemacht haben. Also wo er sagt, schau mal, was ich zu erreichen versucht habe, davon habe ich dann doch sehr, sehr viel geschafft. Und auch das musst du anerkennen.
So, Jürgen ist schon auf dem Rollfeld. Wir machen eine ganz kurze Pause mit Heiko Olderbond, mit Jürgen Schmieder in der Big Show 686. Don't go away.
Hi, hier ist Carlo Tainer und Sportradio 360. Muss ich ablesen, weil ich kenne den Sender nicht so gut. Aber ja, viel Spaß beim Hören, was auch immer. Und das hat Spaß gemacht mit dir, Jens. Liebe Grüße.
Big Show 686. Jürgen Schmieder und Heiko Olderb sind in der Leitung mit einer ersten Analyse. Also ich bin ganz, ganz weit weg. Heiko sagt ja selbst, Jürgen ist näher dran. Jürgen war nah dran an der US-Wahl. Ich habe dazu noch eine Frage, bevor wir vielleicht auch noch 2, 3 sportliche Fragen klären. Aber Heiko, vielleicht auch an dich, diese ganzen Empfehlungen, die du ja in deiner Blase, die wahrscheinlich wie meine Blase ist, von Taylor Swift, von Bruce Springsteen, von Sportlern, von Greg Popovich gehört hast. Ich habe mir dann im Nachhinein gedacht, das ist genau das, was der Amish Bauer in Pennsylvania nicht hören möchte. Und ich glaube, das hat Kamala Harris vielleicht sogar eher geschadet, weil wir wissen eh, dass Bruce Springsteen ein vernünftiger Kerl ist und niemals Donald Trump wählen würde. Hast du diesen Eindruck dann irgendwie jetzt auch einen Tag nach der Wahl, Heiko?
Das weiß ich nicht, aber ich kann natürlich sagen, dass diese ganzen, ich meine, die haben ja wirklich, wer da zum Schluss, Billie Eilish und Beyoncé und wer sich da alles noch auf den Harris-Wahlveranstaltung da rumgetroffen, rumgeschlagen und für sie ausgesprochen hat, gesehen. Das war ja auch ein einfaches, wenn sie es denn so gemacht haben, also ich als republikanischer Wahlmanager hätte es so gemacht, das einfach, wie sagt man, to point it out, guck mal hier, die ganzen Eliten, die empfehlen Harris, ne, die sind, die schon, die Taylor Swift, die, keine Ahnung, Milliardärin ist oder so, glaubt ihr, die kümmern sich wirklich darum, ihr in Kansas, ihr in North Dakota, ihr mit eurem 30.000, 40.000 Dollar Jahreseinkommen, dass es euch besser geht? Also das wäre ja ganz einfach und ich habe keine Ahnung, ob das jetzt so einen großen Ausschlag gegeben hat, aber ich möchte nochmal auf ein anderes Thema hinweisen, als ich da gestern Abend dann oder heute Nacht Trumps Ansprache gesehen habe und dann habe ich da gesehen, wer da alles, das ein Tucker Carlson da
rumwieselte. Dann jetzt ein, wenn du bedenkst, dass ein Robert Kennedy Jr. Wahrscheinlich Gesundheitsminister werden soll, also der Impfgegner und Verschwörungstheoretiker, was diese Wahl auch dann fürs Klima, weltweite Klima bedeuten kann. Für die Frauenrechte, meine Katies Schwester wohnt ja in Jacksonville, Florida. Ihre drei Töchter sind jetzt in North Carolina gerade, waren aber noch in Florida registriert, haben da für Harris gewählt und in Florida ging es ja unter anderem auch, ob man jetzt abtreiben kann oder nicht. Da hätten 60% dafür, für Ja stimmen müssen, 57 haben es nur, also 6 Wochen, dann ist vorbei, danach kannst du es nicht mehr. Meine Schwägerin hat heute Morgen gesagt, ich weiß, dass meine drei Töchter nie wieder nach Hause kommen werden. Die werden nie wieder nach Florida ziehen, aufgrund von dieser Wahl. Aber auch, wenn du dir nochmal die Zahlen anguckst, oder wenn ihr euch die Zahlen anguckt, ich habe der Latinos haben 18% mehr für Trump gewählt dieses Mal als für Biden. Und nun muss man immer bedenken, also es sind ja nicht die illegalen Latinos, die hier wählen dürfen, sondern nur die Registrierten. Das heißt, so ein bisschen nach mir die Sintflut, diese Attitüde. Und genauso, das stelle ich so in Deutschland auch fest. Ich meine, es sind ja auch viele Vergleiche. Da kannst du ja sagen, was Trump hier alles raushaut, ist ja genauso Quatsch, wie was BSW und die AfD in Deutschland erzählt. Und trotzdem werden ja die Zahl der Leute, die den folgen, die es glauben, irgendwie immer größer. Also ich habe fast den Eindruck, 1 und 1 ergeben irgendwie nicht mehr 2. Wenn man sieht, dass schwarze Männer mehr gewählt haben für Trump als vor 4 Jahren, wo du denkst, also ihr sägt doch den eigenen Ast ab, auf dem ihr gerade sitzt. Das ist so. Ich kenne ein Beispiel aus Florida. Die Nachbarin von meiner Schwiegerin, die sind gestern spazieren gegangen und dann fragt sie die Nachbarin, Missy, hast du gewählt? Ja, ich will aber nicht drüber reden. Und dann hat sie aber trotzdem so ein bisschen noch nicht nachgegeben und dann sagt sie, warum willst du nicht drüber reden? Ja, weil ich Angst habe, dir das zerstört unsere Freundschaft oder so. Und dann sagt Missy, nee, ich habe für Harris gewählt. Da sagt die Nachbarin, ja, ich auch. Und dann waren beide ganz erleichtert. Dann sagte die Nachbarin, naja, wir haben 2 Töchter, 20 und 22 Jahre, glaube ich, die haben ihren Vater bekniet, ich habe meinen Ehemann bekniet, doch bitte für Harris zu wählen, wegen der Frauenrechte, ne? Und da sagt er, nee, Trump ist gut für unser Portemonnaie. Und da stelle ich mir die, also da geht's dann auch wieder so, weiße Männer entscheiden sich fürs Geld, fürs Wohlhaben. Und auf Kosten von der nächsten Generation, von auf Kosten derer Töchter, derer Frau und derer Enkelkinder. Meinst du nicht, Jürgen?
Ah, na ja, das ist mir jetzt zu einfach, diese Jammerei. Moment, wo du sagst, ja. Die schwarzen Männer sägen ja den Ast ab, auf dem sie sitzen. Kennst du den Ast des schwarzen Mannes, der für Trump gestimmt hat? Das wissen wir nicht. Also wir insinuieren, dass dieser schwarze Mensch, dessen Gedanken wir nicht kennen,
absolut nicht, ja,
doch so wählen muss, wie wir es täten. Oder wie ich als weißer Deutscher denke, dass ein schwarzer Amerikaner in Florida wählen sollte. Ja, wer bin ich denn, das zu tun? Der trifft seine eigene Entscheidung. Und warum er das tut, geht mich nichts an. Das ist Demokratie, Freunde. Da kann ich nicht sagen, oh, was ist denn da falsch gelaufen? Oder der Mann hat falsch abgestimmt. Es gibt kein Falschabstimmen. Du stimmst ab, was du für richtig hältst. Und wenn ich sage, meine Stimme wird durch einen Münzwurf entschieden, so fucking be it. Da müssen wir die Staatsform ändern. Da müssen wir irgendwas ändern. Aber so ist es nicht.
Da stimme ich dir absolut zu. Also ich maße mich.
Zu den Promis, Moment, zu den Promis, das ist auch noch wichtig. Es ist relativ einfach, ein Instagram-Eintrag zu machen. Das machen Promis täglich, damit sie Geld verdienen. Es ist einfach, bei einer Wahlkampfveranstaltung sich mal hinzustellen und eine 10 Minuten Rede zu halten. Das machen Promis jeden Tag 70 Mal. Sie geben Interviews, die treten auf. Das ist ihr täglich Brot. Welcher Promi hat tatsächlich etwas investiert und auch etwas riskiert? Und dann sind wir wieder bei Elon Musk, der 5, 6 Firmen hat, aber sagt, jetzt bin ich mal 2 Wochen in Pennsylvania und fahre zu den Amish People. Ich habe nicht gesehen, dass Taylor Swift an Türen genockt hätte. Ich habe nicht gesehen, dass Taylor Swift auch nur einen Cent ihres Vermögens in diesen Wahlkampf investiert hätte, sondern Musk hat 120 Millionen investiert. Kannst du sagen, das ist für ihn nicht viel Geld, aber bei diesen Promi-Endorsements, they are cheap. Das ist einfach. Ich kann mich auch jetzt hier hinstellen und sagen, bei der nächsten Bundestagswahl unterstütze ich den und den. Und dann sagt die, okay, das ist jetzt schön. Aber opferst du Zeit, opferst du Geld? Und deswegen sage ich, solche Promi-Endorsements sind billig. Und dann letztlich, wo ich sage, also was interessiert denn mich, für wen Bruce Springsteen stimmt? Was habe ich denn mit Bruce Springsteen zu tun? Also ich habe mit Bruce Springsteen nichts gemein. Der stimmt so ab, wie es für sein Gewissen ist, und ich stimme für meins ab. Also ich halte diese Promi-Endorsements, so sehr es einen dann im Moment vielleicht freuen mag, wenn ein Promi den Kandidaten unterstützt, den man selber unterstützt. Aber solche Unterstützungen sind irgendwie, ja, die kosten ja nichts.
Ja, das hat mich immer gewundert, auch dieses von, dass dann so ein Aufschrei war, dass die LA Times und die Washington Post jetzt erstmals niemanden endorsed haben, habe ich als Deutscher nie verstanden. Also ich muss doch, glaube ich, von einer Zeitung genauso wenig wie von einem Promi, also wenn ich auf deren Meinung angewiesen bin, ja, weiß ich nicht, dann kann ich mich auch mal wirklich einen Tag hinsetzen und Wahlkampfprogramme durchlesen oder mich selbst mal ein bisschen bilden. Das habe ich auch nie verstanden. Und ja, hast du verstanden, also Jürgen, ich würde mich nie anmaßen, dass das Kedi eben auch. Ich bin ein, also genauso ist es aber andersrum. Ich kann jetzt auch sitzen hier, sitze im Garten und sage, du, weißt du was? Der Ausgang der Wahl hat für mich null Impact. Das war jetzt meine fünfte Wahl hier. 2008 war die erste. Mir ging's unter Bush genauso wie unter Obama. Mir ist mir egal, weil es auf mich und auf meine Familie keinen Einfluss haben wird. Aber ich bin halt auch ein heterosexueller verheirateter Mann mit einer heterosexuellen, Frau. Unsere Kinder auch alles. Wir sind finanziell stabil. Aber diese Gleichgültigkeit habe ich halt nicht, weil ich auch genau weiß, wie geht es wirklich. Und Massachusetts ist ja noch eine dieser, ja, hier bist du, glaube ich, als Homosexueller oder als Querer, wie auch immer, hier wirst du von vielen akzeptiert. Aber diese Gleichgültigkeit habe ich nicht, weil es in vielen Bundesstaaten halt nicht so ist. Und deshalb finde ich es schade, dass dieses Land, glaube ich, jetzt, wie gesagt, demokratische Wahl, kein Putsch, nichts, dass dieses Land so gewählt hat, wie es gewählt hat oder die Mehrheit. Und ich bin gespannt, was wir in 4 Jahren sagen werden. Und wie gesagt, ich finde es noch schlimmer, aber das ist halt, liegt an mir, welche Medien ich konsumiere, weil ich gucke dann immer mal bei Fox News oder so rein. Ein Hannity, der wird ja Dauer onanieren heute Abend wahrscheinlich und viele andere auch, aber das ist mein Problem. Ich muss das ja nicht konsumieren.
Ja, Moment, ich glaube, ich würde den Begriff Gleichgültigkeit durch Gleichmut ersetzen. Das erste ist mir natürlich nicht gleichgültig, wer gewinnt. Aber ich glaube, die letzte Stufe der Trauer, Wutarbeit ist Akzeptanz. Und dann kannst du sagen, okay, it is what it is. Und dann kann ich jetzt sagen, okay, ich kann jetzt bei Social Media einen Eintrag machen, oh, die Amerikaner sind ja so verrückt. Ja. Und da sage ich das Gleiche wie bei den Promis. Was soll das denn? Ja. Also als ob jemals was gebracht hätte, dass Jürgen Schmieder jetzt seine Meinung zur Wahl auf Instagram äußert. Das ist dumm. Das ist einfach dumm. Da überschätzt du dich selber. Ja. Sondern überleg doch mit so einem Gleichmut zu sagen, okay, ich akzeptiere jetzt, dass die Wahl so ausgegangen ist, wie sie ist. Und die schönste Frage von John Oliver, vom Komiker, wenn der immer so Probleme macht in seiner Sendung, fragt er immer, and now, what can we do? Und das ist die Frage, die ich mir heute stelle. Wie gestalte ich das Leben?
Dein Leben.
Meins, ja, ja, das genau. Leben derer, die mir wichtig sind. Ja. Mein Leben, natürlich, mein Leben und natürlich, ich bin ein sozialer Mensch, hoffe ich, das Leben derer, die mir wichtig sind. Wie gestalte ich das gut? Und wenn Trump nächstes Jahr im März irgendwas auf Twitter oder auf Truth Social schreibt, das outrageous ist, dann will ich nicht aufstehen und sagen, oh, was hat er denn schon wieder geschrieben, sondern ich will das gleichmütig, nicht gleichgültig, gleichmütig lesen und sagen, okay, und wie gehe ich damit um? Was mache ich mit dieser Information? Wie verhalte ich mich? Und ich glaube, das ist die bessere, die gesündere und ich glaube auch für alle hilfreichere Lösung.
Ja, ich musste auch so ein bisschen schmunzeln, wie viele deutsche Kommentare auf Facebook abgegeben wurden zur Wahl und auch, wie können die jetzt, haben die den schon wieder zum zweiten Mal gewählt, dann denke ich immer, Leute, also ich muss, glaube ich, nicht an Thüringen, an Sachsen-Anhalt und Sachsen erinnern. Ich habe am Sonntag gerade die Prognosen für Mecklenburg-Vorpommern gesehen, für meinen Mecklenburg-Vorpommern, da ist die AfD im Moment auch an erster Stelle. Verstehe ich genauso wenig sowas wie den Ausgang dieser Wahl hier. Muss es aber akzeptieren und ja, es muss halt weitergehen. Ne? Ich meine, was willst du jetzt machen?
Es ist so ein Wohlfühleintrag, irgendwie so, um sich
zu versichern, dass man auf der guten Seite steht. Auf den
Podest zu stellen. Ja, ja, und es ist, und man muss natürlich auch, wenn du so manche Zeitungen liest und so weiter, wo du sagst, ah, wir trauern und euch ist schon klar, Leute, dass eine Mehrheit der Amerikaner heute nicht trauert. Dass eine Mehrheit der Amerikaner heute nicht sitzt und sagt, wie konnte das passieren, sondern dass die daheim sitzen und sagt, jawohl, so haben wir abgestimmt. Es ging so aus, wie wir es wollten. Wir wissen nicht, was die richtige Seite der Geschichte ist und so weiter. Wir ahnen es, wir denken es, wir sind oft sehr, sehr arrogant, ich auch. Und wenn ich die letzten 25 Jahre meines Lebens und mein Erwachsenenleben zurückdenke, welche Meinungen, Haltungen ich hatte, muss ich heute sagen, ich lag nicht selten falsch. Und hat eine falsche Meinung gemacht. Ich glaube, wenn du heute nicht einsiehst, was für ein Idiot du vor 20 Jahren warst, bist du heute immer noch ein Idiot.
Ich habe schon gesagt, der Heiko Olderb von vor 20 Jahren hätte den Heiko Olderb heute nur bepöbelt. Nur bepöbelt. Zu Recht auch mit uns.
Also ganz, ganz genau so ist es. Und dann finde ich immer so in diese selbstgerechten Einträge, wo du dann sagst, okay, also erstens, du machst es doch nur um dich besser zu fühlen oder dich irgendwie auf der richtigen Seite der Geschichte zu wähnen, aber was bringt denn so ein Eintrag? Also was erwartest du denn? Dann schreiben hier irgendwie 20 deiner Freunde schreiben drunter, ja, das stimmt, das ist wirklich schlimm, dann versichert man sich so gegenseitig, wie gut man ist. Aber für den Lauf der Welt tust du doch auch nichts. Und da komme ich wieder zurück zu meinem Gleichmut und Aktionismus, statt so einen Social Media Eintrag zum Magen fliege ich jetzt lieber heim zu meinem Sohn und versuche den zu erziehen, wie ein guter Mensch wird. Punkt. Geh damit um. Der fragt mich auch, was machen wir denn? Was machen wir denn aus dieser Wahl? Sag ich, wir machen das Beste für unsere Familie. Punkt. Für unsere Familie und Freunde. Und das Beste für unsere Familie und Freunde ist kein Social Media Eintrag, ist kein Jammern, sondern dass wir uns heute Abend beim Abendessen hinsetzen und sagen, okay, Media Family, was machen wir denn im nächsten halben Jahr?
Last Call Schmieder, Reno, LAX. Wobei, fliegt man überhaupt nach LAX oder ist das ein anderer Flughafen? Tatsächlich.
Ja, LAX, aber ich glaube, die
City LA ist International Airport. Okay, Buschen.
Verga, LA.
Verga. Ja. Okay, das ist für uns.
First class boarding, Mr. Schmieder, bitte, Mr. Schmieder, please.
Nein, ich habe gerade auf dem Bildschirm geschaut, da stand B10 und
B2. E2.
Und jetzt kam gerade so eine nette Mitarbeiterin.
B2,
und sagte, okay, B2.
Na, da wollen wir nicht weiter.
Jetzt bin ich hier am Hasseln, siehst du? Und jetzt kann ich mich auch beschweren. Oh mein Gott, jetzt hat die gesagt B2, jetzt muss ich hier 5 Minuten gehen. Oder ich sage,
ja,
ich habe 5 Minuten vor und flieg schön
an. Herrlich.
Auf dem Bildschirm steht immer noch, auf dem Bildschirm.
Das ist wie bei der Deutschen Bahn, da dauert es auch ein bisschen länger. Herrschaften, wir reden nächste Woche über die NHL. Jürgen, guten Heimflug, danke Heiko, danke Jürgen. Big Show 686, kurze Pause.
Hallo, hier ist Markus Windyhock und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 686, Sportradio 360. Zurück zum Sport möchte man meinen. Und das tun wir dann auch. Gemeinsam zum einen mit Nicolas Martin. Hi Nicolas.
Hallo.
Und mit Andreas Renner. Servus Andreas.
Hallo.
Ich kann mich jetzt nicht genau dran erinnern, aber Nicolas, als die New England Patriots auf dem Weg zu ihren unbesiegten Spielzeit oder zu ihrer unbesiegten Spielzeit waren, die dann von den New York Giants im allerletzten Versuch in Teile zerlegt wurde, gab es da auch so viele Spiele darunter, wie es mir jetzt dünkt, bei Kansas City, die einfach knapp und mit Glück gewonnen wurden? Oder waren die Patriots damals, natürlich Kansas City ist doch weit von einer 20-0-Season entfernt, wie auch immer, jedenfalls von einer unbesiegten Saison. Waren die Patriots damals auch öfter mal so knapp am Scheitern, wie es jetzt die Chiefs sind, oder waren die damals souveräner?
Ich kann mich daran erinnern, dass das erste Spiel gegen die Giants in der regulären Saison auch ein knappes Ding war. Allerdings waren die da schon 15-0. Von daher hatte man gesagt, naja, okay, aber ansonsten waren da ziemliche Blowouts dabei. Die haben Washington mit 50 aus dem Stadion geprügelt, das weiß ich noch. Ich weiß nicht, ob es das Jahr war, wo sie Tennessee mit fast 60 aus dem Stadion geprügelt haben, aber nee, da waren einige Blowouts dabei bei der ganzen Geschichte, die haben wir vielleicht noch nicht gesehen von den Chiefs. Aber das war auch vor 15 bis 20 Jahren, da waren sie in der Division, wo sowieso kaum jemand was zu melden hatte. Das würde ich bei den Chiefs zum Beispiel anders sehen in dieser Saison. Und das war halt ein magischer Run, der dann von der D-Line der Giants im Super Bowl gestoppt wurde. Aber das Spiel bei den Giants im Regen am Ende der regulären Saison, da erinnere ich mich dran. Der Rest, wie gesagt, da waren ein paar heftige Dinge dabei.
Okay. Und in diesem Spiel bei den Giants haben sie, glaube ich, auch 35 Punkte oder sowas erzielt. Also das war nicht irgend so ein knappes, wo die Giants ihre Offense gestoppt haben, sondern das war was, wo die Giants selber viel gescored haben. Und ich finde halt, wir sind immer noch so früh in der Saison, dass jetzt irgendwelche Theorien aufzustellen, wer da vielleicht am Ende der Saison unbesiegt sein könnte und so weiter und so fort, sehe ich nicht. Und ich sehe es halt auch vor allen Dingen deswegen nicht, weil wir haben es ja jetzt dann schon angedeutet, die Kansas City Chiefs gewinnen jedes Spiel knapp, das wird nicht immer funktionieren. Mhm. Also selbst wenn sie Patrick Mahomes haben, der mal was aus dem Ärmel zaubert, aber jetzt im letzten Spiel hat er sich zum Beispiel den Knöchel vertreten, jetzt sieht es mal wieder so aus, als wäre er glücklich davongekommen und müsste nicht aussetzen, aber da muss ja nur sowas passieren, dass Mahomes mal zwei Spiele verliert und dann gewinnst du die Spiele halt nicht knapp, sondern wirst du wahrscheinlich verlieren, deswegen ich finde, unser Producer ist ein bisschen
Ich bin zu schnell. Ja, ich schaue nochmal gerade schnell, wer sonst noch eine Chance hätte, hier wirklich ungeschlagen durchzukommen. Aber es ist ja niemand mehr. Ja, also an diesem Wochenende in München NFL, dank eines sehr, sehr lieben Stammhörers von uns, wird mein Lieblingssohn auch im Stadion sein. Du auch, Nicola. Bevor ihr zum wirklich richtigen und wichtigen Football kommt, gib mir vielleicht noch ein, zwei Gründe, die ich dem Robin mitgeben kann, worauf er sich denn freuen soll bei Giants gegen Panthers am Sonntag.
Es ist NFL-Football. Selbst wenn es zwei Teams sind, die wir nicht in der Postseason sehen werden, es bleibt NFL-Football mit seiner Athletik, seiner Geschwindigkeit. Es ist ein amerikanischer Game Day, auch wenn es ein bisschen also nicht nur ein bisschen. Es ist anders als in den USA, auch von der Stimmung her. Ich hatte es mal so formuliert, ich war mit einer Freundin in London vor fünf Jahren bei Wembley. Und sie war ziemlich fasziniert von der Stimmung. Ich meine, so wart mal ab, verglichen mit dir. Wir sind 4 Wochen später in die USA geflogen, wart mal ab. Im Vergleich dazu ist das ihr Kindergarten. Und dann waren wir 4 Wochen später in San Francisco im Stadion. Und dann war sie baff. Ja. Okay. Also es ist anders, weil halt es ein bunter Mix aus Fans ist und halt kein Heimspiel in dem Sinne. Aber ich habe immer in den Podcasts, seitdem wir das die letzten 15 Jahre machen, egal welche Sportart, den Leuten gesagt, wenn ihr in den USA seid, nehmt mal so eine Sportveranstaltung mit. Ja, egal ob College oder professioneller Sport, egal ob NFL, NBA, NHL, MLB, geht hin, schaut's euch an. Und wenn die quasi hierher kommen und man nicht erstmal 8000 Kilometer dahin reisen muss, dann umso mehr.
Okay.
Es ist halt was anderes, es ist halt was komplett anderes als das, was, egal in welcher Sportart, dann nehmen wir nicht nur Fußball, sondern auch Handball, DEL, BBL, hier in Europa geboten wird. Von daher einfach mal mitnehmen und sich das anschauen. Man muss es nicht mögen, um Gottes Willen, ja, aber man sollte offen sein, es sich zumindest anzuschauen.
Ja, das macht der Robin natürlich. Mit Freude, fährt mit dem Radl hin, so schön ist das hier in der Nähe. So, bitte, was gibt's an echten Football, Nicola, der erwähnenswert mit Andreas wäre?
Ja, es gibt die Menschen, die sich Football im Stadion anschauen werden. Das sind dein Sohn, das ist Andreas, das bin ich.
Andreas,
aber
du bist auch in München dabei, Andreas? Okay.
Yep.
Okay, stark, bitte.
Und dann gibt's die sich dieses Wochenende wahrscheinlich ja keinen Football im Stadion anschauen werden, wie zum Beispiel Dennis Allen, der ehemalige Head Coach der Saints, der jetzt gefeuert wurde. Und Andreas, wie man hörte, der den Lockerroom verloren hatte. Aber sagen wir es mal so, die Situation der Saints ist, wie sie ist. Sie haben Carr als Quarterback. Sie haben seit Jahren diese verstrickte Salary Cap Situation. Ja, sie rennen seit Jahren irgendwie so ein bisschen ihren Ansprüchen hinterher, wo wo war das Saints?
Naja, ich glaube, der Head Coach ist da in dieser Gesamtgemengelage wahrscheinlich der gar nicht am meisten dafür kann. Wobei, wenn er tatsächlich die Unterstützung der Spieler verloren hat, dann ist es natürlich für jeden Headcoach dabei vorbei. Also das ist, man kann nicht erfolgreich operieren, wenn man quasi auf sich alleine gestellt ist, und ein Team führen soll. Aber ganz grundsätzlich ist tatsächlich so, die Saints hatten unter Drew Brees eins der besten Teams der Liga. Sie haben aus mehreren, auch teilweise wirklich unglücklichen und unverschuldeten Umständen in Jahren, in denen sie vielleicht das beste Team der Liga waren, den Super Bowl eben nicht gewonnen. Und sie haben dann halt aber auch versucht, die guten alten Zeiten so lange zu verlängern wie möglich, immer wieder auch mit den inzwischen alt gewordenen Spielern Verträge verlängert, immer wieder Sachen umgeschichtet und Verbindlichkeiten in die Zukunft geschoben, was man mit der Salary Cap machen kann. Aber das führt dann halt irgendwann mal zu dem Punkt, dass, wenn man jetzt, ich nenne jetzt mal illusorische Zahlen, die Salary Cap 200 Millionen Dollar ist, dass man dann 100 Millionen schon an Verbindlichkeiten hat für Sachen, für Spieler, die vielleicht gar nicht mehr da sind. Sowas kann passieren, und auf die Art und Weise haben die Saints immer wieder versucht, Probleme in die Zukunft zu verschieben. Und insofern ist es nicht verwunderlich, dass New Orleans in den letzten Jahren jetzt nicht zu den besten Teams der Liga gehört hat, auch wenn man so den Eindruck hat, naja, die glauben halt immer noch, dass sie einen Super Bowl gewinnen können, weil warum würdest du deine Probleme weiter in die Zukunft verschieben, wenn du nicht glaubst, dass du in der Gegenwart einen ganz großen Erfolg haben kannst? Also da hat einiges nicht gepasst, und das ist vermutlich eher ein Problem des Besitzers und des General Managers als des Head Coaches. Und in dieser Saison hat man jetzt halt das Problem, dass man mit 2 Siegen in die Saison gestartet ist, dort richtig gut ausgesehen hat, und dann ist es abgebrochen, und seitdem haben sie, glaube ich, jetzt 7 Spiele in Folge verloren. Ja. Da schwindet dann irgendwann die Geduld der Fans. Jetzt muss man auch sagen, ihr Starting Quarterback, der zu Beginn der Saison zumindest sehr gut gespielt hat, Derek Carr, war zwischendurch mehrere Wochen verletzt. Da mussten sie also auch rumimprovisieren. Insgesamt eine unglückliche Situation. Ich glaube, das ist einfach nur ein Zeichen dafür, dass wenn man in so einer Lage ist, dann endet es für die meisten Leute, die da beteiligt sind, nicht gut. Und wenn dann einer die Schuld bekommt, dann ist es der Head Coach. Man muss jetzt dann aber auch dazu sagen, Dennis Allen war für die Verteidigung zuständig, hauptsächlich. Also er ist einer, der von der defensiven Seite des Balles kommt. Und da hat es halt auch nicht so gut funktioniert in den letzten Wochen und Monaten. Und das fällt ja dann halt auch irgendwann mal auf die Füße.
Also der zweite Head Coach Job, der auf jeden Fall offen ist, nachdem der Jets, und man spekuliert, es könnte ein paar andere geben. Auch bei den Raiders war ein bisschen Aufräumen angesagt. Da wurden Teile des Offensive Coaches, inklusive des Offensive Coordinators, entlassen. Man weiß halt nicht, wie heiß der Sitz ist, auf dem Antonio Pierce sitzt, Andreas, weil also die Raiders haben jetzt schon quasi 3 Coaches in den letzten 3,5 Jahren durchgeschleust. Ja, der erste, Gruden, ging wegen dieses E-Mail-Skandals. McDaniels wurde letztes Jahr recht früh in der Saison gefeuert, durch Pierce ersetzt. Ob man jetzt Pierce auch wieder entlassen will, weiß ich nicht. Aber ja, auch bei den Raiders, es läuft halt nicht so, wie sie es vorgestellt haben.
Ja, also erstens, Pierce ist halt letzte Saison gekommen und war ja Interimscoach, und sie haben sich ja vor dieser Saison erst dafür entschieden, ihn zu verlängern, weil er bei der Mannschaft gut angekommen ist. Ja, das ist Punkt Nummer 1. Das heißt, ich glaube, das, was jetzt passiert, ist genau dieser Schritt, wo man dann sagt, okay, wir wollen jetzt nicht den Head Coach feuern, aber wir wollen etwas verändern. Der nächste Punkt ist, Luke Getsy war in den letzten Jahren in Chicago, und seine Aufgabe wäre gewesen, für Justin Fields eine Offense zu kreieren, mit zumindest in der vergangenen Saison einigermaßen guten Waffen, die Justin Fields dabei hilft, ein produktiver NFL-Quarterback zu werden. Und wenn man dann anschaut, wie viel besser Justin Fields in dieser Saison in Pittsburgh ausgesehen hat, er war nicht sensationell gut, aber im Vergleich zu dem, was er in Chicago gespielt hat, die Jahre vorher, war es deutlich besser. Und Luke Getsy hatte eigentlich keinen guten Ruf in der Szene, aufgrund der Tatsache, dass er es halt nicht geschafft hat, für Justin Fields vernünftige Rahmenbedingungen zu schaffen, mit denen er erfolgreich Football spielen konnte. Dass die Raiders den verpflichtet haben, das hat schon keiner verstanden. vielleicht haben die jetzt nach einer halben Saison das gemerkt, was alle anderen schon vorher gemerkt hatten, nämlich dass Luke Getsy vielleicht nicht der beste Offensive Coordinator der Welt ist. Dazu kommt noch, da sind die Raiders jetzt eingeschränkt selber dran schuld, die wollten halt einen Quarterback draften. Und das wäre, ich glaube, ich habe es an dieser Stelle auch schon mal gesagt, es wären für alle Quarterbacks da gewesen. Ja. Aber die Atlanta Falcons, die Kirk Cousins als Free Agent verpflichtet haben, haben dann auch noch Michael Penix in der ersten Runde gedraftet. Und den Penix wollten halt die Raiders haben. Dann würde die Welt vielleicht ganz anders aussehen. Und man muss halt ganz klar sagen, schaut man sich den Rest des Rosters von Las Vegas an, die hatten ja noch Davante Adams, den sie jetzt weggetradet haben, weil sie halt gemerkt haben, das wird wahrscheinlich nichts mehr. Ja? Aber die Raiders sind personell nicht super aufgestellt. Die Defense war letztes Jahr sehr gut, die ist dieses Jahr nicht mehr so gut, aber auch keine Katastrophe. Aber in der Offense ist und bleibt es insgesamt schwierig. Wenn wir aber noch einen Schritt zurückgehen und da reden wir jetzt dann wieder davon, wie bei den Saints, wie sehen die sich eigentlich? Die haben vor der vergangenen Saison den Trade, was vor der vergangenen Saison, den Trade für Davante Adams gemacht, weil sie gesagt haben, das ist der eine Mann, also sie haben mit diesem Trade gesagt, das ist der eine Mann, der uns an die Spitze bringt. Sonst würdest du so einen Trade nicht machen. Das haben aber nur sie geglaubt. Auch da haben die Leute von außen drauf geschaut und gesagt, euch fehlen noch mindestens 7 Puzzlestücke, damit ihr um Super Bowl mitspielen könnt. Und zwar wichtige und Puzzlestücke, die wichtige und tragende Rollen spielen. Und wie die auf die Idee gekommen sind, dass ihnen nur ein Davante Adams fehlt, das hat keiner irgendwie verstanden. Dann haben sie gleichzeitig mit Jimmy Garoppolo auf der Quarterback-Position gearbeitet, von dem keiner erwartet hat, dass er die Raiders deutlich besser macht. Also da reden wir schlicht und einfach von einer Krise in der Gesamtsituation und das kommt dann wahrscheinlich vom Owner und dann auch vom GM, den haben sie vor dieser Saison auch ausgetauscht, aber da ist dann immer die Frage, wie sehen wir uns selber und welche Schritte machen wir, damit wir unserem Ziel näher kommen. Und die Raiders hätten wahrscheinlich vor der vorvergangenen Saison schon einen Cut machen müssen und sagen müssen, wir fangen vielleicht wieder deutlich weiter hinten an, machen einen Neuaufbau und bauen ein junges Team zusammen. Stattdessen haben sie halt versucht, mit so ein paar halbgaren Manövern sich selbst davon zu überzeugen, dass sie eine Chance haben, Super Bowl zu gewinnen, und die haben sie gar nicht. Und deswegen ist jetzt die Gemengelage hier auch. Also erstens, sie haben sich falsch eingeschätzt und zweitens, sie haben halt auch noch schlechte Entscheidungen getroffen, wie bei der Verpflichtung von ihrem Offensive Coordinator, der jetzt gehen musste.
Die Raiders, die zwar die letzten 20 Jahre zweimal die Playoffs erreicht haben, aber immer noch auf den ersten Playoff-Sieg seit 2000, das war die Saison 2001 oder die Saison 2002 dann, aber ja, nee, das war der Super Bowl, war Anfang 2003, glaube ich, also war es die Saison 2002, wo sie im Super Bowl standen, aber seitdem, ja, es wäre nicht der erste Fall, dass die Selbsteinschätzung bei den Raiders in den letzten 20 Jahren falsch war, aber jetzt halt auch mit dem neuen Owner.
Ja, das stimmt, wobei der neue Owner ja der Sohn des alten Owners ist. Insofern kann ja gut sein, dass der die Selbsteinschätzungsfähigkeiten von seinem Papa geerbt oder verpflanzt bekommen hat.
Jedenfalls das Stadion ist schön, das kann ich sagen. Ich war da ja für Australian Rugby im März. Das ist eine schöne Bude. Kann man nichts gegen sagen. Ja, die Dallas Cowboys Saison nimmt auch seinen Weg weiter südwärts. Jetzt ist Dak Prescott wahrscheinlich für ein paar Wochen raus mit einer Muskelverletzung. Die Cowboys sind 3-5. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass sie die Playoffs verpassen. Und dann können sie hoch draften. Dann ist halt die Frage, was ist, gibt's einen neuen Headcoach? Also jetzt ist quasi das Talent von Jerry Jones gefragt und spätestens da wird's bei den Dallas Cowboys Fans wahrscheinlich wieder Kopfschmerzen geben.
Ja, weil Jerry Jones ist der Besitzer und der General Manager. Eine Gemengelage, die es sonst in der NFL so nicht gibt. Hat was damit zu tun, dass Jerry Jones selber Football gespielt hat im College und sich deswegen auch für einen Experten hält. Und er ist sicher mehr Experte als der ein oder andere Owner, das wollen wir ihm gar nicht abreden, aber die Wahrheit bleibt natürlich, dass Jerry Jones als General Manager seines Teams sehr viele fragwürdige Entscheidungen in den letzten Jahren getroffen hat. Was bei den Cowboys vor dieser Saison passiert ist, die haben gespart. Die haben relativ viele erfahrene Spieler abgegeben und durch Rookies ersetzt. Und der Grund dafür war, dass Jerry Jones gesagt hat, oh, unsere Cap-Spezialisten haben mir mal die Situation von unserer Salary Cap erklärt und das sah aber scheiße aus und deswegen geben wir jetzt nicht mehr so viel Geld aus.
Wir wollen nicht die Center.
Genau. Trotzdem haben sie Dak Prescott für einen Haufen Geld verlängert und CeeDee Lamb auch. Davon abgesehen hat in dieser Saison vor allen Dingen die Defense nicht funktioniert. Was noch ganz gut funktioniert hat, war das Passspiel um Dak Prescott, Quick Game, wenn sie den Ball schnell werfen. Und sie haben mit CeeDee Lamb einen Top-Receiver, das heißt, sie haben den Ball durch die Luft ganz gut bewegt, aber da sie keine Unterstützung vom Laufspiel hatten, weil die Offensive Line auch nicht mehr so gut ist, wie sie früher mal war, war es halt auch in der Offense öfter mal holprig. Es haben halt nicht alle Rädchen ineinander gegriffen. Der Haken ist jetzt mit dieser Verletzung von Dak Prescott, und da geht es wohl darum, dass die Sehne im Oberschenkel, dass die vom Knochen abgerissen ist, zumindest teilweise. Das heißt, es ist nicht nur eine normale Zerrung, sondern das ist was Schlimmeres, was mal locker 6-8 Wochen dauern könnte. Und dann sind wir ja eigentlich schon am Ende der Saison. Da muss man dann ehrlicherweise sagen, dadurch, dass Dak Prescott nicht mehr da ist, ist das eine, was bei den Cowboys noch einigermaßen funktioniert hat, jetzt nicht mehr da, und zwar vermutlich für sehr, sehr lange Zeit, vielleicht für die komplette Spielzeit. Deswegen fällt es mir persönlich jetzt relativ schwierig, Gründe zu finden, warum die Dallas Cowboys aus ihrer jetzt schon relativ misslichen Lage demnächst sich befreien sollten und dann vielleicht nochmal um die Playoffs mitspielen können, sehe ich nicht kommen, weil das eine, was sie halbwegs vernünftig gekonnt haben, jetzt vermutlich auch nicht mehr funktionieren wird.
Außer Cooper Rush wächst über sich hinaus.
Ja. Ja, also Cooper Rush ist vollkommen okay.
Ja.
Mit Cooper Rush kannst du auch ein paar Spiele gewinnen, aber Cooper Rush braucht halt eine Infrastruktur um ihn herum, die funktioniert. Und das tut sie ja nicht. Und du bist dann der Backup, der braucht Hilfe vom Laufspiel. Das existiert praktisch nicht bei Dallas. Und wenn der Backup dann gezwungen ist, bei jedem Play zu werfen, dann wird er Fehler machen. Das gilt für quasi jeden Quarterback in der NFL und für einen Backup erst recht. Also ich sehe es nicht.
Heute Nacht empfangen die Ravens die Bengals. Eigentlich schon Must-Win für die Bengals, um in der Saison drin zu bleiben, oder?
Ja, aber die haben ja jetzt zwei Must-Win-Spiele hintereinander schon gewonnen und deswegen ist es, glaube ich, jetzt nicht so Must-Win wie die letzten Spiele.
Ja, weil aber trotzdem ist Baltimore für mich ein anderes Kaliber als die
Ravens. Natürlich. Natürlich, aber die Situation für die Cincinnati Bengals mit 4 Siegen und 5 Niederlagen, also dadurch, dass sie die letzten 2 gewonnen haben, könnten sie
gegen die Eagles, die heftige, die Browns und die Raiders haben sie geschlagen, dann kamen die Eagles.
Dann haben sie zwei der letzten 3 gewonnen, ja. Aber sie stehen eigentlich schon seit Saisonbeginn mit dem Rücken zur Wand und haben sich jetzt wieder in eine Situation gebracht, wo sie zumindest mal noch dran sind, aber klar ist, mehr als 2 Spiele können sie im Lauf der Saison nicht verlieren für den Rest der Spielzeit, um doch in die Playoffs zu kommen. Ja, aber Baltimore ist natürlich die maximal schwere Herausforderung, weil beim Versuch, das Laufspiel der Ravens zu stoppen, sind schon ganz andere gescheitert. Und bei Cincinnati muss man auch ehrlicherweise sagen, da gibt es auch viele Dinge, die nicht funktionieren, auch gerade in der Verteidigung. Das heißt, das Vertrauen ist nicht so groß, dass sie Baltimore stoppen können. Aber was sie halt haben, ist Joe Burrow. Und der spielt auf absolutem Top-Niveau, also auf All-Pro-Level, kann man ruhig sagen. Und der hält sie halt noch einigermaßen mit dem Kopf über der Wasseroberfläche. Aber ist eine sehr schwierige Aufgabe. Also ganz klar favorisiert sind die nicht am Wochenende beziehungsweise heute Nacht gegen die Ravens.
Ja, und wir werden höchstwahrscheinlich Bryce Young unter Center sehen am Sonntag in München. Die Panthers haben Anrufe bekommen, die Colts haben Anrufe bekommen für ihren Quarterback. Beide Teams haben gesagt, sie behalten ihn. Die Trade-Deadline ist durch. Überrascht? Sind wir überrascht, Andreas, oder nicht?
Also es hätte mich jetzt wirklich überrascht, wenn irgendeiner davon drüber nachgedacht hätte, dass sie ihre Quarterbacks traden. Die sind in ihrer zweiten Saison, da gab's Anlaufschwierigkeiten, das kann man so sagen. Wäre für mich viel zu früh, da jetzt dann schon eine Reißleine zu ziehen und zu sagen, mit denen wollen wir nicht mehr weiterarbeiten. Ich meine, es gibt immer Situationen, wo sich vielleicht jemand als nicht erwachsen genug herausstellt, um Quarterback in der NFL zu spielen, wo man dann vielleicht nach anderthalb Jahren Bemühungen merkt, das wird so nix. Aber da ist ja Talent da und es gab ja einen Grund dafür, dass die beide so früh gedraftet wurden. Deswegen hätte es mich schockiert. Ich habe auch nicht so richtig verstanden in den Diskussionen, nachdem die Colts sich entschieden haben, Anthony Richardson auf die Bank zu setzen, dass dann so geredet wurde, auch in vielen amerikanischen Medien, als wäre das jetzt die Entscheidung gewesen, dass der Versuch mit Richardson als Quarterback zu spielen jetzt vorbei sei. Ich meine, der Typ hat eine Saison im College gespielt. Es war klar, dass das ein langer Entwicklungsprozess sein wird, wo es Aufs und Ab gibt, Aufs und Abs gibt. Und deswegen würde ich, wie gesagt, unter der Voraussetzung, dass da nicht irgendwas auf dem persönlichen Level passiert ist, was wir alle von außen höchstens mal ab und zu mal andeutungsweise mitbekommen. Also wenn an der Front nichts passiert ist, könnte ich überhaupt nicht nachvollziehen, warum er überhaupt darüber nachdenken würde, Richardson abzugeben oder auch einen Bryce Young, der relativ gesehen noch weniger Anlass zur Hoffnung gegeben hat. Aber da reden wir halt auch von Teams, die, also gerade bei Carolina, was die ihm letztes Jahr als Verstärkung in der Offense oder als Unterstützung auf der Receiver-Position gegeben haben, das war halt nicht ligatauglich, muss man klipp und klar sagen. Und da hätten alle Quarterbacks nicht gut ausgesehen. Und für einen Rookie wie Bryce Young waren das die denkbar schlechtesten Voraussetzungen. Und das ist dann auch nicht seine Schuld. Da würde ich dann auch nicht sagen, der hat versagt und das ist hoffnungslos. Jetzt hat er eine Weile auf der Bank gesessen, spielt im Moment wieder, spielt jetzt besser, als das letztes Jahr der Fall war. Das ist also ein Aufwärtstrend zu erkennen, wohin der noch führt, weiß der Himmel. Und bei Anthony Richardson ist immer das Problem, der hat zwar unglaublich viel physisches Talent und vielleicht den stärksten Arm der NFL, und da sind immer 2-3 Plays pro Spiel, wo man sagt, oh wow, super, will ich haben. Und dann kommt aber der Rest mit dem üblichen Standard-Quarterbacking, was halt sehr viel mit Erfahrung zu tun hat, was sehr viel damit zu tun hat, dass man Abläufe korrekt umsetzt und so weiter und so fort. Und da ist Anthony Richardson noch weit davon entfernt, wirklich gut zu sein. Das kann man lernen, aber es wird halt dauern. Und deswegen bin ich mir sicher, dass die beiden Teams da nicht eine Sekunde drüber nachgedacht haben, ihre Quarterbacks abzugeben. Also außer es käme halt einer und sagt, wir geben euch unseren kompletten nächsten Draft oder so. Ist ja auch schon mal passiert in der Geschichte der NFL. Aber ansonsten sehe ich den Punkt nicht.
War vor allen Dingen bei den Panthers, weil einige sagen, okay, wenn die jetzt einen Top-3-Pick haben oder sogar noch besser, was machen die? Und in dem Moment, wo sie einen Quarterback holen würden, würde natürlich der Trade-Value von Bryce Young massiv sinken. Aber ja.
Ja, auf der anderen Seite sage ich dir jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich mir angucke, was derzeit an Quarterbacks im College Football rumläuft, da ist jetzt niemand dabei, von dem ich sagen würde, der ist so grandios, dass sich dafür lohnen würde, quasi alles aufs Spiel zu setzen und nochmal von vorne anzufangen.
Wir wissen aber auch, dass die Betrachtung von College Football Quarterbacks, das Gras auch sehr oft grüner und der Himmel blauer ist, als er eigentlich ist.
Ja, das ist natürlich immer ein Teil des Problems, dass man sich dann einredet, ja, der muss ja nur dies, das und jenes und dann wird es alles ganz toll und jedes Jahr werden viele Quarterbacks hoch gedraftet und es gibt ja das Jahr, in dem Trevor Lawrence gedraftet wurde, das war vor 3 oder 4 Jahren. Und Trevor Lawrence ist, da gingen 5 in der ersten Runde, Trevor Lawrence ist der Einzige, der noch bei seinem Team ist. Die Realität ist, die Chance, dass ein Rookie-Quarterback erfolgreich in der NFL spielt, und damit meine ich, also mit erfolgreich spielen meine ich Liga-Mittelfeld-Niveau zu erreichen, liegt vielleicht bei 50%. Und dass der ein Superstar wird, der Rookie, 10% vielleicht. Und du hast recht, in den Diskussionen vorm Draft wird immer so getan, als wären das alles die zukünftigen Superstars und nichts kann sie aufhalten, außer der Realität.
Das ist ein bisschen wie Sportradar 360 jetzt.
Du meinst, uns kann auch niemand aufhalten, außer der Realität.
Ich habe jetzt kurz war der Ton weg. Ich habe nicht verstanden, ob man uns nur aushalten kann oder aufhalten. Ich weiß, es ist beides nicht möglich, glaube ich, so oder so. Nicht aufzuhalten ist auf jeden Fall aber Musikradio 360. Andreas, an diesem Sonntag, womit wirst du uns belehren? Und ich meine das in the best possible way.
Am Sonntag geht's um The Cure. Das hat ein Hörer schon mal vor sehr langer Zeit gefordert. Ich habe damals gesagt, mache ich gerne, aber erst wenn die neue Platte rauskommt. Jetzt hat es 5 Jahre gedauert, aber wir sind soweit.
Herrlich, da freuen wir uns drauf. Andreas Renner, Nicolas Martin, danke euch beiden. Kurze Pause in der Big Show 686.
Hallo, da ist der Dominik Thiem und ich höre Sportradio 360.
Big Show 686. Wir schauen noch in die sehr, sehr frische Saison der NBA und tun das gemeinsam mit dem NBA-Chefkoch, mit Sepp Dumitru. Hi Sepp.
Hallo Jens.
Lass uns anfangen mit dem MVP der letzten Basketball-Weltmeisterschaft, mit dem Kapitän der deutschen Basketball-Nationalmannschaft. Dennis Schröder, Brooklyn Nets, wie ist Dennis aus deiner Sicht in die Saison gestartet? Sie scheinen permanent gegen Memphis zu spielen, die Nets, das ist auch schön, ja. Und sie scheinen gegen Memphis auch sehr solide zu gewinnen, egal ob dort oder hier. Aber wie ist dein Eindruck von jetzt bis jetzt von Dennis in diesem Jahr?
Ja, ist mehr als solide in die Saison gestartet, sowohl Dennis als auch Brooklyn, also die sind so ein bisschen they go as he goes, denn Dennis ist der wichtigste oder einer der wichtigsten Offensivspieler ist, dann ist das Team natürlich dann auch dementsprechend in derselben Situation. Er und Cam Thomas, dieser begnadete inselbegabte Scorer bei Brooklyn, das sind so die einzigen beiden, die permanent, sage ich mal, selbst für Gefahr sorgen können. Also es gibt noch ein paar andere da im Team, die ein bisschen was auf die Beine bekommen, aber die Offensive liegt die meiste Zeit in den Händen eben von Dennis Schröder und von Cam Thomas und dementsprechend ist er auch so der Antreiber dieser Truppe, die bisher zumindest, glaube ich, ich will nicht sagen über den eigenen Möglichkeiten, aber zumindest besser als erwartet dasteht. 50%, 4-4, das ist ein solider Start, also auch die Punktedifferenz ist bei fast null. Das ist viel, viel besser als das meiste, was da in der Eastern Conference bisher sich so mehr müht. Und Dennis macht das gut. Also Dennis ist natürlich einer der Veteranen im Team. Das ist ein Team, das eigentlich nirgendwo wirklich hingehen wollte. Das ist ein Team im Umbau. Das ist ein Team, bei dem man auch nicht weiß, ja, ist ein Dennis Schröder überhaupt Teil der Planung über diese Saison hinaus? Wird er zur Trading Deadline getradet? Falls das der Plan ist im Front Office, dann ist es gut für Dennis und auch für die Nets, dass er da zeigt, dass er nach wie vor auch als Starter funktioniert. War ja schon die ganze Karriere über, ne? So immer so Fringe-Starter, Sixth Man, hat beide Rollen schon ausgefüllt gehabt. Ist auch, glaube ich, was so die Starting Point Guards in der NBA anbelangt, immer im unteren Mittelfeld gerankt worden. Aber ich glaube, nach den letzten Jahren und vor allem den Vorstellungen mit der Nationalmannschaft hat er auch ein ganz neues Level erreicht, was so die Leadership-Qualitäten anbelangt. Und das zeigt er bisher auch bei Brooklyn. Also wenn man eine Note vergeben müsste, dann definitiv nicht viel schlechter als eine 2-3. Also das ist richtig gut, was Dennis und Brooklyn bisher zeigen. Wie gesagt, ne, wie du schon eingangs erwähnt hast, es sind erst ein paar Spiele absolviert, 8 Partien. Das ist jetzt nicht die Welt. Das kann auch ganz, ganz schnell wieder in eine andere Richtung gehen. Und dann wird Brooklyn wahrscheinlich auch in Richtung Rebuild gehen, was man eh eigentlich vorhatte dort. Aber das ist mal wieder so der Beweis. Manchmal, wenn Teams komplett dezimiert sind, talentmäßig, und man so eine Ragtag-Gruppe zusammenstellt aus irgendwelchen Söldnern und jungen Spielern und man weiß nicht genau, wie es passt, und dann kommt ein junger Coach dazu, dann spielen die so ein bisschen über den Erwartungen auch, weil sie zeigen wollen, hey, wir sind nicht das mieseste Team der NBA, wir sind nicht so schlecht, wie wir vorher geschrieben wurden. Und so weit, so gut für Brooklyn und für Dennis Schröder.
Großartig, du hast doch jetzt gleich mehrere Anschlussfragen von mir sowieso beantwortet. Eben was die Idee von Brooklyn generell ist in dieser Saison, ob die Playoffs vielleicht gar nicht so wünschenswert sind, weil sie dann ja vielleicht nicht so rebuilden könnten, wie sie vielleicht wollten.
Genau, das Ziel ist nach wie vor, hier fehlt es am klaren Franchise-Player, andere junge Teams im Keller, die verfügen bereits über diese über diesen zentralen Baustein, den du einfach brauchst in der NBA, um dann wieder die Kurve zu kriegen. Und das ist nach wie vor Brooklyns großes Ziel. Also die wollen natürlich über junge Talente, ja, Cooper Flagg wird immer genannt, einer der vielleicht besten Rookies dann im nächsten Jahr, der letzten 10, 15, 20 Jahre wird dann behauptet, mal schauen, wie der sich bei Duke schlägt, aber soll definitiv so die Sorte Franchise-Player sein, die auch ein Team wie Brooklyn dann auf eine komplett andere Laufbahn schießen würde. Die ist momentan nicht da und selbst wenn sie sich weiterhin so gut anstellen, das ist eigentlich nicht das Ziel. Also man will lieber gerne schlecht sein, aber auch das ist immer so ein schmaler Grat. Also nur verlieren und nur schlecht sein, das ist manchmal auch kontraproduktiv. Dann lernst du, sag ich mal, schlechte Verhaltensmuster und es ist dann manchmal auch schwerer rauszukriegen, dann lieber so. Und qualitativ, das ist eben so in einem 82-Spiele-Regular-Season-Marathon, setzt sich die Qualität dann eh durch. Und wenn du dann nicht über die Qualität verfügst im Kader, dann wirst du früher oder später eh eingeholt. Also wenn man mal schaut, wer da hinter der Intertabelle, hinter den Nets steht, ja, die Knicks sind nach wie vor hinten dran, Miami hinten dran, Orlando hinten dran, die mit Verletzungen zu kämpfen haben. Ich bin mir sicher, wir sprechen über die Magic, aber ja, Milwaukee, Philadelphia mit erst einem Sieg komplett im Tabellenkeller der Eastern Conference. Also die haben natürlich ganz andere Ambitionen und da wird mit der Zeit sich dann auch herauskristallisieren, dass die Teams mehr Qualität haben als Brooklyn. Die Nets nach wie vor. Sag for Flag, wie man so schön sagt, in den USA in diesem Jahr. Also das ist nach wie vor das vielleicht versteckte Ziel, aber definitiv das Ziel. Ein Franchise-Player muss her in Brooklyn.
Ja, lass uns gleich zu Paolo Banchero gehen, den du, glaube ich, da jetzt auch implizit angesprochen hast. Orlando Magic starten mit 3-6. Alles ganz, ganz frisch und ganz, ganz jung. Haben 5 Spiele hintereinander jetzt verloren. Wie lange wird Banchero nicht dabei sein und wie kann das Team um die beiden Wagners, wenn überhaupt, das auffahren?
Bisher sieht's nicht gut aus. Also Banchero ist Worst-Case-Szenario noch den ganzen November raus. Und jetzt liegt es natürlich offensiv vor allem an Franz und an Suggs, die Last jetzt zu schultern. Das sind natürlich nicht unbedingt die Rollen, die sie gewohnt sind aus den letzten Jahren. Und Banchero ist ja jetzt nicht einfach nur ein Rotationsspieler oder ein Puzzleteil. So, das ist der Go-To-Player, das ist der ganz klar gewiefteste Offensivakteur im Kader. Das ist der Mann, der, ich glaube, 29 Punkte hat er im Schnitt erzielt gehabt. Gut, ein paar Spiele nur, bis er sich verletzt hat, aber auch im vergangenen Jahr, ne, weit über 20 All-Star. Also das ist schon ganz klar die Nummer 1. Und wenn das wegbricht, dann sind es eben nicht nur an die 20 Würfe pro Abend und 25 bis 30 Punkte, sondern eben auch die Systeme. Die müssen anders gelaufen werden. Die Defensiven können sich jetzt viel mehr auf den Franz Wagner einstellen oder auf den Suggs. Und das bröckelt so ein bisschen. Also man merkt, dass ein Team, nicht vergessen, Orlando war im vergangenen Jahr schon bei allem Erfolg dieser jungen Truppe eines der miesesten Offensivteams. Vor allem was Shot Creation und was Shooting anbelangt. Spielmacher, da hat's im Großen und Ganzen gefehlt. Und die meisten Elemente im Spielaufbau waren immer in den Händen von Banchero und von Wagner. Jetzt muss Franz natürlich viel, viel mehr schultern. Und Defensiven in der NBA mit allen Defensivkoordinatoren, mit allem Videostudium etc., die sind natürlich smart. Die wissen genau, was Franz vorhat. Und es ist eben viel einfacher, sich dann auf Franz und dessen Qualitäten einzustellen, dafür zu planen Abend für Abend, als wenn Franz jetzt die zweite Option ist, ne? Und der Ball erstmal zu Paolo geht und der sein Ding probiert und dann erst Secondary Playmaking dann in den Händen von Franz Wagner. Das ist jetzt die Schwierigkeit eben für Jamal Mosley, den Coach, und für das Team insgesamt, da so ein paar neue Elemente, sage ich mal, reinzubringen. Aber, und das ist wichtig zu unterstreichen, auch wenn das jetzt natürlich erstmal ein paar Niederlagen setzt, das ist völlig normal, ein junges Team, das so noch nicht gespielt hat, das wird erstmal straucheln. Hinten raus, im Nachhinein, wird sich das sicherlich auszahlen, weil diese Jungs, die müssen jetzt natürlich auf ein neues Level. Und das wird sich dann später, wenn die Playoffs dann heranrollen, sicherlich bemerkbar machen. Die haben dann 1-2 Moves mehr im Schrank, vielleicht ein anderer Spielzug, der dann nicht über Banchero läuft und dann nimmst du eine Defensive dann auseinander, wenn es dann wirklich um die Wurst geht in den Playoffs. Also das ist langfristig schon das Richtige, nur momentan ist es eben ein bisschen rough für ein Team, das wie gesagt sowieso offensiv ein bisschen zu kämpfen hatte immer. Und das Schöne an Orlando zu Saisonbeginn war, oh, die schießen jetzt endlich mal Dreier, ja. Es sind jetzt nach wie vor nicht die Golden State Warriors, die Splash Brothers, aber immerhin versuchen sie da so ein bisschen das zu kontern, was letztes Jahr offensiv eben mega, mega schlecht lief, ohne Banchero. keine große Chance, glaube ich, offensiv da respektabel zu werden. Aber wenn er dann zurückkommt, dann dürfte Orlando vor allem dank einer der besten Defensiven der NBA dann ins Rollen kommen. Dauert noch ein paar Wochen, aber es ist alles nicht so schlimm, wie es aussieht.
Genau das, was du gerade beschrieben hast, rede ich mir selbst immer beim SK Bundegammer Sturm Graz ein. Ja, sie haben in der Champions League noch keinen Punkt gemacht, aber diese Erfahrungen, die sie jetzt da gerade machen in der Champions League, in Dortmund zu spielen, die werden ihnen natürlich in der österreichischen Liga dann massiv helfen. So, jetzt, weil du sagst Franchise-Player, denke ich sofort an Wemby, der Franchise-Player in San Antonio. Und die Nachricht aus San Antonio ist, dass Greg Popovich aus gesundheitlichen Gründen das Team im Moment nicht coachen kann. Wie lange ist zu befürchten, dass Pop, der, ich meine, was soll man sagen? Wir haben gerade vorhin über Politik gesprochen und das hilft ja nichts, aber ich höre halt lieber Pop zu und Steve Kerr, wenn sie über Politik reden, als irgendwelchen anderen Hanseln. Aber sagt man denn, weiß man denn in NBA-Kreisen, ob das, ich gehe mal davon aus, toll wird's nicht sein, was Greg Popovich gerade durchlebt.
Nee, und man weiß auch nichts und das ist vielleicht auch gut. Also das ist eine der großen Stärken der San Antonio Spurs Franchise. Die behalten das alles in-house. Da wird nach außen kommuniziert, was kommuniziert werden muss. Aber es geht ehrlich gesagt auch niemandem etwas an. Wenn es ernster und langfristiger werden sollte, dann wird das sicherlich bei Zeiten kommuniziert. Momentaner Stand der Dinge ist indefinitely, also auf unbestimmte Zeit, ist er erkrankt, aber er scheint guten Mutes zu sein, wenn man dem glaubt, was gesagt wird, was die Spieler auch sagen. Also die haben natürlich mit ihm geredet. Er scheint okay zu sein. Okay heißt jetzt nicht unbedingt, dass man in 4 verschiedene Städte jetten kann innerhalb einer Woche in den USA. Ja, der Mann ist auch weit über 70 und dementsprechend die Priorität Nummer 1 sicherlich in diesem Club, dass Pop gesund wird. Das ist das Wichtigste. Ist ja eh ein System in San Antonio, das auch von den Assistenten dann umgesetzt werden kann. Sind natürlich nicht ansatzweise auf dem Level, ne? Der erfolgreichste NBA-Coach aller Zeiten. Das ist natürlich schon eine Hypothek dann, wenn du den nicht an der Seitenlinie hast, merken die Spieler dann sicherlich auch. Aber Stand heute, das, was man weiß und was man mitbekommen hat, es geht ihm soweit okay, aber eben noch nicht so gut, dass er wieder zum Team stoßen kann. Wenn sich daran etwas ändern sollte, dann werden die Spurs sicherlich bei Zeit das kommunizieren, weil die das auch immer respektiert haben. Das wird da nicht irgendwie ein Geheimnis draus gemacht oder das schön geredet etc. Also wenn sie sagen, es geht ihm okay, dann darf man das ruhig glauben. Also das San Antonio war schon immer glaubwürdig. Aber ja, wir hoffen natürlich alle, aus allen möglichen Gründen, ne, hast du schon angesprochen, jetzt nicht nur sportlich, vor allem menschlich, mehr als alles andere, dass es ihm tatsächlich gut geht und dass wir ihn auch bald wieder an der Seitenlinie erleben werden. Ich hoffe, das hatte nicht langfristige Gründe in dem Sinne, dass es das gewesen sein könnte. Ne? Also das ist natürlich, schwingt natürlich auch immer mit. Man hat schon ein paar Mal überlegt, ne, wann tritt er denn zurück? Ist jetzt sicherlich schon auch weit über den Zenit hinaus. Aber er hat nach wie vor Spaß. Er hat Spaß an diesem Rebuild. Er hat Spaß daran, den Kids was beizubringen. Und solange er diesen Eifer dann hat, ist es natürlich auch gut. Aber ja, wie gesagt, die Zeit, der entkommt keiner. Ne?
Gute Besserung nach San Antonio. Apropos Coaches, vielleicht dazu noch ein Wort. Du hast das Thema schon angesprochen. Sollte irgendwann mal jemand sicherlich aus gutem Grund Doc Rivers ein Denkmal gebaut haben, egal wo, wie viel von diesem Denkmal ist denn noch übrig als Coach? Weil bei den Clippers, ja, also zum Meistertitel hat es nicht gereicht. Bei den 76ers, die sicherlich, da gibt es sicherlich Gründe dafür. Aber genauso wie Dortmund, selbst mit einer kleineren Lineup, mit einer nicht tiefen Bank gegen Sturm Graz gewinnen muss, dass die 76ers mit ihrem Kader 1-6 sind, wer hämmert denn alles schon die Schultern weg von diesem Denkmal von Doc Rivers?
Also, wenn man Zynikern lieber glaubt, dann hat es das nie gegeben. Dann hat er immer, ne, dann ist er nicht ansatzweise, sag ich mal, so groß, wie sein Name das suggerieren mag.
Er ist ein großer Kommunikator, oder? Das kann man sagen. Also Kommunikator ist
ja fantastisch. Das ist natürlich. Und ich meine, das ist jetzt das 26. Jahr in Folge, dass er coacht. Er hat nur 4-mal weniger als 50% seiner Partien verloren, darunter in einer kompletten Rebuilding-Season und einmal, als er dann gefeuert wurde, glaube ich, nach 10-11 Partien. Also das saugst du dir auch nicht irgendwo aus den Fingern. Ist jetzt nicht, auch nicht so, als hätte er immer nur die absoluten Megastars und nur die besten Spieler der NBA gecoacht. Ja, da gab es auch ganz andere Saisons. Er hat natürlich häufiger schon ins Leere gegriffen. Das wird er auch als erstes immer selbst zugeben. Er ist ja auch immer, das ist ja das Schöne an Doc Rivers, oder hast du eigentlich keine Angriffsfläche, weil er immer der Erste ist, der, ja,
sich selbst
der, das selbst, ja, ne, der sich selbst sagt, das liegt an mir, das liegt an mir, das liegt an mir. Auf der anderen Seite gibt es tatsächlich nur eine Handvoll anderer Coaches in der Geschichte der NBA, die so viel Impact haben, vor allem in der regulären Saison, die Teams eben auf eine gewisse Stufe hieven, allein durch seine Präsenz und durch, wie du sagst, durch seine Kommunikationsfähigkeit. Ist er der Richtige, um dann das letzte bisschen da rauszukitzeln? Kann man sicherlich mit Ja oder Nein beantworten. Ja, einmal hat es geklappt, als er die Hall of Famer da in Boston hatte. Und ansonsten in LA, in Philadelphia, auch in Milwaukee letztes Jahr, bisher noch nicht. Er hatte noch keine volle Saison, außer bis zu dieser Saison. In diesem Sommer hat er dann Training Camp und Kontinuität etc. gehabt, aber er kann jetzt natürlich sagen, ja, mir fehlt nach wie vor mein drittwichtigster Spieler, ja. Der Glue Guy, Chris Middleton. Ich weiß nicht, ob er dann die Probleme lösen kann, Chris Middleton. Dieses Team ist alt. Dieses Team ist extrem langsam in Transition. Dem Team fehlt es an Explosivität, an Athleten. Das Tempo ist viel zu niedrig. Vor allem bei einer Mannschaft wie Giannis müsstest du eigentlich immer aufs Gaspedal drücken. Das machen sie nicht unbedingt. Aber ihnen fehlen auch die Protagonisten. Und das ist leider in der neuen NBA-Landschaft nach dem neuen Tarifvertrag, der da verabschiedet wurde, ist es immer, immer schwieriger geworden für Teams mit Veteranen, die eben einen gewissen Batzen verdienen, diese Mannschaften zusammenzuhalten. Es wurde auch nicht wirklich gut gearbeitet in den letzten Jahren. Man muss sagen, als Team musst du ab und zu mal im Draft dann, wenn du ein Contender bist und du eben immer nur tief pickst, dann muss zumindest einer oder zwei von diesen tiefen First-Round-Picks oder frühen Zweitrunden-Picks, die du hast, einer muss klicken. Und der Einzige, der da jemals irgendwie was gebracht hat, war Donte DiVincenzo, falls du dich erinnerst, Teil der Meistermannschaft, aber der wurde dann in einem Trade aus der Stadt geschickt für einen weiteren Veteran, damals Serge Ibaka, den man für ein paar Monate dann ausgeliehen hatte. Das war natürlich ein mieser Deal für Milwaukee und denen fehlt's eben an diesen Youngstern, ein bisschen so dem Mix auch aus Jugend und eben dieser Veteranerfahrung. Und so wie man Doc Rivers dann was ankreiden will, kann man das auch John Horst ankreiden, denn der seit der Meisterschaft einfach keine gute Arbeit geleistet hat. Ja. Jrue Holiday hast du aus der Stadt geschickt und durch Damian Lillard ersetzt. Da können jetzt auch viele sagen, ja, das hat dieses Team komplett auseinandergerissen, weil die Defensive vor allem gegen Guards halt einfach katastrophal ist und dadurch nimmst du dir eigentlich auch die große Stärke Interior Defense, wenn du immer durchlässig bist vorne. Also da ist einiges im Argen. Das jetzt alles nur an Doc Rivers festzumachen, ist natürlich ein gefundenes Fressen für diejenigen, die ohnehin immer so ein bisschen mehr Glück als Verstand zumuten wollten. Ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Und Milwaukee wird auf jeden Fall interne Verbesserungen brauchen. Denn obwohl Lillard und Antetokounmpo beide gut spielen in der Saison, reicht es da vorne und hinten nicht. Mal schauen, ob das ein bisschen besser wird. Also jetzt kommen die Knicks und die Celtics haben sie noch in dieser Woche. Und nach dieser Woche sind, glaube ich, 9 der nächsten 11 Partien sind zu Hause. Und ich glaube, von den 11 Gegnern ist, glaube ich, einer oder zwei maximal mit 50% Basketball. Also das wird dann, der Spielplan lichtet sich. Da werden sie dann ein paar Siege zusammenkratzen und dann werden sie auch wieder klettern. Aber so dieser Contender-Status, den Milwaukee eigentlich immer hatte, da sind andere Teams im Osten, glaube ich, ein bisschen ernster zu nehmen. Und ich glaube, das Meisterschaftsfenster ist so ein bisschen zu, weil, und das ist ganz wichtig, kann man sagen, warum traden sie nicht? Das ist auch eben Teil dieses neuen Tarifvertrags. Es ist immer schwieriger geworden für Teams, die dann über dieser zweiten Luxussteuergrenze liegen, über diesem Second Apron, dann Deals einzufädeln. Giannis und Lillard verdienen in der nächsten Saison 100 Millionen Dollar zusammen, nur diese beiden. Ja, also selbst wenn dir dann die Brook Lopez und die Chris Middletons dann im Sommer dann aus den Verträgen aussteigen, dann hast du viel zu wenig Spielraum, um da wirklich einen Top-Contender zusammenstellen. Da wurde einfach an den Rändern viel zu schlechte Arbeit geleistet und das kann auch ein Doc Rivers mit all seiner Erfahrung und all seiner Kommunikation am Ende des Tages dann nicht beheben. Also wie gesagt, wenn man es sich einfach machen will, dann schiebt man es auf Doc Rivers. Wenn man ein bisschen genauer hinguckt, dann sieht man, dass da durchaus mehrere Schuldige zu finden sind, auf die man dann mit dem Finger zeigen kann bei den Bucks.
In Milwaukee und in Philadelphia. Ich habe noch eine Rausschmeißerfrage quasi. Mein Sohn hat im letzten Jahr eine fantastische Wette abgeschlossen, die natürlich komplett in die Hose gegangen ist, aber er hat kombiniert Super Bowl-Sieg Cincinnati Bengals mit Stanley Cup Edmonton Oilers. Okay, da war er knapp dran. Und ja. In seiner Euphorie hat er auch die Golden State Warriors dann nochmal zum NBA-Titel gecoacht. Wir wissen alle, Cincinnati, das war sehr früh vorbei, diese Wette. Aber in diesem Jahr sind die Warriors mit 7-1 gestartet. Ab wann wird man sagen, they were fun while they lasted, oder werden die wirklich ein bisschen länger ein gutes Team haben?
Ja, die haben ein gutes Team. Die haben einen in der letzten Saison unterdurchschnittlich agierenden Klay Thompson durch drei andere Rollenspieler ersetzt. Buddy Hield ist in dieser Saison, so wie er bisher spielt, ein klares Upgrade gegenüber Thompson. Und der Rest des Teams, es ist einfach, wie Steve Kerr gesagt hat, ist wahrscheinlich das tiefste Team, das er jemals hatte. Nicht das Beste. Ich glaube auch nicht, dass die Golden State Warriors besser dastehen werden als Oklahoma City, als wahrscheinlich Phoenix, vielleicht sogar als Denver und Minnesota. Die werden schon noch dann rankommen. Auch Dallas darf man nicht vergessen. Ja, der letztjährige Finalist, besser in dieser Saison unterwegs, glaube ich, ein tieferes Team mit der Erfahrung dann der Championship, fast Championship-Saison, pardon. Aber die Warriors sind definitiv ein legitimes Playoff-Team im Westen. Und allein das ist, glaube ich, schon überraschend für viele, weil die meisten haben schon die Abgesänge angestimmt. Ja, das war's. Da sieht man schon. Das System war tatsächlich immer Steph Curry, Draymond Defense. Und die haben es im Gegensatz zu Milwaukee zum Beispiel ein bisschen besser hinbekommen, da so ein paar andere, sage ich mal, Elemente mit der Zeit hinzuzufügen. Ja, ein Kuminga, ein paar junge Athleten und versuchen eben so diesen Spagat zu schaffen zwischen den Generationen. Das ist ganz, ganz schwer in der NBA hinzubekommen. Die Golden State Warriors, die scheinen in dieser Saison so ein bisschen die Kurve gekriegt zu haben. Und ich würde nicht drauf wetten, dass die den Titel holen. Ja, da hat Edmonton, glaube ich, in der NHL viel, viel bessere Karten als Golden State. Aber Playoffs sieht momentan eigentlich fast safe aus. Also da müsste schon einiges schief gehen, Verletzungen etc., damit die Warriors jetzt da im Westen komplett abstürzen.
Gut, ich werde ihm sagen, er soll mal schauen, wie es in diesem Jahr. Vielleicht gibt es auch Optionen, nur die Playoffs zu erreichen mit irgendeiner anderen Kombination. Sepp, es war wie immer unfassbar produktiv und informativ. Ich danke dir herzlich. Kurze Pause in der Big Show 686 und dann schmeißen wir uns mit Tennis raus.
Hello, I'm Fernando Verdasco and you're listening to Sport Radio 360.
So, Herrschaft, Big Show 686, Endspurt mit Tennis und wir schalten in die S-Bahn zu Paul Häuser. Paul, wo geht's hin?
Buongiorno, ihr Lieben, ab nach Torino, ATP Finals.
Ja, und wenn Paul ihr Lieben sagt, dann meint er selbstverständlich auch Klaus Bellstedt vom Spiegel. Hi Klaus.
Hallo, moin, moin.
Ja, Paul, du bist toll auf Reisen dieser Tage. Du warst erst übers Wochenende ein paar Tage in Paris-Bercy. Alexander Zverev hat das sehr souverän am Sonntag, fand ich, gegenüber Humbert runtergespielt und dann auch gewonnen und fährt jetzt. Also für mich ist Jannik Sinner der Favorit, aber ist Alexander Zverev, fährt er als im Grunde genommen 1A-Favorit nach Turin?
Ja, ja, die Frage ist, wie groß ist der Abstand hinter Sinner? Weil, also Sinner muss man, finde ich, schon als klaren Favoriten betiteln, so wie er dieses Jahr performt hat auf dem schnellen Hardcourt, auf, ja, überhaupt, also die Bilanz von Sinner ist ja Wahnsinn. Es erinnert an so eine Saison von Federer oder von Djokovic zu seinen wirklich besten Zeiten. Und ja, er hat beide Grand Slams auf Hardcourt gewonnen. Er hat zuletzt auch die Masters auf Hardcourt gewonnen, Cincinnati und Shanghai. Jetzt hat er Paris nicht gespielt wegen Magen-Darm-Virus. Aber Sinner mit Heimvorteil, klarer Favorit. Und dann kommt Zverev. Und Zverev auch für mich nochmal ein gutes Stück vor Alcaraz, weil Alcaraz auch klipp und klar in Paris gesagt hat, es ist mir alles ein bisschen zu schnell. Und es war auch wegen dieser Körnung des Platzes, ist der Ball so durchgerutscht. Kurz, so schnell. Und da hat ihn Hugo Humbert jetzt dann erwischt in drei. Ich glaube, Alcaraz kann schon was reißen. Bin gespannt, wie frisch der sich dann präsentiert in Turin. Der wirkt auch, ja, schon gut geschlaucht von der langen Saison. Aber ich traue ihm auf jeden Fall was zu. War ja auch letztes Jahr im Halbfinale. Aber er wäre für mich dann erst die drei und Zverev auf der zwei, genau.
Ja, Klaus, jetzt hat Alexander Zverev in Paris-Bercy seinen zweiten Tausender-Titel des Jahres gewonnen. Ich war ja in Wien beim Turnier dabei, wo die Hallensprecher die ganze Zeit gesagt, ja, tolle Saison von Alexander Zverev und die ganzen Halbfinale, die Titel in Rom aufgezählt haben. Und natürlich für jeden ist es eine tolle Saison, großartig, hätte ich gerne gehabt. Aber wir erinnern uns ja auch, dass Sascha in New York da gesessen ist nach seiner Niederlage gegen Taylor Fritz. Und irgendwie gesagt hat, naja, scheiße eigentlich, also ohne dieses Wort zu verwenden, aber Grand Slam Titel habe ich wieder keinen gewonnen. War es denn eine gute Saison für Alexander Zverev, Klaus, aus deiner Sicht?
Ich würde schon sagen, dass sie gut war. Also ein bisschen kommt es für mich jetzt wirklich noch darauf an, was er in Turin reißt. Kann daraus sogar eine sehr gute Saison machen, aber ich meine, schaut euch auf die Matchbilanz, schaut die Matchbilanz an, 66 Siege, glaube ich, damit die meisten, also vor Sinner, das sagt schon mal viel aus über eine Saison. Und ich habe ihm das nicht mehr zugetraut, ehrlich gesagt. Ich dachte, die Saison wäre für ihn vorbei, nach der Lungengeschichte, dass er sich jetzt nochmal wie so ein Stehaufmännchen präsentiert. Ja, irgendwie passt es zu ihm. Wir wissen auch alle nicht so richtig, was jetzt genau mit der Lunge war. Aber ich finde das schon imponierend. Und für mich bleibt es eine gute Saison. Viele, viele gute Matches. Allerdings so ein bisschen, sagt man, Wasser in den Wein gießen. Ne? Das mache ich jetzt trotzdem mal. So Paul, vielleicht wirst du widersprechen, aber so richtig große Gegner waren natürlich in Paris jetzt nicht dabei, die er aus dem Weg geräumt hat. Ne? Das muss man immer schon wieder vielleicht auch zur Wahrheit sagen. So, aber jetzt ist für mich richtig spannend. Genese ist genau wie Paul, Sinner, klarer Favorit. Ich freue mich extrem drauf und wir werden uns ja alle dort auch dann in die Arme nehmen in der kommenden Woche und dort auch physisch wiedersehen. Darauf freue ich mich auch. Aber ich freue mich auf Sinner vor eigenem Publikum. Ich bin ja, wie ihr wisst oder auch nicht wisst, seit meinem Südtirol-Urlaub und dem Besuch in Innichen und dem Treffen mit seinem ersten Trainer. Das ist ja übrigens ja auch der Verein für schonlose Eigenwerbung. Am Wochenende lest ihr ein Stück von diesem ersten Trainer, ein Interview, was ich mit ihm in Innichen geführt habe. Das ist echt hochinteressant. Seitdem bin ich schon so ein bisschen so wie Paul Fanboy von Zverev ist, bin ich Paul Fanboy von Sinner geworden. Sorry. Und freue mich da, Spaß beiseite, aber ich freue mich irgendwie Sinner vor eigenem Publikum wieder. Ich hoffe, jetzt passiert nichts mehr. Diese Gesundheitsfrage, Jens, du hast es eben auch schon angedeutet, ist ja bei allen sehr fragil, aber trotzdem, das wundert mich ehrlich gesagt auch ein bisschen, alle stöhnen immer, wie viel, und dann schwingen sie sich doch nochmal auf. Also auf jeden Fall freue ich mich jetzt groß auf Turin, wie ihr auch. Und bottom line, es war eine gute Saison. Er kann es zu einer richtig guten Saison machen, aber nur mit dem Sieg.
Bevor wir nach Turin gehen, nochmal zurück nach Paris-Bercy. Paul, vor allen Dingen dieses Samstag-Match zwischen Karen Khachanov und Hugo Humbert, wo Khachanov dann sagt, ich werde dir erst gratulieren, wenn du dich wieder benimmst wie ein normaler Mensch. Ich weiß es nicht. Ich war in Roland Garros im Frühjahr beim Spiel von Moutet gegen Ofner. Da fand ich das Publikum, klar, im Lager des Vokalmatatoren, aber das ist ja eigentlich immer so, egal wo man spielt. Ich fand allerdings an diesem Samstag Hugo Humbert extrem anstrengend, was das Zuschauen anbelangt. Aber okay, wer bin ich, das zu beurteilen? Ich war nicht in der Halle. Wie war es wirklich, Paul?
Anstrengend, ja. Also in der Halle fand ich es sensationell. Du weißt, ich mag das ja auch, wenn so ein bisschen Würze reinkommt, wenn das Publikum auch so ein Faktor wird. Also ich finde, die Franzosen haben es nicht überdreht. Es war schon ein paar Mal klar, dass so nach dem ersten Aufschlag, wenn da ein Fehler kommt, wenn dann geklatscht wird oder reingerufen wird, unangenehm. Aber ich finde, eigentlich sind die Franzosen sind super fachkundig. Und die sind einfach abgegangen, auch egal was für ein Punkt. Und da dürfen die aber klatschen. Ich finde, das braucht Tennis ab und zu. Und dass der Humbert sich pusht, absolut legitim. Der hatte auch wenig Energie noch im Tank, hatte ich das Gefühl, weil das Alcaraz-Match hat so viel Kraft gekostet, die Woche hat viel Kraft gekostet, der wäre fast ausgeschieden, schon ganz früh gegen Brandon Nakashima und hat es da auch mit dem Publikum noch gedreht. Und ich habe das gesehen, der hatte da die eine Box, da war Robert Pires, der französische Weltmeister, neben Bajadida gesessen, die sind gut befreundet. Und auf der anderen Seite hatte er Mansour Bahrami, der ihn auch total intensiv gecoacht hat. Und da ist ein Funke übergesprungen mit dem Publikum. Wer ist ja sonst, wenn du ihn als Typen, wenn man ihn so nimmt, ist der jetzt auch nicht so richtig flashy und kein mega Showman jetzt, wie zum Beispiel in Arthur Fies, der das noch viel, viel krasser mit dem Publikum auch drauf hat. Aber für Humbert, erstmal die Relation. Um was geht's da? Humbert kann zum ersten Mal in Masters-Finale einziehen, Tausender. Und dann auch noch in Paris. Dass der sich bei jedem Punkt pusht, auch wenn er merkt, der andere hat da drüben eine Verletzung, finde ich absolut in Ordnung. Das war nicht, klar ist Khachanov genervt, aber er muss es erstmal über die Ziellinie bringen. Khachanov hat weitergespielt und Khachanov bleibt dann auch mit seiner Power trotzdem noch gefährlich. Am Ende ging gar nichts mehr bei Khachanov, dann ist er umgefallen auch einmal. Und da war wieder das französische Publikum auch sehr feinfühlig, hat dem Standing Ovations gegeben. Das hat man im Fernsehen wahrscheinlich nicht gesehen. Also die haben Khachanov dann auch nochmal gewürdigt. Und also ich würde sagen, mit ein bisschen Abstand hoffe ich, dass Khachanov, der hat ja auch wirklich gesagt, hey, wir sehen uns wieder und dann gibt's Revanche quasi. So geht's nicht, lass ich mir nicht gefallen. Aber das war Frust. Der muss doch auch sehen, ey, also Khachanov, der hat hier schon mal in Paris gewonnen, so einen Titel, das hatte einfach Humbert noch nicht. Und die Freude, Familie, Freunde in seiner Box, die Freundin, die haben den alle so nach oben gepeitscht und dann sah er wirklich gegen Khachanov, finde ich, wieder zweitbeste Spieler aus. Khachanov war besser. Und dann passiert es. Und dann sieht er die Möglichkeit, ins Finale zu gehen. Ich find's okay. Also, ja, no hard feelings, ja.
Ja, so, jetzt also Turin. Und ein Mann, Klaus, der nicht dabei sein wird, auf eigenen Wunsch, er hätte sich qualifiziert, ist Novak Djokovic. Jetzt sage ich was, wo ich vor ein paar Jahren gedacht habe, dass ich sowas nie sagen würde, weil ich jetzt ja nicht im Fanlager von Djokovic bin. Aber in diesem Zusammenhang, gerade auch mit Blick zum Beispiel auf das Finale bei den Olympischen Spielen, wenn man sieht, wie er in Shanghai im Finale gegen Sinner gespielt hat, da fehlt mir jetzt Novak Djokovic und diese Intensität, die er da immer mitbringt, gerade zu so hohen Anlässen. Boah, also irgendwie fehlt er mir. Wie geht's dir, Klaus?
Zweigeteilt, würde ich sagen. Einerseits teile ich total das, was du sagst. Die Intensität fehlt. Ich erinnere mich an letztes Jahr das Finale gegen Sinner. In der Vorrunde, der Gruppenphase hat er noch verloren gegen ihn, glaube ich. Und dann genau, und dann haben wir irgendwie alle doch wieder gedacht, man wird es eh wieder gewinnen und hat es dann gewonnen in dieser unnachahmlichen Art, so auf diesem Hardcourt in der Halle, so wo man irgendwie, keine Ahnung, wo es quietscht und so, das ist auch so Djokovic, wie soll ich sagen, so Djokovic-Field, fand ich immer. Und jetzt habe ich irgendwie einerseits, man liest viel, das erste Mal jetzt, alle drei sind nicht mehr so dabei. Man gewöhnt sich irgendwie doch daran, finde ich. Und man gewöhnt sich an Sinner und Alcaraz. Und so, ich glaube, wir brauchen noch ein Jahr. Also Jens, zumindest wir beide. Vielleicht ist Paul schon weiter, aber ich brauche noch ein Jahr, um mich so ein bisschen zu entwöhnen. Aber dann haben wir es, glaube ich, auch geschafft und haben es durch die Tür gebracht. Wenn wir jetzt noch Malaga hinter uns bringen mit Nadal und so, vielleicht ist es dann auch gut. Und ganz ehrlich, wir ahnten alle, oder ich habe geahnt, dass er das auch noch sausen lässt. Vieles hat darauf hingedeutet, seine Äußerungen während des Tennisjahres, der hat darauf keinen Bock mehr. Also klar, körperlich auch sowieso nicht mehr voll auf der Höhe und so. Ich glaube einfach, dass er wirklich keinen Bock mehr hat. Und die Slams sind wieder was anderes für ihn, nochmal was anderes. Da wird er dann vielleicht nochmal probieren, aber ja, der Olympiasieg war nochmal das, was er sich erträumt hat, das hat er erreicht. Ich glaube, irgendwie rillt es so ein bisschen aus. Und Ja, nichtsdestotrotz, ich werde ihn schon auch vermissen, aber ich habe mir jetzt gesagt, ich fliege dahin nach Turin und freue mich auf alle anderen. Und es ist eine neue Ära, Leute, das ist so. Und wir sind lange dabei alle und haben die Matches alle gesehen. Und ja, jetzt kommen andere.
Ja, es kommen eben andere Leute wie ein Arthur Fies, Klaus, den du ja gut kennst, aus Hamburg. Paul war ja auch dort. Das ist halt die Generation, die jetzt nachkommt und auch anstrengend, aber halt auch Spaß macht.
Ja, Paul und ich. Mhm. Ja, in Paris war es das schwerste Spiel, Paul.
Ja. Ja, also, ja, klar.
Und ich hab mich wieder erinnert, das ist ein Matchup, das ist unfassbar, wie die, ja. wie diese Dogfight in Hamburg, das, ich erinnere mich, sind natürlich gut, längste ATP-Final des Jahres, vielleicht auch das Beste mit dem unglücklichen Ende für Zverev, aber
und mit guter Würze, wo Fies an die Bank hingeht und sagst, und da war doch Underarm-Surf beim Breakball dabei von eben, also das war klasse, auch mit Publikum.
Also die kommen hinterher und Zverev muss schon aufpassen. Also die mittlere Generation oder die jetzt ganz nach oben geht, muss auch aufpassen, ne? Weil davon gibt's schon auch noch 1, 2, 3 mehr, außer Fies.
Ja. Ja.
Paul, du warst in Paris und hast aber dann, ich glaube, einen Tag später oder 2 Tage später, am Dienstag war es, glaube ich, die WTA-Finals in Riad kommentiert, gemeinsam mit Kasi und Antonia ist ja vor Ort für Sky, Antonia Wiskickel, und Antonia tut ja ihr wirklich Bestes, eine gute Stimmung zu verbreiten. Und bei aller Wertschätzung für Antonia ganz zu 100%, weiß ich nicht, ob ich ihr das abnehmen kann, weil am Freitag waren, glaube ich, 400 Leute in der Halle, okay, beim Doppel war auch spät, alles in allem, aber so richtig Stimmung kommt nicht auf. Boah, jetzt frage ich mich, tut sich die WTA einen Gefallen, dorthin zu gehen? Ich verstehe schon, warum die Spielerinnen hingehen. Wenn du als ungeschlagene Siegerin über $5 Millionen gewinnen kannst, pro Gruppensiegmatch $350,000, alles gut. Ja, okay, wahrscheinlich würde ich auch hinfahren. Da bin ich jetzt nicht päpstlicher als der Papst. Aber ist das gut fürs Frauentennis, Paul?
Ja, ist schwierig. Also, klar, in Turin werden wir eine andere Stimmung haben. Auch der Kontrast Paris und Riad-Finals ist schwierig. Und trotzdem, man muss, finde ich, jetzt bei der Geschichte auch ein bisschen aus WTA-Sicht, ich kann es verstehen, muss man aufs Geld schauen. So bitter es ist, wir haben hier Equal Pay durch Saudi-Arabien natürlich, ne? Also die bekommen das gleiche Geld und die hatten eine schwierige Zeit mit China. Da war auch, glaube ich, Equal Pay erreicht durch die WTA Finals dort. Dann war die Geschichte mit Peng Shuai, wo ist sie? Und die WTA hat sich zurückgezogen. Jetzt Saudi-Arabien. Ja, also wir brauchen jetzt nicht über Sportswashing und die ganze Geschichte reden. Ich glaube, wir haben hier die besten Spielerinnen der Welt dort. Und Antonia sagt, also da findet auch eine Öffnung statt, spürt sie vor Ort. Also das hat gute Effekte. Ich glaube, den Spielerinnen wird der berühmte große rote Teppich ausgerollt. Die finden es klasse. Ja, die sahen aus wie Göttinnen da bei dem Shooting. Aber natürlich ist, ja, genau. Und jetzt ist das Level, würde ich auch sagen, bisher sehr übersichtlich, weil die auch einige nicht mehr richtig frisch sind, wie zum Beispiel Pegula oder Rybakina. Rybakina hat jetzt aber Sabalenka sogar geschlagen. Also genau, ja, das war stark, genau. Und insofern, ich bin jetzt schon gespannt, Coco Gauff, ob sie eine Chance haben wird, Sabalenka zu fordern. Sabalenka bleibt für mich die große Favoritin, aber ja, das ist, man darf, ich finde jetzt die Erwartungen, durfte man jetzt da nicht zu hoch hängen. Das war jetzt das erste Jahr. Und da kann aber in den nächsten Jahren was entstehen, würde ich jetzt sagen. Und klar, der Kontrast haut vielleicht auf den ersten Blick rein. Aber ja, wie habt ihr Cleansy gesehen in der Ingo Zamperoni-Doku?
Nee, nur gelesen.
Ja. Und Clean Sea hat auch gesagt, wir überstehen Trump auch die nächsten Jahre hier in den USA. Also der war der größte Berufsoptimist. Und war spannend, weil Zamperoni dann mit ihm ja auch gekickt hat da in Huntington Beach da in so einem lockeren Verein. Ja, das sah witzig aus. Also der strahlt einfach nach wie vor. Und dann mit seinem Schwäbisch, da kommt schon viel Optimismus rüber.
Ja, ich freue mich sehr, dass wir uns kommende Woche alle wiedersehen in Turin. Aber bevor wir die Sendung beschließen, da können wir den Klaus natürlich nicht auslassen, ohne die Frage nach dem glorreichen SV Werder Bremen. Klaus, wie ist die Stimmung in Bremen? Ich tue mich ein kleines bisschen schwer als Sympathisant, der ich ja bin von Werder Bremen, das einzuschätzen.
Oh ja, muss sein.
Ach, ihr Lieben, was soll ich sagen? Ja, das Ding war schon ein Downer in Gladbach. Da hat mein ganzes Umfeld, wir haben alle gehofft und gesagt, ey, nach dem grandiosen Auswärtssaisonstart, muss man sagen, mit 0 Niederlagen und ich glaube 5 oder 6 inklusive Pokal, den beiden Pokalspielen, 6 Siegen und einem Unentschieden in Augsburg. Eigentlich musst du jetzt bei uns Mönchengladbach sagen und dann bist du ganz oben dran. Und das ist dann wieder so ein bisschen Werder, dass sie es dann doch leider versemmeln. Und es war die schlimmste erste Halbzeit seit langem. Keine Ahnung, ob die Beine ein bisschen schwer waren von dem Pokalspiel. Das war nicht ohne in Paderborn. Das war auch so ein ugly winning Ding. Aber das kann eigentlich nicht sein, weil Gladbach auch verunsichert war und so. Also das war wieder leider der fehlende letzte Schritt, um zu sagen, Werder ist diese Saison echt ein Kandidat für Europa. Das haben sie leider verpasst. Trotzdem bin ich weiter positiv. Und jetzt müssen sie gegen Kiel gewinnen. Ich werde da sein für euch. Noch mal ein paar Bilder schicken. Und dann mit dem Dreier stehen sie exzellent da. Und dann hat sich doch auch wieder ein bisschen gedreht. Aber ich war schon so ein bisschen enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. Weil da war jetzt die Chance wirklich da, sich oben festzubeißen. Und das heißt dann immer so ein bisschen, ja, in der Entwicklung hat Ole Werner auch gesagt, so, da kriegen wir es nicht hin, den letzten Schritt zu machen, um uns auf ein besseres Level zu heben. Das fehlt, Werder bleibt vielleicht doch manchmal noch so die Wundertüte. Aber vom Feedback bin ich happy und das könnt ihr mir auch nicht geben.
Genau dieses Selbstbewusstsein braucht man. Kiel wird geschlagen. Schauen wir mal. Wir schauen sowieso. Es gibt viel zu tun in den nächsten Tagen für alle Sportfans. Das war's, die Big Show 686, Sportradio 360. Morgen ein Daily, am Sonntag Musikradio 360 und kommende Woche dann aus Turin zu großen Teilen, zumindest dort aufgenommen, die Big Show 687. Danke an alle, die dabei waren. Macht es gut.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play ball!
Da ist gar nichts toll!